Hallo liebe Hausumbauerinnen und liebe Gimme-Five-Geber. Ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Episode unseres Drei-Fragezeichen-Bücher-Podcasts Das Geheimnis der Bücher. Hi Jenny, alles senkrecht?
Hi Katrin, ja, ist es? Wer bist du?
Ja, ich dachte, Wir fangen mal mit einer coolen Begrüßung an.
Jawohl. Oh, sehr schön. Ich freue mich. Wir sind wieder am Start.
Guck mal, schon 6. Folge, schon ein halbes Jahr.
Ey, irre, oder? Wo ist die Zeit geblieben?
Ist irre, ne?
Ist schon fast wie so ein kleines Jubiläum.
Ja, ein ganz kleines Mini-Jubiläum.
Aber es geht auch alles so schnell. Also ich finde immer, die Monate, die sind mit ratzfatz rum und dann steht schon wieder der erste des nächsten Monats an und dann hoffe ich, dass ihr euch alle freut, dass eine neue Folge rauskommt.
Genau, und wenn ihr so fleißig seid wie wir, dann habt ihr bisher ja auch schon 5 oder 6 Bücher gelesen in diesem Jahr. Ich finde, das ist schon durchaus eine gute Bilanz.
Ja, absolut. Ne? Ich habe jetzt nämlich auch vorgenommen, allgemein auch mehr zu lesen und auch ein bisschen auch andere Bücher zu lesen, außer die 3 Fragezeichen. Ne?
Das klappt, hast du dafür noch Zeit?
Das klappt so semi, ja. Die müsste ich mir dafür halt einfach mal nehmen. Ne? Aber das ist immer leichter gesagt als getan. Ne?
Das kenne ich.
Aber man kann es sich ja mal vornehmen, ne? Wie mit allen Sachen, die man sich so übers Jahr vornimmt, ne?
Ja, und mein Mikrofon hat schon wieder, also das wisst ihr nicht, wir haben bevor wir gerade aufgenommen haben, haben wir uns kurz unterhalten und mein Mikrofon hat ein Eigenleben. Und jetzt, es wird immer leiser. Jetzt war ich eben nur bei 66%. So, und jetzt habe ich mich wieder auf 90 gepegelt und jetzt pegelt er von alleine runter. Das soll er aber nicht machen, also. Es geht schon los,
die Maschinen übernehmen.
Ja, deshalb muss ich einmal kurz so ein bisschen fummeln. Aus irgendeinem Grund, ich verstehe das nicht. So, Moment, wir gucken nochmal.
Warte, wie wir das Überbrückungsmusik.
Genau, Überbrückungsmusik. Du kannst ein bisschen sehen. Ich verstehe das nicht. So, ich hätte gerne bei 90, das finde ich super. Und jetzt macht er von alleine. Ach, weißt du. Wird schon passen. Also ich habe Ausschlag, ich sehe was.
Ausschlag.
Ach so, ich sehe einen Ausschlag. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe rote Pusteln, sondern beim Ton. Beim Ton nennt man das ja auch Ausschlag und es ist gut, wenn durchs Mikrofon was ankommt. Nee, ich habe keinen Ausschlag, aber das wäre ja auch nicht so schlimm, selbst wenn ich Ausschlag hätte. Wir sind ja so viele Kilometer auseinander. Das ist ja, du bist in Sicherheit, Jenny.
Das stimmt. Puh, nochmal Glück gehabt.
Mach dir keine Sorgen, ich bin nicht ansteckend.
Katrin, wie war dein Monat?
Es war wieder viel los. Ich habe ja, obwohl ich musste überlegen, habe ich einen 3-Fragezeichen-Moment? Und bei der Vorbereitung für diese Folge hatte ich dann plötzlich meinen 3-Fragezeichen-Moment, weil irgendwie habe ich dann so ein bisschen, zur Ablenkung so ein bisschen rumgesurft im Netz, statt hier meine Arbeit zu machen. Ja. Und da habe ich was gefunden, das ist zwar noch in der Zukunft, aber das habe ich mir sofort bestellt. Und zwar habe ich gesehen, es gibt für nächstes Jahr einen Kalender von den 3 Fragezeichen mit Eiger Rasch-Motiven vom Haie Verlag. Die machen Kalender. Und da habe ich gedacht, och, den gönne ich mir selber so als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für 2024. Also für jeden Monat ist da ein Cover.
Cool.
Und sind halt alles Eiger Rasch-Motive und sagen wir mal so, 12 Monate, es sind jetzt nicht alles meine Lieblingsmotive, aber sehr viele Lieblingsmotive. Also zum Beispiel, wie heißt das, die Comic-Diebe, glaube ich, sind dabei. Das wäre jetzt nicht was ich mir ausgesucht hätte. Ich finde ja die Klassiker halt toll.
Ja.
Aber vielleicht haben sie es so gemacht, dass sie halt so coole Klassiker genommen haben und sich noch ein paar für 2025 aufgespart haben.
Ja,
habe ich so gedacht.
Na, auf jeden Fall, da gibt es ja genug, die da noch kommen können. Ne? Wenn es gut ankommt, also, gibt es da bestimmt noch einen.
Genau, und da habe ich einfach gedacht, ach, ich bestelle mir den und der soll Mitte Juli geliefert werden.
Ach, cool.
Und da könnt ihr, ich mache jetzt einfach mal unentgeltlich Werbung, da könnt ihr ja mal gucken. Also ich fand, die schwarze Katze ist dabei, da erinnere ich mich, der Fluch des Rubins und die flüsternde Mumie ist dabei.
Schön.
Was halt fehlt, was ich ja toll finde, ist der Phantomsee. Der war zum Beispiel nicht dabei. Und fürs Jahr drauf hätten wir auch noch den Karpatenhund, der noch offen wäre und so.
Ja, geil. Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an.
Und von den Maßen, was ich geguckt habe, müsste das ungefähr so Schallplattencovergröße sein. Also jetzt nicht so klein und ipsig, sondern ja. Und da habe ich gedacht, ich glaube, das mag ich.
Er vereint ja so 2 ganz praktische Sachen. Ne? Hast einmal dann einen Kalender und dann die schönen Motive.
Finde ich auch, weil sonst kriegt man die ja irgendwie nicht, außer man kauft sich die Platten.
Genau.
Und Also die kaufe ich mir auch zum Teil aus Dekogründen, wenn ich die Folge halt gut finde. Es ist halt die neue Abmischung bei den alten Folgen und deshalb ist es schon cool, aber noch nicht so das Allerhöchste meiner Gefühle. Aber die Cover stehen da halt immer ganz schick.
Oh, herrlich. Das klingt richtig gut.
Und bei dir so? Wie war dein Monat und wie war dein Drei-Fragezeichen-Moment, wenn du denn einen hattest?
Ja, also ich habe auch überlegt und tatsächlich habe ich den Bobcast ganz intensiv gehört. Die letzten Folgen, weil es da ja um die singende Schlange und die Silbermine ging und Katrin Fröhlich da mit dabei war. Und das waren sehr coole Folgen. Also die haben mir sehr gefallen.
Das fand ich auch. Ist zwar ein bisschen spoilerhaft für die, die immer noch nicht bei der Tour waren, aber ich glaube, wer die Tour jetzt nicht gesehen hat, der sieht sie halt auch nicht mehr. Von daher war
ja,
das schon okay.
Die sind doch eh durch, oder? Also die sind
eben,
fertig,
würde ich
oder?
Auch sagen. Ja, ja, ich glaube auch, dass da nichts mehr kommt. Und ich muss auch sagen, die ist ja unglaublich sympathisch, meine Namenspatin oder Namensvetterin. Unfassbar, ich musste so lachen.
Ja, ich auch. Also das war ja auch die Geschichten, die da so aus dem Nickkästchen aus Familie Fröhlich erzählt wurde. Ja, und das vereint einfach so zwei tolle Menschen, ne? Und dann natürlich in dem Sinne auch drei, weil Kai Schwind genauso sympathisch ist. Also das, wie gesagt, also da kann ich auch immer nur wärmstens empfehlen, da mal reinzuhören, wer das noch nicht gemacht hat. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass es dass noch kein Hardcore-Fragezeichen-Fan da noch nicht reingehört hat.
Aber, nein, das können wir gut gönnen können. Ja. Ich meine, die haben uns ja auch einen Wissensvorsprung voraus. Ich meine, Andreas Fröhlich war halt dabei, auch wenn er sich nicht mehr an alles erinnert, weil das ist ja halt schon viele Jahre her. Und also ich könnte schon verstehen, wenn er sich an das eine oder andere wirklich nicht mehr erinnert.
Aber ich bin auch erstaunt, wie viel er dann doch noch weiß. Ne? Also wenn ich mir so überlege, so aus der Zeit, ne, wie alt die da auch waren am Anfang, an wie viel ich mich noch erinnern könnte. Ne? Aber es sind ja meistens auch so sehr einprägsame Momente gewesen, gell?
Aber das war ja, aber die Momente sind ja auch sehr ähnlich. Also es ist ja immer so eine Studioatmosphäre und so. Also von daher finde ich es auch völlig verständlich, wenn er zwischendurch sagt, das weiß ich schon nicht mehr.
Ja, richtig.
Und das ist natürlich toll und das ist auch was wir zum Beispiel gar nicht liefern können. Auch zum Beispiel diese ganzen Hintergründe über die verschiedenen Sprecher und so. Von daher würde ich sagen, wir ergänzen uns hervorragend,
ja,
Jenny,
das finde ich auch. Ne? Und das ist auch tatsächlich so, da kann man ja auch schon mal so einen kleinen Rückblick geben auf die Rückmeldungen, die uns so erreicht haben für die letzte Folge. Da hat uns nämlich der Gregor über Instagram geschrieben, der betreibt so einen Art Newsletter-Blog über die drei Fragezeichen Felsenstrand. Und er hat uns informiert darüber, dass er uns jetzt in seinen Newsletter mit übernommen hat. Ne?
Also wie cool.
Ja, uns da auch mit als Podcast aufgenommen zu haben. Und da haben wir uns sehr drüber gefreut und bedanken uns da sehr, dass er da an uns gedacht hat. Und auch an den Martin schicke ich nochmal ganz liebe Grüße raus. Der hat sich auch nochmal sehr schön rückgemeldet. Vor allen Dingen für die Jurassic Park 2 Buchempfehlung. Ja, ich habe mir das Buch tatsächlich geholt. Der hatte nämlich.
Das musst du vielleicht kurz erklären, weil da bin ich ausgestiegen. Entweder fehlen mir Teile eurer Kommunikation oder ich habe es nicht verstanden oder ich habe irgendwas übersprungen.
Ja, ich muss wohl, das wusste ich dann auch nicht mehr, weil ich weiß ja nach 3 Stunden auch nicht mehr, was ich alles so erzählt habe, ja, und da müsste ich mir das nochmal anhören, aber ich hatte, glaube ich, kurz erwähnt, dass Jurassic Park 2 mein Jurassic
Park
Teil
ist. Das weiß ich.
Und
das hast du in der Tat auch da erzählt.
Und da hatte er dann in den Kommentaren dann gesagt, dass das Buch wohl noch viel ausführlicher, zwar recht anders zum Film, aber nochmal ne, so ein paar Extraszenen hat und hatte das dann empfohlen.
Und ist das auch von Michael Crichton?
Ja.
Ah ja, okay, weil den habe ich früher sehr gerne gelesen. Ja, also genau. Unbekannterweise würde ich sagen, kannst du bestimmt auch nochmal lesen.
Ja, ich habe schon teilweise angefangen, aber da kam ja so viel noch anderes dazwischen. Aber ich bin dran. Also vielen lieben Dank dafür.
Ja, und Martin hat sich ja auch noch sehr gefreut, dass wir das Zitate-Tourette fortgesetzt haben mit der Schrottflinte. Und ja, wir gucken mal, wie das so weitergeht, Martin. Wie gesagt, das können wir ja nicht planen, das überkommt uns ja, wenn es uns schüttelt und dann muss es raus. Genau. Und er hatte auch angeregt, also ihm kam das auch sehr bekannt vor mit Bob tritt bei Kettig auf den Zettel, in welcher Folge das war. Und er hat an das Erbe des Meisterdiebes auch gedacht. Genauso wie die Heike, die uns nochmal geschrieben hat. Die meinte auch, das wäre wohl da was. Da ging es ja um ein Foto in einem alten Kloster, was hinter dem Bild war, mit Junge mit Taubenei.
Genau.
Auch sehr, sehr schön
Junge
an der Stelle.
Taubenei.
Wenn man es einmal weiß, kann man es auch nicht mehr anders sagen.
Nee, aber oder? Ich finde das immer noch im Hörspiel immer noch so fantastisch, wie die das machen, wie die das rüberbringen und auch wie der Andreas Fröhlich das dann, also Junge mit Daubelei. Also das ist so eine geile Betonung, das bleibt auch immer drin.
Von daher, also es ist immer gut, wenn ihr irgendwo Zettel seht, immer gut drauftreten, man kann sie immer mal gebrauchen. Und die Heike hat an der Stelle auch nochmal kurz erzählt, die ja auch selber einen Podcast hat, da habe ich es wohl ein bisschen nicht ganz hundertprozentig transportiert. Also den Podcast, den sie zusammen mit einem Partner hat, Otto Alpha 6, ist kein rein wissenschaftlicher Podcast, das wollte sie nochmal klarstellen. Aber sie besprechen da hauptsächlich Jugendkrimis, sowohl Hörspiele als auch Bücher und gucken da auf spannende Phänomene. Deshalb sollten wir da dringend auch mal reingucken, zum Beispiel wie die Tetrachromatie aus dem Drei-Fragezeichen-Fall, das Auge des Drachen. Das magst du, glaube ich, auch. Ne? Das ist auch einer deiner Favorites.
Auf jeden Fall.
Genau, an der Stelle, Heike, vielen Dank. Und ich hoffe, wir konnten das dann noch mal ins richtige Licht rücken. Und ich habe in eine Folge mal reingehört, da geht es halt wirklich darum bei TKKG, was denn jetzt diese Millionenstadt sein soll. Und sie leiten das so krass her, aus welchen Gründen es manche Städte sein müssen und manche nicht. Und ich glaube, letztendlich legen sie sich auf München fest, weil das anhand der Beschreibung aus allen Büchern irgendwie München am wahrscheinlichsten ist.
Ach, krass.
Mit wie weit ist das zum Flughafen und wie viele Leute wohnen da und fließt der Fluss durch die Stadt und also krass.
Ja,
also wenn, ne, wenn ihr euch an solchen Sachen auch berauschen könnt, dann wäre ja der Otto Alpha 7, Otto Alpha 6, Entschuldigung, genau der richtige Podcast für euch.
Cool.
So, und wir, das ist ja erstaunlich. Jetzt sind wir so weit auseinander und trotzdem hatten wir ein ähnliches Phänomen, wenn wir jetzt an diese Folge denken, was wir jetzt hier so machen, weil es hat bei uns beiden so ein bisschen geklemmt.
Das ist wahr. Woran hat es gelegen? Ja, woran hat es gelegen?
Und das ist ja das Erstaunliche. Es hat bei uns beiden geklemmt und ich glaube, wir wissen beide nicht, warum.
Also ich kann es auch wirklich nicht sagen. Also ich weiß auch nicht. Also das Buch habe ich relativ fix gelesen. Gell? Also das habe ich mir genommen, habe es gelesen. Das hat sich wieder super flockig, flüssig lesen lassen. Ja, das mache ich ja immer, gell? Erst lesen. Und dann hat es aber irgendwie, aber vielleicht war es war, glaube ich, auch allgemein. Ich habe einfach keine Gelegenheit mir genommen, ne? Also, und dann habe ich es auf den letzten Drücker wieder gemacht. Aber so kann ich auch besonders gut arbeiten, tatsächlich. Es spornt mich an.
Aber ich glaube, dass du vielleicht aus Solidarität mit mir, dass es da etwas gehakt hat. Weil ich habe ja diesmal, das habe ich ja in der letzten Folge angekündigt, hier bei Das Geheimnis der Bücher, ich will mal alles anders machen. Und das habe ich dann auch fast gemacht. Dann habe ich mir halt das Buch genommen und bin weg vom Schreibtisch und habe mich in den Sessel gesetzt. Und dann habe ich dir ja auch geschrieben, ne? Und dir das gepostet. Und guck mal, hier sitze ich in meinem Sessel mit. Und du hast ja sofort gemerkt, Moment, aber da ist ein Kugelschreiber und da sind Post-its und so Klebezettel und so.
Erwischt.
Ja, also das war so mein Kompromiss zwischen, also irgendwo irgendwas dazwischen, weil so ganz einfach so lesen, ich habe so, dass ich vertraue meinem Gehirn nicht und dachte, wenn ich jetzt so einen ganz tollen Gedanken habe, dann vergesse ich den ja, bis ich den wieder aufschreibe und dann habe ich halt ganz viele Klebezettel da reingeklebt und das ging auch ganz gut, aber irgendwann saß ich dann da, das Buch war ausgelesen und dieses Buch, warte mal, ich kann das mal kurz dir in die Kamera zeigen.
Oh Gott.
Also es ist wirklich über und über voll mit Klebezetteln.
Tausend,
genau. Und vor allen Dingen, es war dann auch wirklich so, dass ich dann versucht habe, diese Klebezettel zu entziffern. Und auf einem relativ am Anfang steht irgendwas mit Artemis. Ich weiß nicht genau, was das heißen sollte.
Das können wir vielleicht heute noch rauskriegen. Heute ist vielleicht
Rätseltag.
Rätseltag und das Geheimnis des Artemis wird entschlüsselt. Noch zusätzlich, genau, also wenn wir das schaffen, das wäre doch echt cool.
Vielleicht war es auch die Arthritis von der alten.
Das kann auch sein.
Die hatte doch
mal. Richtig.
Ich gucke gleich mal an der Stelle, ob die hatte die nicht Arthritis.
Ja, wie krass. Das stimmt.
Ist
das
nur
steht
die Frage.
In irgendeinem Archiv, die Mrs. Marriott hatte Arthritis. Und vielleicht hast du das einfach aufgeschrieben und wolltest da noch irgendwas recherchieren, ob die wirklich Arthritis hatte. Also auf der sie ja beruht quasi. Ne? Also wir müssen ja dann nachher nochmal klären, wo es überhaupt herkommt alles und so. Gell?
Okay, also wenn wir die Krankenakte von Mrs. Marriott noch irgendwie finden, dann habe ich, aber warum schreibe ich mir Arthritis auf?
Das würde mich jetzt auch wundern. Aber mit Artemis kam doch aber auch nichts. Also das kriegt man vielleicht aber noch raus.
Genau, also wenn wir irgendein Wort finden, was mit A anfängt und mit Is aufhört, dann könnte es meine Notiz sein, aber auf jeden Fall habe ich so gemerkt, okay, das ist auch eine Art des Vorgehens, aber das, Also ich glaube, die Notizen, die ich mir danach noch, also als ich das alles nochmal schön ordentlich, damit ich es lesen kann heute Nachmittag oder heute Abend, das hat, glaube ich, länger gedauert, als hätte ich mich von Anfang an einfach an den Schreibtisch gesetzt.
Ja.
Aber es war es mal wert und es hat auch beim Lesen total Spaß gemacht. Aber danach, also ich glaube, ich hatte so diese Hürde so, das Buch ist fertig und jetzt muss ich mir irgendwann mal diese, die ganze Recherche noch mal irgendwie noch machen. Und dann hatte das plötzlich was so von Hausaufgaben oder so einer Uni-Arbeit. Ja, selbst bei einem Thema, was man eigentlich cool findet. Mhm. Und ich weiß nicht. Aber dafür werde ich ja jetzt entschädigt, weil jetzt macht es ja wieder Spaß. Jetzt sind wir ja an dem Punkt, wo es wieder cool wird.
Richtig. Na, also wir haben alles geschafft und wir sitzen jetzt hier und jetzt besprechen wir das Buch, und mit dem wir überhaupt noch gar nicht erzählt haben, was wir überhaupt machen. Jetzt haben wir euch so lange auf die Folter gespannt, jetzt wollen wir das Geheimnis
und gelabert hier über eine Viertelstunde.
Genau. Das können wir halt gut, ne? Also wir haben uns rausgepickt, wieder ein Sonnenleitner-Fall. Und zwar Haus des Schreckens.
Bum, genau. Bum, bum, bum. Folge 131, und da ist übrigens schön, sowohl als Buch als auch als Hörspiel. Also da sind wir gerade mal gleich auf, was aber nicht heißt, dass es irgendwie ab da alles schön im Gleichtakt ist. Davor war 130 beim, da war es genau. Auch gleich beim Buch und Hörspiel, da war es der Fluch des Drachen, das ist das mit der Vase, ne?
Ja, mach mal weiter. Ich habe nämlich was anderes gefunden, was dann im Hörspielreihe anders war.
Ja, und genau, und danach kommt die 132, das ist bei den Büchern der Fluch des Piraten.
Richtig.
Auch eine sehr coole Folge, die ich sehr oft gehört habe und noch nicht oft zu Ende gehört habe. Und im Hörspiel ist es dann Spuk im Netz.
Genau, also ich fand das ziemlich bemerkenswert, dass sich quasi das Haus des Schreckens so zwischen zwei Fluchfolgen in der Buchform einreiht. Dachte, da kommt Fluch des Drachen, dann kommt Haus des Schreckens und wieder was mit Fluch. Fand ich außergewöhnlich. Und dann habe ich auch extra nachgeguckt, ob das in der Hörspielreihe auch so ist, aber da haben sie dann Spuk im Netz reingeschoben.
Ja, vielleicht war ihnen dann doch ein bisschen viel
Fluch. Viel Fluch.
Ja, genau. Kann aber auch Zufall sein.
Genau, da müsste man jetzt, weiß ich nicht, André Minninger fragen oder so.
Ja.
Was da der Hintergrund war. Genau. Aber die anderen beiden Folgen, die habe ich so gar nicht auf dem Schirm. Gell? Fluch des Drachen und Fluch des Piraten, da, nee.
Also hör mal, Fluch des Piraten, die ist, meine ich, relativ, obwohl... Ah nee, ich glaube, die vertausche ich immer mit was. Da gab es auch mal was mit einem Piloten. Ich glaube, das mit den Piraten ist, wo sie, da schreiben sie doch bei so, da sind sie doch so bei Drehbuchschreibern in Hollywood, glaube ich. Und dann geht es um, da muss ich auf jeden Fall, es lohnt sich, glaube ich, da nochmal reinzuhören. Spuk im Netz, diese Computerfolgen finde ich nicht so,
wo so spannend. Wo ich Vampir im Internet eigentlich ganz cool finde. Oute mich mal.
Okay.
Als Kind zumindest. Also die hatte ich definitiv als Kassette und die fand ich ziemlich cool damals. Mit meinem damaligen Ohr.
Fluch des Drachen weiß ich halt, weil die schon auch so ein Cover hat, an das ich mich erinnern kann.
Und ja, da ist so ein silberner Drache drauf, ne?
Ja, und es geht um eine mehr oder weniger wertvolle Vase auf dem Schrottplatz. Das weiß ich auch noch. Also das ist so da, darin eingebettet ist halt Haus des Schreckens. Und ja, also Titel finde ich auch. Also Titel spricht mich an. Haus des Schreckens finde ich gut. Habe ich übrigens nachgeguckt. Es gibt auch, das Haus des Schreckens ist ein Film von 1945 zum Beispiel. Ist ein Sherlock Holmes Fall.
Ja.
Mit Basil Rathbone, einem sehr berühmten Sherlock Holmes Darsteller. Heißt also auch ein Film gleichen Titels. Ich glaube, das ist aber auch Zufall. Und ich finde auch das nicht nur den Titel gut, ich mag auch das Cover.
Ja, das finde ich auch, ne, dass so dieses angedeutete Riesen, Anwesen, ne, da was da so oft auf dieser Insel scheinbar liegt. Na gut, da sieht man nicht, dass es eine Insel ist, aber das auf jeden Fall irgendwie am Wasser liegt, ne?
Da hätte ich auch gedacht, also so wie es hier auf dem Cover aussieht, würde es eher mehr.
Eher mehr und macht so ein bisschen Alcatraz, mutet das so an, ne? Das wäre sonst gar kein, man wüsste gar nicht, wie man da jetzt laut Coverbild, wie man da drauf käme, ne? Wenn man jetzt überlegt, wie es im Buch ist und auch, glaube ich, im Hörspiel, ist es ja gleich, wie die da hinkommen.
Da ist es, richtig, da ist es ja eigentlich eher ein kleiner, ruhiger See, da ist ja jetzt nicht so ein mega Seegang, aber natürlich macht es auf dem Cover schon mehr her. So, als wäre das jetzt irgendwie so ein Tümpel.
Genau, und man kann halt auch schon erahnen, wie groß und wie verwinkelt und
Ich musste ein bisschen an Hogwarts auch denken. Also in sehr, sehr klein. Ja.
Aber so durch diese Türme und so, ne, das macht schon.
Und die Wolken und der Mond und so, also das macht eine
sehr
macht eine
stimmungsvoll gute Stimmung. Ja, auf jeden Fall. Also wirklich alles richtig gemacht.
Also wäre eine Kaufentscheidung, wenn ich so jetzt im Laden sehen würde. Und auch, sonst reden wir ja nicht so viel über einen Klappentext, aber diesmal würde ich dich gerne dazu was fragen. Hast du den Klappentext mal angeguckt?
Ja, der ist ungewöhnlich.
Wollte ich dich nämlich fragen, weil ich fand es super, weil die arbeiten, also die erklären schon ein bisschen, worum es geht, aber in der Mitte ist halt auch ein Zitat. Und zwar das Zitat von der mit spannendsten Szene, wo wir gleich dazu kommen.
Richtig.
Ist das häufig so, dass da ein Zitat aus dem Buch benutzt wird?
Das müsste man jetzt mal herausfinden, ob das da eine bestimmte Zeit gab, als das gemacht wurde, weil ich mich entsinne, dass ich das schon mal nicht oft, also das muss, wenn dann trotzdem nur ein kleiner Teil an Büchern sein, wo das so ist. Aber das ist nicht das Einzige. Und ich glaube, bei den Neueren, da müsste ich aber jetzt mal bei den Neueren gucken, ist das auch wieder gemacht worden. Wenn man jetzt überlegt, das Buch ist von 2006, gell? Hörspiel ist 2009 erschienen. Und die neuen Bücher, da wage ich mich zu erinnern, dass es da vielleicht auch war. Aber da müsste man noch mal recherchieren, ja.
Genau, aber das ist halt, das ist auch so ein bisschen abgehoben. Also ich lese mal einfach den Klappentext vor, damit ihr nicht
vorlesen.
Genau. Was geht in Marriott House, dem gruseligen alten Gebäude draußen auf einer einsamen Insel, vor sich? Spukt es dort tatsächlich? Als auch noch eine Person entführt wird und unheimliche Spuren Böses ahnen lassen, ist schnell klar, dies ist ein Fall für die drei Fragezeichen. Und jetzt kommt das Zitat. Alle starrten durch das Fenster. Auf einmal drehte Scavenger den Kopf ein wenig zur Seite. Zitternd gelang es ihm, für eine Sekunde nach oben zu sehen. Dann fiel sein Kopf wieder nach unten und er wurde vollends in die Finsternis geschleift. Wer oder was hat den Mann in seiner Gewalt? Justus, Peter und Bob, die drei erfolgreichen Detektive aus Rocky Beach, nehmen die Spur auf und geraten an die Grenzen ihrer detektivischen Fähigkeiten.
Also das, da kriegt man schon mal eine Gänsehaut, ne?
Fand ich auch. Und dieses Zitat ist einfach eine super, super Stelle im Buch. Und das ist so, haben sie gut gemacht, diesen kleinen Clip rauszunehmen und hinten aufs Cover drauf zu pressen. Fand ich eine gute Idee.
Auf jeden Fall. Ne? Das ist wirklich der Hammer. Ne? Und da ist man sofort dabei. Ne? Das liest man und dann ist so ein Klappentext wichtig. Ne? Dann nimmt man das und liest das. Ne? Weil wenn ich dann so weiter gucke, ich gucke mir ja dann immer gerne die Kapitelüberschriften an. Nee, das hat mich dann irgendwie nicht so.
Also bei ein paar habe ich mir so Notizen dran gemacht, das können wir ja gleich im Verlauf machen, wo ich dachte, na Jenny, findest du das nicht einen guten Titel? Okay.
Ja, aber kommen wir noch dazu.
Da kommen wir noch dazu. Ich habe noch was anderes, bevor wir wirklich gleich ins Buch einsteigen. Mir ist nämlich was aufgefallen, es war wahrscheinlich Zufall, aber das steht halt bei mir auf der Seite, wo sonst immer keiner hinguckt, außer man guckt, wann ist es erschienen. Aber hier steht, dieses Buch folgt den Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung.
Ja, das steht bei mir auch.
Ich bin mir nicht sicher, ob das sonst in jedem Buch steht. Und deshalb habe ich noch mal ein bisschen was zur Rechtschreibreform recherchiert, weil sie schon ein bisschen her ist. Und also wir hatten 1996 gab es eine Reform der deutschen Rechtschreibung. Puh, das ist schon sehr lange her, aber die Älteren von uns erinnern sich vielleicht mit Schrecken, dass dann plötzlich alles anders war. Und zwar sollte damals die Rechtschreibung im deutschen Sprachraum halt vereinfacht werden. Für mich war das extrem doof, weil ich habe sehr, sehr, sehr lange gebraucht. Ich glaube manchmal bis heute, weil es hauptsächlich um Groß und Klein und Auseinander- und Getrenntschreibung ging. Und es gab wohl, und das hatte ich überhaupt nicht mehr so auf dem Schirm, dass es unheimlich viele Auseinandersetzungen zwischen Gegnern und Befürwortern gab. Und das war dann so, dass dieses Regelwerk 2004 und 2006, also in dem Jahr, in dem der Roman erschienen ist, in strittigen Punkten nochmal überarbeitet wurde. Und teilweise sogar bisherige Regeln wiederhergestellt wurden, die 1996 erstmal abgeschafft wurden. Also da gab es so ganz strittige Punkte und dann haben sie sich gedacht, so. Und dann war das so, dass zum Beispiel 2004 Verlage wie der Axel Springer Verlag, der unter anderem ja die Bild-Zeitung verlegt, aber auch der Spiegel, die Süddeutsche, die wollten zur traditionellen Schreibweise zurückkehren. Und andere haben das wiederum kritisiert, die Taz zum Beispiel. Und die hat zum Beispiel ihre Ausgabe vom 12. August 2004 in kompletter Kleinschreibweise rausgegeben und hat dann die ganzen anderen, die da rumgenörgelt haben, als ewig gestrige bezeichnet. Also ich wäre da auch dabei gewesen. Und dann haben sie sich überlegt, okay, dann muss es einen extra Rat für die deutsche Rechtschreib Werbung noch geben. Die sind 2004 gestartet und dann haben die über 2 Jahre da irgendwie rumgedoktort und haben dann noch so Empfehlungen rausgegeben, was okay ist und was nicht okay ist. Und da ging es halt auch wirklich hauptsächlich so um Groß- und Kleinschreibung und getrennt und zusammen. Und dann war es so, 1. August 2006 wurde erneut die reformierte Rechtschreibung bundesweit an den Schulen für 1 Jahr Übergangsfrist eingeführt. Und es war dann so, also so 1 Jahr durften die Kinder noch Fehler machen, dann wurde das noch nicht benotet. Und dann 1 Jahr später war das aber, wenn das dann falsch geschrieben war, gab es einen Punktabzug. Mhm. Und dann haben die Zeitungen auch wirklich nachgezogen. Also es hat sich keiner mehr dauerhaft dagegen gestellt. Und im 1. Januar 2007 haben die dann alle diese neue Schreibweise auch wirklich angewandt. Und also was zum Beispiel, wenn man sich jetzt gar nicht mehr erinnern kann, was haben die damals geändert? Also 1996 wurde zum Beispiel aus dem alten Wort Stängel mit E das neue Wort Stängel mit Ä. Mhm. Hat ein bisschen was mit der Herleitung zu tun. Es muss nicht unbedingt was mit Stange zu tun haben, aber das wurde dann einmal festgelegt. Auch früher schrieb man Kuss mit SZ, danach schrieb man Kuss mit Doppel-S. Balletttänzerin schreibt man seitdem mit 3 T. Mhm. Und auch so Trennung, da konnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Also früher hat man Zucker vor dem K und nach dem K getrennt. Und dann wurde es aber mit 2 K mhm. geschrieben. Also Z-U-K, Bindestrich oder Trennungsstrich. Nächste Zeile, K-E-R, konnte ich mich nicht erinnern. Und heute trennen wir nach zu. Und dann kommt das C-K in der nächsten Zeile.
Das sieht auch viel besser aus.
Ja, weil wir uns vielleicht dran gewöhnt haben. Es ist ja auch schon sehr viele Jahre her. Aber da bin ich noch mal so zurückgereist in die Vergangenheit und dachte, ach du Schreck. Mhm. Genau, und mir war nicht klar, dass da so viel so im Schwange war. Und vielleicht haben sie deshalb in den ersten Büchern, ich glaube, heute steht das in den Büchern nicht mehr, dass das nach der neuen Rechtschreibung ist. Mhm. Vielleicht damit sich nicht irgendein Leser an den Verlag wendet und sagt, das ist aber
genau,
falsch.
Das stimmt nicht.
Warum schreibt ihr Kuss mit Doppel-S? Da habt ihr einen Druckfehler. Vielleicht haben die Verlage sich in der ersten Zeit danach gegen sowas dann gewappnet, indem sie sowas extra nochmal ins Buch reingedruckt haben. Mhm. Genau, und ich glaube, ich leide da immer noch und nach diesem ich bin deshalb auch zum Radio gegangen, da ist ja Rechtschreibung, also ob Groß- oder Kleinschreibung ist da ja egal, das sieht man ja nicht.
Genau, das ist gut.
Ja, bis sie das Internet erfunden haben und plötzlich so Texte halt auch im Internet abrufbar waren und dann musste ich doch wieder sehr drauf anleihen. Und mittlerweile, also es funktioniert ganz gut, aber bei manchen Sachen muss ich immer noch gucken und bin sehr erstaunt, wenn ich bei Dingen nicht genau weiß, wie man es schreibt und ich nachgucke. Ganz viele Sachen, da sagt der Duden, kann man so und kann man aber auch so machen. Das finde ich sehr unbefriedigend.
Na ja, du willst lieber die eindeutige Variante, ne? Ich mache das immer, wie es besser aussieht. Also wenn ich mir unsicher bin, wie es geschrieben wird, dann schreibe ich es mir einmal auf und sage mir, nee, so sieht es komisch aus, dann schreibe ich es immer so, ach, das sieht besser aus.
Ja, aber ich habe auch manchmal, also mir begegnen immer noch Worte, von denen ich glaube, dass ich die schon sehr oft gesprochen und benutzt habe, aber die ich noch nie geschrieben habe. Und dann denke ich so,
Ja, wenn man dann plötzlich mal schreiben muss, ne, dann kann man nur hoffen, dass es eben keiner lesen muss, sondern dass man es vielleicht nur selbst als Erinnerungshilfe braucht, ne, und dann hofft man natürlich, dass man es noch lesen kann, ne.
Man lernt nie aus. Also vielleicht finden wir auch für meine Arthritis, für meinen Archimedes, für meinen Artemis.
Artemis, Arthritis, irgendwas. Vielleicht hast du auch ein Anagramm gebaut. Vielleicht warst du ja auch so in der Folge,
vielleicht,
dass du...
auch das. Ich glaube einfach, dass ich meine eigene Sauklaue so gar nicht mehr lesen kann und so ein eigenes Steno auch, gerade wenn es schnell gehen muss, benutze. Und das weiß ich aber nur in dem Moment, wo ich es schreibe. Und das kann man nicht mehr zeitversetzt zurück übersetzen. Gut, soweit des Vorgeplänkels meinerseits. Dann würde ich sagen, gehen wir ins Buch. Mhm. Außer du hast noch irgendwie eine Frage, die wir uns jetzt stellen und versuchen, während der nächsten 25 Stunden zu lösen.
Also wenn man jetzt so guckt, dass das Hörspiel, wenn man das jetzt vorher hört, finde ich, lässt das eigentlich keine Fragen offen.
Ja. Ging mir
also
genauso.
Man hört das Hörspiel und das ist gut. Ne? Also.
Und ich habe es ja diesmal auch andersrum gemacht. Ich habe diesmal das Buch gelesen und dann hinten drauf das Hörspiel und hatte aber trotzdem den gleichen Effekt. Mhm. So, also auch im Buch waren auch keine Fragen. Also es waren eigentlich, aber wir fangen mal an. Vielleicht ergibt sich ja währenddessen doch eine Frage, von der wir noch gar nichts wussten.
So ist es. Und zwar starten wir ins erste Kapitel Marriott's Island. Und wir begleiten Justus und Bob, die gerade auf einem Parkplatz ankommen und von Weitem Peter sehen und dann sowas wie sagen, oh, na, hoffentlich sieht er uns nicht und hoffentlich spricht er uns nicht schon wieder an. Und man fragt sich, was ist mit denen?
Genau, was ist da denn los?
Also, ne, also es ist total merkwürdig, ne? Also warum wollen die das nicht? Ne? Also es regnet wie aus Eimern, ne? Also man weiß, es ist gerade ganz schön was los. Und es wird noch vermutet, ob es der Ausläufer von Emily ist, einem Hurricane, der halb Texas verwüstet hat. Da sagt aber der Justus, nee, kann nicht sein. Es hat sich noch kein Hurricane über die Rocky Mountains gewagt, ja?
Ja.
Da wollte ich eigentlich mal nachgucken, ob das tatsächlich
stimmt. Ich auch.
Hast du nachgeguckt?
Nein, ich wollte es machen, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich habe es ja auch nicht so mit Naturphänomenen, habe ich es nicht so. Und dann dachte ich, vielleicht hast du es nachgeguckt. Wie witzig, dass wir es beide wollten.
Witzig, ich habe es dann vergessen. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein.
Also ich glaube, ich habe da noch irgendwie so ein Post-it mit Hurricane recherchieren. Stimmt die Herleitung? Kommt so ein Hurricane über Berge oder nicht?
Oh, schade. Aber das kriegt man doch raus. Das reichen wir noch nach.
Das reicht
mir jetzt doof, das jetzt zu machen. Nein, also auf jeden Fall treffen sie sich da und wir lernen eine ganze Gruppe Leute kennen, ne? Und
aber die werden auch schon direkt gut, also es sind ja eine Menge Leute, also letztendlich. Insgesamt ist es eine Gruppe von 10 mit den 3 Fragezeichen. Ja. Aber ich kann die relativ gut auseinanderhalten und so. Ich kann die auch gut im geht so. Also im Buch kann ich sie gut auseinanderhalten. Also wir haben Alexander Nolan, der ist so um die 50, hat graue Haare. Dann haben wir dieses Paar Ian und Mary Parsley. Sie ist unglaublich nervös, er raucht. Dann gibt es Jasper Kittel, jung mit Nickelbrille. Dann Jacqueline Williams und ja, ich würde jetzt sagen Shawnee Davidson.
Ja, so heißt die auch. Aber
Im Hörspiel heißt die Sean.
Auch echt? Sagen die nicht da Shawnee? Oder verschluckt das nur?
Vielleicht
das nur?
Verschluckt das auch. Aber ich würde sagen, sie heißt Shawnee.
Shawnee, ja.
Genau. 2 hübsche Frauen.
Die Peter findet, ja.
Ja, diesmal ist es Peter, der auf die Optik der Damen anspringt. Das können wir hier mal kurz erwähnen. Es ist also nicht immer nur Bob. Genau. Also die stehen da alle und Mr.
Lowell,
genau, der da scheinbar so eine Art Organisator ist, der stellt alle miteinander vor und so, jetzt sind sie halt alle da und Peter kommt. Das ist eine sehr schöne Szene direkt am Anfang, denn Peter ist seiner Zeit sehr voraus, er verteilt nämlich eine Ghetto-Faust.
Ja, so geil, hab ich auch aufgeschrieben, ey.
Ist noch so die Vor-Corona-Zeit, da war das irgendwie, also da war, weiß ich nicht. Also wenn man nicht gerade im Ghetto lebt, ist es, glaube ich, immer, also ist das damals, also es war bestimmt eine komische Situation.
Ich wollte gerade sagen, also man muss mal überlegen, dass es 2006 war und ich versuche mich zu erinnern, ob ich das da schon kannte. Weil jetzt liest man das natürlich und denkt sich, okay, warum kennt Bob keine Ghetto-Faust? Er schüttelt ihm dann die Faust, ja, weil er kann sich nichts darunter vorstellen, ja. Und, aber ja, wahrscheinlich war das 2006 irgendwie noch nicht so publik. Ich hab keine Ahnung, ja.
Ja.
Ziemlich witzig, aber er kommt da aber auch wieder, da aber auch reinkommt, gell? Ja, alles senkrecht, give me 5, ja. Und ich denke mir nur so,
Genau, das war auch, jetzt, das konntet ihr nicht sehen, aber so das Geräusch, was Jenny gemacht hat, plus der Gesichtsausdruck hat exakt das wiedergespiegelt, was ich beim Lesen auch hatte. Also ich dachte, ich schäme mich gerade, also irgendwie, warum ist der so komisch?
Und man merkt das Justus und Bob genau an, auch im Buch, ne, dass die dann auch sagen, ja, okay, ne?
Ja.
Herrlich, ja.
Also man ist, sagen wir mal, konsterniert und man muss sich erstmal sortieren, aber wir können uns da gar nicht so lange mit aufhalten, weil es kommt noch ein Nachzügler.
So ist es.
Und zwar ein Mann namens Lloyd Scavenger.
Der kommt ja erstmal angeritten, ne, auf seinem silbernen Ross.
Ja, mit seinem teuren Lexus, sehr lautlos, also noch kein Elektroauto, aber ein japanischer Wagen der Oberklasse, wurde bis 2010 gebaut, das habe ich jetzt mal nachgeschlagen. Und weil er ja ein erfolgreicher Musikproduzent ist, kann er sich die teure Karre halt auch leisten, der Herr Scavenger.
So ist es.
Du stehst ja so auf Namen, hast du mal geguckt, was Scavenger heißt?
Nein. Aber du.
Aber ich, und da habe ich extra an dich gedacht. Aber ich dachte vielleicht, ich lasse dich aber auch gerne, falls du. Das heißt direkt übersetzt Straßenkehrer oder Plünderer, aber auch Aasfresser.
Ach ja.
Und in der Chemie gibt es eine chemische Substanz, die einem Gemisch zugefügt wird, um zum Beispiel unerwünschte Reaktionen zu deaktivieren.
Ist ja krass.
Und das ist auch ein Scavenger. Und es gibt Scavenger Hunt. Das ist dann wie unsere Schnitzeljagd.
Ach, ist ja cool. Das fetzt.
Also falls selbstredender Name vielleicht, aber auf jeden Fall kein einfacher Name,
nee,
sagen wir so.
Aber ein sehr klangvoller Name. Also ich mag den Namen. Der hat irgendwas.
Finde ich auch.
Der hat was, ne?
Ja. Und Lloyd, ja, finde ich auch ein ganz cooler Vorname. Also so, ja. Und der Typ ist irgendwie auch noch 2 Meter groß und ja, gut gebräunt und.
Ja, und die Mädels fliegen auch ganz schön auf den, gell? Also die Shawnee und die Jacqueline, die sind da gleich schon auch, oh, du bist so Scavenger. Also auch im Buch sind die total aus dem Häuschen, ne? Und
Bob auch, weil der kennt ihn, ja.
Genau, der sagt, das ist wirklich ein hohes Tier und der hat ja hier beim Sexhändler, da auch da schon von ihm gehört und so, weil der ziemlich namhafte Bands, ich habe mir die jetzt nicht aufgeschrieben, unter Vertrag nicht, hat, aber die sagen sie auch im Hörspiel. Also wenn ihr das Hörspiel kennt, dann habt ihr von den Namen schon gehört. Steht auch so im Buch.
Ja, und das sind ja auch wieder erfundene Bands, von daher, das ist ja nichts, wo man dann noch irgendwie ein Album bestellen kann.
Ja, und dann sind die alle da und der Lowell hat sie alle vorgestellt und sie machen sich auf zur Bootsanlegestelle und fahren dann mit einem Elektroboot dann rüber zum Haus.
Genau.
Und dann wird das schon mal schön beschrieben auch, gell? Oder?
Toll.
Ja, also wirklich.
Also wirklich, wir nähern uns wirklich diesem Haus und können uns das so mit den Leuten auf dem Boot auch so ein bisschen angucken. Ne? Also, dass das Türmchen hat und Erker und Giebel und Kuppeln und Balkone und Balustraden und hunderte Fenster und 3 Stockwerke und sehr beeindruckend ist.
Mhm.
Nur Mr. Scavenger ist irgendwie.
Ja, der scheint ziemlich unbeeindruckt zu sein.
Die lässt das kalt, ja.
Und dann kommen sie noch an einem, also sie steigen dann aus, kommen an einem Pavillon vorbei und es wird halt erzählt, dass die Mrs. Marriott damals da Pfau hielt, ne, und dass sie da auch immer auf dem Gelände rumgelaufen sind und nachts wurden die immer in diesem Pavillon untergebracht und heute haben sie aber nur noch Zierhühner. Also es wird noch genutzt, es gibt diesen Pavillon noch und genau, das wird dann noch erwähnt.
Genau. Ich finde es ja gut, dass es keine Pfauen gibt. Ich mag eigentlich Pfauen oder Pfaue. Also auf jeden Fall diese Pfauenvögel. Aber hast du schon mal so einen Pfau schreien
hören? Ja, der schreit wie eine Katze.
Ja, ne? Ganz, also wenn die teilweise, oft sind die ja in Zoos oder so, dass die da sich ja frei bewegen. Und das ist am Anfang sehr irritierend, wenn man die hört, weil es hat so gar nichts Vogelartiges.
Nee, überhaupt nicht. Es ist eher, warte mal, nicht nur Katze, sondern auch manchmal wie so ein Affe. Also ganz, ganz komisch. Man kann das gar nicht, also wirklich überhaupt nicht vogelmäßig.
Und also laut. Sagen wir mal, wenn da noch Pfauen unterwegs wären, dann wäre es, glaube ich, zusätzlich noch, wenn die da noch.
Oh Gott, wenn man das überlegt, schreien. Wie viele. Also wir haben hier in Erfurt auch Pfaue und ich weiß nicht, meistens so 1, 2, die da rumlaufen und die machen schon Radau genug. Und wenn die, ich weiß nicht, was stand drin, wie viele die hatte, echt viele. Also
viele, ja.
Wow, okay.
Na, da sind die Hühner ein bisschen einfacher, also so ein paar Zierhühner, irgendwas Kleines, was da vor sich hin gackert.
Genau. Also die Info wird auf jeden Fall auch noch gedroppt und dann kommen sie zur Tür, also auch, wie man sich's vorstellt, ne, so ein Riesenportal, massives Eichenholz, ne, und da haben wir dann schon das Emblem, ja, da ist dieses Gewehr eingefasst und ein überdimensionales M für die Marriott-Gewehre, ne, es war ja dieses, wie heißt, das
Repetiergewehr.
Oh, Knoten in der Zunge. Genau, ne, und das war ja der Mr. Marriott, der hatte ja dieses Gewehr erfunden quasi und sie ist ja die Ehegattin und kommt aber später die ganzen Infos über Mrs. Marriott, ne? Die kommen, betreten erstmal das Haus, der Lowell, das war's ja, ach doch, doch, sie betreten das Haus, er schließt auf und erstmal ein Schrei.
Und damit ist das erste Kapitel zu Ende und es ist ein tolles erstes Kapitel, finde ich. Also wir sind sofort in so einer Situation drin, es ist sehr atmosphärisch mit dem schlechten Wetter, wir treffen lauter neue Leute, dann diese komische Justus-Peter-Bob-Konstellation mit Peter außen vor, wo man als Leser nicht so weiß, so, genau. Und dann dieses gruselige Haus und dann noch der Schrei, also ein richtig perfektes erstes Kapitel, würde ich sagen.
Finde ich auch. Und auch die ganzen Figuren kurz und knackig super eingeführt, dass du genau weißt, okay, wer ist hier irgendwie wer? Toll.
Oder auf wen achte ich noch mal ein bisschen? Und ich muss auch sagen, sehr ähnlich ist es halt auch im Hörspiel. Und da muss ich sagen, da mag ich ja Mr. Lowell sehr, weil der das auch sehr schön erklärt. Und das ist auch eine ganz, ganz tolle Stimme. Und auch diese Situationskomik mit Peter, wenn der da so ankommt und sich so einführt. Das ist auch nicht nur spannend und atmosphärisch, das ist auch witzig.
Genau, das sagt er ja dann auch sowohl im Hörspiel als auch im Buch. Ne? Wenn er sich dann so vorstellt und er sagt, Schweinewetter. Oh, ich habe gedacht, du bist Peter Schauer. Ach so, ja. Da peilt er dann auch so das nicht so richtig. Ne? Das ist so wieder so ein typischer Peter irgendwie. Schön.
Genau. Fand ich auch. Oder Bob, der irgendwie so sagt, Menno, als Scavenger, der ja ein bisschen zu spät kommt und seinen Käfer
zupackt. Das ist ja ganz wichtig. Das dürfen wir eigentlich gar nicht auslassen.
Genau. da echauffiert sich Bob halt so, da komme ich doch jetzt gar nicht weg und jetzt hat der mich dazu geparkt und Justus sagt, ist doch nicht so schlimm, wir sind hier morgen eh wieder weg und dann sind wir eh alle gleichzeitig hier weg und dann kannst du ja danach da wegfahren, wenn er da wegparkt.
Richtig.
Also so, Justus, ne, entkräftet das so ein bisschen, aber das ist auch nochmal wichtig, das am Anfang zu
genau,
sagen.
Genau, ganz, ganz wichtig und das finde ich aber auch ziemlich cool, weil mir ist genauso gegangen. Also ich hasse das auch, wenn ich irgendwo stehe und sehe, wenn sich einer echt nah an mich ranstellt. Ich meine, jetzt ist mir das Schnurz. Ich habe jetzt an meinem Auto Kamera und Piepser in allen Richtungen, ja. Ich kann jetzt bis auf einen Millimeter an den anderen dran fahren und dann packe ich eben auch aus, wenn ich zugeparkt bin. Aber wenn man das nicht hat und der alte Käfer hat ja sowas nicht, oder auch wenn du allein die Tür nicht aufkriegst, um reinzukommen, ne?
Du musst ja rein,
das ist
du
ja,
musst
ja einsteigen, also ich genau. Auch die Pimpernellen kriegen, also ganz im Ernst, da würde ich auch, ne? Aber auf jeden Fall hat Justus aber recht und kann ihn da erstmal beruhigen, ne? Aber ich kann da Bobs Unmut sehr, sehr gut nachvollziehen.
Genau. Also von daher ist sehr, sehr viel drin in diesem ersten Kapitel, was auch schon den Boden bereitet für das, was so kommt. Und ja, jetzt kommen wir halt in dieses Haus und wer weiß, wer da am Anfang schon geschrien hat.
Ja.
So, also sind wir nämlich jetzt im Haus der Geister, so heißt das zweite Kapitel.
Genau, und alle erschrecken sich fast zu Tode. Nur Scavenger nicht.
Mysteriös.
Das macht Justus schon ein bisschen stutzig an der Stelle, ne?
Uns aber auch, genau. Und Lowell stellt jetzt erstmal dieses Marriott Mystery House vor und erzählt, dass Mrs. Sarah Lockwood Marriott das Haus hat bauen lassen und zwar von 1882 bis zu ihrem Tod 1920. Und sie die Witwe von Walter Wirt Marriott ist, dem Erfinder des Marriott-Repetiergewehres. The gun that won the West.
Jawohl.
Für den Fall, dass du nicht so waffenaffin bist, ich habe mal geguckt, was ein Repetiergewehr ist. Und zwar ist das ein Durchlader. Also da geht eine Patrone in die Kammer zum Schießen und danach durch so ein Vor- und Zurückschieben wird die leere Patronenhülse ausgeworfen und eine neue wird nachgeladen. Das heißt, man muss nicht extra nochmal reinfummeln. Ja. Mit der Hand.
Genau.
Und früher war das ja so, da musste ja jede einzelne Patrone oder jede Kugel, da musste auch noch irgendwie Schwarzpulver mit rein, da musste noch rumgestochert werden und das war eine echte Neuerung. Allerdings, also für den präzisen Einzelschuss war das wohl gut, das haben Jäger benutzt, Sportschützen und auch Scharfschützen, das ist wohl ein ähnliches Prinzip wie heute noch. Und gut, und danach kommt dann halt irgendwann das Maschinengewehr, was dann ganz viel hintereinander schießt, ne? Aber das ist ein Repetiergewehr.
Genau, das erfahren wir alles und es wird richtig schön eigentlich erstmal alles erzählt von Lowell und auch die drei Fragezeichen fragen schön nach, ne? Also, dass man merkt, okay, die sind das erste Mal da, ne? Also man merkt,
genau, also sie sind neugierig, aber nicht so neugierig, wie sie normalerweise als Detektive sind. Auch das gibt uns ein bisschen zu denken. Wir wissen ja am Anfang noch nicht ganz so über die eigentliche Situation. Lowell macht es aber auch im Hörspiel großartig, wenn er dieses Haus nochmal vorstellt und dann halt erzählt, ne? Vor 1906, da gab es nämlich ein großes Erdbeben, hatte das Haus 500 bis 600 Zimmer, wo ich ja denke, das sind schon viele. So. Von denen sind 220 heute in Benutzung, 39 Schlafzimmer davon, 13 Bäder, 6 Küchen, 2800 Quadratmeter. Also, wenn ich da nörgel, würde ich sagen, das sind mir zu viele Zimmer. Also, wenn das jetzt wirklich 500 Zimmer waren, dann hätte jedes Zimmer nur so 5,5 Quadratmeter. Aber gut, vielleicht darf man es auch nicht so sehen. Aber 9000 Fenster, 1900 Türen, 46 Kamine, 44 Treppen plus so Besonderheiten wie Geheimgänge und Höhenunterschiede auf den Treppen. Und also es ist einfach so eine Masse auch an Zahlen und so, wo ich auch denke, wer putzt denn da die Fenster? Aber also es ist schon so ein Haus, der also wo man sich denkt, das kann doch gar nicht sein, aber es macht Eindruck.
Ja, absolut, ne? Und wird dann auch nochmal erzählt, dass es eben keinen Strom gibt, kein Telefon, kein Internet. Also man hat keine Möglichkeit, irgendwie da nach außen zu telefonieren oder irgendwie da sich bemerkbar zu machen. Aber sie fragen aber trotzdem nach, ja, was ist, wenn aber irgendwas ist? Und dann gibt Mr. Lowell ein Handy raus, das er Bob gibt. Der macht das auch ziemlich gut, indem er dann sagt, warum ich? Ja, find ich richtig cool. Ja, warum nicht, sagt Lowell. Gell? Sagt, hier, das kriegst du. Und dann kommt ziemlich schnell die Sprache drauf, ich glaube von Mrs. Parsley, ne?
Auf die Geister, genau.
Ne?
Ja. Und da ist es so, auch Lowell erzählt nochmal diese Geistergeschichte in ganz kurz und sagt, ja, Mrs. Marriott, nachdem ihre Tochter und ihr Mann kurz hintereinander gestorben waren, glaubte Mrs. Marriott, dass die Toten, die von den Gewehren ihres Mannes erschossen wurden, sich für ihren Tod an der Familie rächen wollen. Und das waren wohl hauptsächlich Indianer, also sprich amerikanische Ureinwohner, und sie würden sie holen. Das war so ihr Glaube. Und dann hat sie sich ein Medium gesucht und das Medium hat gesagt, bau ein Haus, das nie fertig wird. Dann sind die Geister nämlich verwirrt und da müssen immer wieder Veränderungen in dem Haus vorgenommen werden. Und die Zahl 13 ist auch ganz wichtig, die soll nämlich abschrecken.
Genau, und deswegen gibt es da überall, ne, was mit 13, und dann ist es aber auch so, dass sie sowohl die bösen Geister abschrecken wollte, als auch die guten Geister anziehen wollte, ne, indem alles sehr prunkvoll und sehr hochwertig und so ist, ne, damit die sich halt geschmeichelt fühlen, ne, und die bösen Geister durch diese Verwirrung abgeschreckt werden sollen.
Aber um noch mal kurz auf die Zahl 13 zu kommen, also mir war ja auch eher klar, dass das eher eine Unglückszahl ist, aber manche benutzen die halt auch als Glückszahl, also scheinbar Mrs. Marriott ja auch in irgendeiner Form.
Ja, das stimmt, genau, das war ja eigentlich auch so ihr Schutz vor den Geistern, ne?
Genau, und es gibt halt, also wenn man zur Zahl 13 noch nachguckt, da gibt es auch die unterschiedlichsten noch Dinge, die sich da um diese Zahl ranken. Es gibt zum Beispiel Menschen, die wirklich eine Phobie vor dieser Zahl 13 haben. Das nennt sich Trisgeidekaphonie, glaube ich. So. Und die meiden dann auch Räume, Stockwerke und alles, was mit der Zahl 13 zu tun hat. Und das hat sich aber auch in unseren Alltag so eingeschlichen, dass es in manchen Gebäuden keinen 13. Stock gibt. Nach dem 12. kommt dann der 14. Oder Passagierflugzeuge haben oft keine 13. Reihe. Krankenhäuser und Hotels haben oft kein Zimmer Nummer 13. Und Freitag der 13. gilt ja auch ganz klassisch immer noch so als Unglückstag. Und die 13 ist auch so ein bisschen das Symbol für den Teufel und gilt das Teufelsdutzend. Wenn du mal gefragt wirst, was ist das Teufelsdutzend, dann kannst du sagen, das ist die 13. Und in Sachen unnützes Wissen, was man noch so gebrauchen kann, die Zahl 13 war bei der deutschen Lottoziehung, bei der allerersten Ziehung, die allererste Zahl, die gezogen wurde. Und das Lustige ist, und seitdem ist sie so gut wie nie wieder gezogen worden. Sie gilt heute immer noch als die seltenste Zahl im Lotto-Kosmos. Jedenfalls Lotto am Samstag. Ja. Also das Mittwochslotto scheint da andere Regeln zu haben. Das habe ich auch noch gefunden zur Zahl 13.
Sehr geil. Und Nolan fragt dann aber auch noch mal nach einem weiteren Zugang. Also der muss irgendwie schon wissen, dass da vielleicht noch was gibt. Es gibt Gerüchte, dass es noch irgendeinen Geheimgang gibt, der da noch von der Mrs. Marriott angelegt wurde. Aber Lowell dementiert das sofort und sagt, es gibt nur den einen Eingang und weiter nichts. Ne?
Also es gibt Geheimgänge in diesem Haus.
Aber die führen meistens nicht nach Verwirrung, die führen ins Nichts und so, gell?
Genau. Und da ist sich das Buch und das Hörspiel, da sind die sich auch einig. Genau.
Absolut, genau.
Und Lowell erzählt aber noch, dass es durchaus auch merkwürdige Phänomene in diesem Haus gibt, die sich keiner erklären kann. Dass zum Beispiel in leeren Räumen Atmer zu hören sind, Schritte, irgendwelche Geistererscheinungen und Orgelmusik.
Genau, da freut sich Mrs. Parsley natürlich, die kriegt dann gleich schon wieder so ein Uhuha.
Die ist ja fast unser Peter in der Folge, also die ist da sehr, sehr ängstlich und aber mich durchläuft auch so ein schöner Grusel.
Genau, und dann fängt Lowell an und verteilt Kuverts an die Leute und sagt, wir sehen uns Sonnenaufgang wieder, fast alle. Ne? Er lässt dann auch schon so ein bisschen so, na, ob ihr morgen noch alle da
seid. Er macht
schon
gut Stimmung,
also richtig geil. Und überreicht da die Briefumschläge, dann geht er durch die Tür, schließt zweimal ab und wirft den Schlüssel durch den Briefkasten. Und damit sind wir raus aus dem Kapitel.
Wir sind raus aus dem Kapitel und alleine in dem Haus. Und vielleicht können wir an dieser Stelle, außer du sagst, es gibt eine bessere Stelle, wo wir nochmal über das Haus sprechen können und vielleicht ein Vorbild, was es dafür gibt.
Nee, das passt perfekt jetzt.
Ja, dann. Was hast du denn gefunden?
Ja, ich habe es mir aufgemacht hier, das Winchester Mystery House gefunden. Das in San Jose steht.
Also auch in Kalifornien. Richtig. Also, und also da sind so viele Parallelen, dass ich jetzt mal, ohne dem Autor vorgreifen zu wollen, also das wäre schon, also dass er sich das aus Versehen ausgedacht hat, kann man nicht unbedingt glauben, weil die Witwe, die dieses Haus hat bauen oder umbauen lassen, hieß auch Sarah mit Vornamen Lockwood Winchester.
Genau.
Und die war die Witwe von einem Oliver Fisher Winchester und der hat ein Winchester Repetiergewehr.
Ach, so ein Zufall aber auch. Also ich Tolle Vorlage. Also
super Vorlage.
Wer das kennt und das wird Herr Sonnleitner irgendwie recherchiert, gekannt haben vielleicht, ne? Und toll. Also wenn man da, da gibt es eine Website, da kann man alles drüber lesen. Das kann man auch besuchen. Also wer mal zufällig in Kalifornien ist und nach
San Jose
will, kann sich eine Tour buchen. Ich würde es tatsächlich machen, weil ich möchte das, ich würde das zu gerne mal live sehen. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, ich auch. Und da sind einfach, also da ist auch die Rede von 10.000 Fenstern, 2.000 Türen. Also es hatte ursprünglich, war es ein altes Farmhaus, das hatte mal 8 Zimmer. Und dann hat Mrs. Winchester angefangen, innerhalb von 36 Jahren, weil sie halt auch Angst vor Geistern hatte, die mit den Gewehren ihres Mannes getötet wurden. Da hat sie angefangen, da 160 Räume reinzuzimmern zu lassen.
Wahnsinn.
Und also das waren genau diese Dinge, die halt da auch schon, wovon die Rede war. Und man kann halt nicht das ganze Haus heute noch sich angucken, weil es gab auch wirklich dieses Erdbeben 1906, das hat es gegeben in Kalifornien. Da ist auch ein bisschen was eingestürzt in diesem Haus. Dann wurden da Räume mit Brettern erstmal vernagelt. Aber man kann das heute noch besuchen und es gilt als eines der unheimlichsten Orte Amerikas, ist in so einer Rangliste mit dabei. Und also wenn wir mal nach Amerika fahren, so Westküste oder so, dann
na, ist das schon, gucken wir ist das schon mal. Pflicht, ne? Das muss man sich dann schon mal angucken.
Ich glaube, nur der Unterschied zu unserem Haus ist, also dieses Haus ist halt auf dem Festland und nicht in einem See. Das ist halt, das ist das, was Herr Sonnleitner sich überlegt hat, das ist neu. Also das ist bei unserem Haus anders als bei dem, bei vielleicht der Vorlage. Und es gibt auch übrigens einen Film, wer sich den mal angucken möchte, von 2018 mit Helen Mirren, der heißt Winchester. Da geht es auch um dieses gruselige Haus.
Ja, also es ist mega cool. Und es eignet sich so wunderbar für eine Kulisse, um die drei da mal reinzuschicken, ne? Und das ist ja.
Ich muss noch eine Stelle und dann bin ich wirklich fertig mit Klugscheißen, weil mir ist was eingefallen, als ich das nämlich damals hörte, das erste oder die ersten Male des Hörspiels, da habe ich noch an was anderes gedacht. Da wusste ich nicht, dass es dieses Winchester-Haus gibt. Aber ich hatte ein Buch gelesen. Und zwar, also ich fange anders an. Es gibt eine dreiteilige US-Miniserie, Haus der Verdammnis heißt das. Das Buch hat Stephen King geschrieben. Und auch das ist durch die Winchester-Geschichte inspiriert. Und da geht es um eine Parapsychologin, die beweisen will, dass Geister existieren. Und die hat vorher ein Tagebuch gelesen von einer Frau namens Ellen Rimbauer. Und die berichtet von Ereignissen in Rose Red. Das ist der alte Stammsitz der Familie, der industriellen Familie Rimbauer in Seattle. Und das war ist erbaut auf einem alten Indianerfriedhof. Und dann wurde es abgerissen und seitdem gibt es da sehr viele übersinnliche Begegnungen und das Haus hat sich von alleine ständig verändert und will auch seine Gäste nicht mehr gehen lassen. Und dazu gibt es halt auch ein Buch und zwar das Tagebuch der Ellen Rimbauer, Mein Leben auf Rose Red, erschien 2002. Und das habe ich gelesen, das war also ist in Tagebuchform und da wird nochmal diese Geschichte dieses Hauses und der jungen Frau, wie sie in dieses Haus kommt mit ihrem rätselhaften, unberechenbaren älteren Ehemann und ihr Leben, was da langsam zum Albtraum wird. Und das war sehr, sehr spannend geschrieben, fand ich damals. Mhm. Und dieses Haus, das halt so ein Eigenleben bekommt und ständig von selbst anfängt zu wachsen und dann ist plötzlich eine Tür, wo vorher keine war. Und also das ist auch nochmal was Schönes, falls man dieses Buch noch kriegt. Ich glaube, das wird auch nicht mehr aufgelegt. Das hat mich so daran erinnert und das fand ich sehr gruselig und das, als ich das damals hörte, dachte ich, das klingt doch genau
so. Ja, cool.
Und das ist nochmal so ein Seitenpart, wenn man also mehr von solchen unheimlichen Häusern nochmal lesen will, könnte man sich da mal rein vertiefen oder auch vielleicht diese Serie gucken, wenn man Lust hat und die noch irgendwo findet.
Cool.
Das war aber jetzt auch genug zu meiner ausufernden.
Das ist so spannend. Ich finde das ja toll, wenn sowas, wenn wirklich sowas real existierende, ja, also dieses Haus, was da steht, wirklich die Geschichte, die da so passiert ist, ja, auch mit dieser Mrs. Winchester, ne, also dass das wirklich dann aber als Vorlage dient für so viel, für Filme, für Serien, für Bücher und dass das auch tatsächlich auch ist, es ins Drei-Fragezeichen-Universum geschafft hat, ne, weil das bietet ja genau diese Schaukulisse, die man sich halt wünscht für die drei. Ne? Es ist wirklich dieses Mystery, dieses Gruseln, dieses, ne, stellen wir uns vor, die sind jetzt in diesem Haus, das ist jetzt abgeschlossen, die Fenster sind vergittert, es gibt nur einen Ausgang, der ist jetzt zu. Und dann kriegt das für mich auch das erste Mal diesen Escape Room Charakter, ne? Also wo ich mir denke, okay, jetzt machen die da irgendwas da drin. Ne? Die haben jetzt diese Umschläge gekriegt und dann
da wird uns schon klar, jetzt die müssen vielleicht irgendeine Aufgabe lösen oder so. Genau. Also langsam kriegen wir so ein bisschen was, eine Ahnung von diesem Spiel, was dahinter steckt. Und das Problem ist halt, du kannst A nicht weg. Du hast kein Handy und keine Hilfsmittel und du merkst langsam, die Leute, mit denen du da zusammen bist, die sind auch nicht alle super, weil dieser Nolan zum Beispiel schon so rumätzt und so unangenehm
wird. Das ist geil, wie der, also der ist natürlich echt ätzend, aber ich finde das so gut geschrieben und dann natürlich im Hörspiel auch so gut umgesetzt, dass man diesen Menschen einfach 100% ätzend findet, ja.
Also total,
super gemacht, ja. Und das ist ja auch gleich, wenn wir jetzt ins dritte Kapitel gehen, ja, der sich unerwarteter Besuch nennt, wundert sich natürlich, der schmeißt den durchs Schlüsselloch, diesen Schlüssel durch den Briefschlitz, gell, der Lowell. Ja. Und der Ian Parsley wundert sich, warum hat der jetzt den Schlüssel da durchgeschmissen? Und dann kommt Nolan gleich in seiner geballten Blasiertheit, ja, macht den direkt dumm, ja, so, und ist total überheblich, ja, das wird er wohl nicht umsonst gemacht haben, ja, und genau, da wird gleich gut gezeichnet, ne?
Genau, und Lowell hat das ja scheinbar gemacht, damit die, ich will mal sagen Insassen, ja, sage ich mal, die Besucher oder die Teilnehmenden, damit die wissen, es kann von außen keiner rein. So, und Justus nimmt mal den Schlüssel an sich, so wie Bob das Handy.
Ja, also aber auch total geschickt, finde ich toll. Ne? Er sagt einfach, ach, den nehme ich mal. Und der Ian Parsley gibt es ihm auch gleich, gell? Also der fackelt da auch nicht lange. Und dann fangen sie an, die Umschläge zu öffnen. Und die eine der Frauen, ich weiß jetzt nicht wer, Shawnee, glaube ich, oder Jacqueline.
Die man leider, von beiden, die man nicht gut auseinanderhalten kann, auch im sowohl im Hörspiel als auch im Buch.
Ja, die sind für mich auch, wenn ich das lese, da habe ich keinen, die kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Na, also da habe ich kein Gesicht dazu. Und die ärgert sich so ein bisschen, dass es nur eine Beschreibung zu ihrem Zimmer ist. Und kein ganzer Hausplan. Also
und das ist, da habe ich mich so ein bisschen gewundert. Und dann gehen sie halt auf ihre Zimmer und sagen, wir treffen uns in einer Stunde wieder. Jetzt geht erstmal jeder auf sein Zimmer und wir folgen Peter den relativ coolen Weg bis zu seinem Zimmer. Aber jetzt frage ich mich, die haben alle Zimmer. Mhm. Aber am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang ist Lowell wieder da und dann ist das, was auch immer die da machen, ist zu Ende. Also an Schlafen ist doch da gar nicht zu denken.
Nö. Ja, genau. Also, ja, eben.
Also die sind da nicht zum Übernachten. Also eigentlich ist es relativ kurz. Es wäre vielleicht sinnvoll, wenn die so ein ganzes Wochenende da hätten mit so einer Übernachtung.
Das
oder
stimmt.
So. Aber das haben sie nicht. Also am nächsten Morgen also die gehen da abends hin, es dämmert langsam und Sonnenaufgang ist morgens um 7. Also das ist so, mit viel Schlafen ist da nichts. Von daher frage ich mich halt auch, Peter ist in seinem Zimmer und packt seine Tasche aus.
Packt das mit seinen Socken in den Schrank.
Genau, ich finde das ja vorbildlich, dass der wo er noch nicht mal übernachtet, aber auf jeden Fall hat er noch Reservesocken dabei. Das ist ja für jemand, der sonst seine alten Turnschuhe immer irgendwie ewig im Auto rumliegen lässt.
Hör auf, deine stinkenden Socken nach mir zu schmeißen.
Habe ich auch so dran gedacht. Aber der hat extra Socken dabei. Wo ich dachte,
ja, wahrscheinlich wegen den stinkenden Socken. Ja, der hat einmal beim Nebelberg mit den stinkenden Socken geschmissen und dann muss er gleich, muss er jetzt immer frische Socken mit haben.
Vielleicht hat er gemerkt, er hat so auch
das. Geheimnisse werden hoffentlich noch gelüftet.
Das stimmt. Aber ich habe mich so gefragt, warum überhaupt auspacken? Also das macht er ja auch nicht, weil, also dann kommt ja irgendwie jemand, ist dann an seiner Tür und Peter versteckt sich, von daher hat die Nummer mit auspacken, ist dann eigentlich vergessen.
Ja, richtig.
Aber auch das ist auch ein sehr kurzes, aber ganz stimmungsvolles Kapitel. Genau. Und langsam wissen wir so ein bisschen, das scheint ein Spiel zu sein, was die da machen.
Na, und ich, aber wie du schon sagst, also die hätten ja kein extra Zimmer, vielleicht so ein bisschen Rückzugsort, kein Thema, wenn sich jeder mal so ein bisschen für sich haben will, gell? Aber dann, auch gut, vielleicht ist der Spielcharakter, ne, die alle ein bisschen zu verteilen irgendwie, gehört halt irgendwie zum Spiel dazu, ne? Aber die Frage ist echt gut, weil die habe ich mir gar nicht gestellt.
Ich wollte halt ein bisschen nörgeln und
an. Die packen ihre Sachen aus, aber ja, warum? Ja, wenn die da ganz
Zeit. Ich wollte halt an dieser sehr guten Geschichte wollte ich halt noch irgendwas finden,
Es sei denn, wenn man jetzt mal von dem Spiel ausgeht, was es ja eigentlich hätte sein sollen, so viel können wir vielleicht auch schon vorgreifen, dass sie das innerhalb von 2-3 Stunden gelöst hätten und dann die letzten 5 Stunden noch hätten pennen können oder so, ne? Aber, ne, also, vielleicht, aber da brauchen sie trotzdem keine Sachen, die sie auspacken.
Ja, genau.
Genau, so, Peter überrascht oder wird überrascht von einem Eindringling irgendwie scheinbar, ne, der sich da an seiner Tür zu schaffen macht. Er versteckt sich schnell hinterm Vorhang und wir sind aus dem Kapitel raus. Also es endet immer so mit so ein bisschen so, was ist hier los? Was ist hier los?
Im Hörspiel ist es ein bisschen anders, da folgen wir nicht Peter, sondern wir sind die ganze Zeit bei Justus. Ist aber auch okay im Zuge der Verknappung. Ja. Und da geht das dann auch im nächsten Kapitel zu Anfang direkt weiter, sind wir nämlich bei Justus im Zimmer, der auch er guckt auch nochmal, da liegt ein Briefumschlag in seinem Zimmer, den liest er und ärgert sich so ein bisschen und bereitet sich dann aber auf die Nacht
vor. Und ich finde das geil, wie er sich auf die Nacht vorbereitet, weil er packt erstmal seinen Discman aus und hat einen Hitchcock-Krimi dabei und hört Mozart. Also wir erfahren ziemlich viel wieder über Justus, ja, und über die Zeit, die wir gerade haben. Es gab also noch keine MP3-Player und noch kein Spotify. Wir hatten jetzt aber auch schon keinen Kassettenrekorder mehr. Wir haben keinen Walkman mehr. Wir haben jetzt einen Discman.
Genau. Und interessanterweise liest er einen Alfred Hitchcock-Roman oder einen Krimi. Soweit ich das recherchiert habe, hat Hitchcock sehr viel geschrieben, aber ich glaube keine Bücher. Und im Hörspiel ist es anders. Mhm. Da liest Justus nämlich einen Lovecraft-Roman oder eine Gruselgeschichte. Genau. Und nicht einen Hitchcock-Roman. Vielleicht, keine Ahnung, aus welchem.
Ja, vielleicht war das einfach nur nochmal, um eine Hitchcock-Reminiszenz reinzubauen, ne? Und einfach zu sagen, komm, wir bauen den Hitchcock nochmal ein, ne? Und da war halt der Wunsch der Vater des Gedanken des Autoren. Ja, genau. Einfach nur, Autorenfreiheit, ne? Und
deshalb ist aber auch der Inhalt etwas anders, während im Buch Justus liest, ne, dass der Mörder abdrückt. Es ist im Hörspiel so, dass der Untote im Buch seine Arme hebt, um sein Opfer zu erwürgen. Da muss man das halt schon anpassen. In beiden Fällen auf jeden Fall spürt Justus plötzlich eine kalte Klinge am Hals.
Und das ist mega gut gemacht. Also das finde ich schon irgendwie toll, ne? Und dann ist es so schön, wie man dann liest, ja, wie dann wirklich kommt, du kannst dich noch retten, indem du eine Feier, die du zahlst, mich zum ersten Detektiv ernennst. Und da weiß man ja sofort, es ist Peter, ne? Also es ist so schön gemacht. Und dann ist raus, denn sie besprechen ja auch dann gleich frei. Justus ist heute das Opfer, Peter ist der Mörder, ne? Also es geht also um ein Krimispiel, ne? Was ja auch witzig damals schon echt Thema war, gell? Also ich habe das erst viel später mal so kennengelernt, solche Krimi-Dinner, Krimispiele, Escape Rooms und sowas, ne? Und was ich gut finde, ist, dass Justus Peter direkt auf diese affige Begrüßung anspricht.
Ja. Und Peter dachte aber so, merkt wenigstens keiner, dass wir uns kennen. Das fand ich ganz clever gedacht.
Super, ja. Und da das so aufzulösen, ne, wo man vorher denkt, sag mal, was ist in den Gefahren? Es ist absolut abartig, was du hier machst, ja. Aber er hat vollkommen recht. Nur so, ja. Und so entgeistert, wie die auch reagiert haben, konnte ja wirklich keiner ahnen, dass das hier was ist. Jetzt habe ich mein Sachen hier umgeschmissen.
Jenny hat ihr Mikrofon gerade ein bisschen durch die Gegend katapultiert. Vor lauter.
Aber nur ganz vorsichtig. Es ist alles noch ganz.
Das ist gut. Nein, aber wenn wir so im Schwange sind. Ne,
ich erzähle halt
so,
aber auch mit Händen und Füßen. Gell? Das ist ein Erbschaden.
Ja, und jetzt unterhalten sie sich wieder ganz normal, wie sie halt sonst auch miteinander sind. Genau. Ne? Und unterhalten sich über die anderen Beteiligten und wie die so drauf sind.
Es sind ja auch ein paar Spezies dabei. Ja. Also sie sagen ja so komplett gleich, der Nolan geht mal gar nicht. Ne? Das ist ja ein totaler Unsympath. Ja. Und auch der Scavenger scheint irgendwie ziemlich komisch zu sein, weil der doch sehr teilnahmslos und so ein bisschen gelangweilt. Und da scheint ihn alles gar nicht so zu jucken. Ne? Also der kommt auch schon sehr ziemlich komisch rüber.
Genau, und Peter findet die Mädels hübsch. Mhm. Na gut.
Ja, ungewöhnlich, ne? Also wo man es doch sonst unserem Womanizer Bob zuschreibt, ist Peter derjenige. Und dann scheint ja auch hier von Kelly überhaupt gar keine Rede zu sein. Also da scheint gerade Freundin-Thema überhaupt nicht präsent. Also man hört ja so von gar keiner Freundin, sonst spielt ja Kelly immer mal eine Rolle. Aber in dieser Zeit scheint das sehr zurückgerückt zu sein. So, und jetzt kommt dein Thema,
und
oder?
Jetzt kommt mein Thema und Justus fällt auch auf so, bei Peter stimmt doch was nicht. Er hätte zwei verschiedene Socken an und Peter will das gerade erklären. Da stürzt aber Bob rein. Und jetzt sind wir wieder bei dir, oder?
Jetzt sind wir bei Haschemiten Bob, ja. Der kommt nämlich rein und hat mal wieder eine über die Rübe gekriegt. Und
hat eine blutende Wunde am Kopf,
wie immer. Ne? So. Und da denkt man sich gleich wieder, oh mein Gott, was ist passiert? Und nicht nur das, also er wurde einfach hinterrücks niedergeschlagen und dann war das Handy weg.
Also wir haben, und damit ist das Kapitel auch zu Ende. Also wir haben ein gutes Kapitel, was sehr gruselig aufgebaut ist mit dieser Situation. Justus wird in seinem Zimmer überfallen, aber es ist auch lustig mit der Situation, wie Peter sich da halt präsentiert. Und wir erfahren viel mehr über dieses Mörderspiel oder dieses Krimispiel. Dann irgendwas mit Socken und dann den Hasche-Mietenfürst-Moment. Und also das ist auch schon ganz schön viel für so ein Kapitel.
Allerdings. Und ich glaube, Sie erzählen ja auch noch, ne, dass sie das jetzt nicht auch nicht zum ersten Mal machen, ne, das man merkt das ja auch, ne, ich bin schon wieder, ne, eigentlich hätte ich doch jetzt mal der Mörder sein sollen, wieso bin ich jetzt das Opfer und so, ne? Also die erzählt auch, dass der Lowell auch gut zahlt, also sie sind quasi angestellt über die Ferien, da dieses Krimispiel mitzugestalten.
Und das ist ja auch eigentlich eine ganz gute Sache. Mhm. Und auch dann wird auch vieles logisch, dass sie halt so tun, als wären sie Teilnehmende wie die anderen auch, wissen aber viel mehr. Und da sie mit Lowell zusammenarbeiten, ist es auch klar, ne, wenn einer Mörder und einer Opfer ist und die anderen dürfen in aller Ruhe rätseln und einfach mitmachen. Und genau, und dass das wohl immer abwechselnd ist und so. Und je nachdem, sie haben auch immer unterschiedliche Zimmer, manchmal aber auch die gleichen. Aber sie kennen sich in dem Haus schon einigermaßen aus, weil sie das, glaube ich, schon 3 oder 4 Wochen machen.
Und wir springen ins 5. Kapitel. Die Geister melden sich. Geister. Nachtigall, ich höre die Dapsen. Und Peter erzählt von dem Eindringling, der bei ihm im Zimmer war. Mhm. Und er hatte ja auch erst gedacht, es wäre einer von den beiden. Aber Justus und Bob sind total verwirrt und sagen, nee, wir waren nicht bei dir. Und das finden sie auch schon wieder ein bisschen sehr seltsam. Und dann sinnieren sie, wer hätte denn jetzt ein Motiv, das Handy zu klauen, ne? Also weil es ist relativ eigentlich ist ausgeschlossen, dass jemand Fremdes ja rein hätte kommen können.
Von außen.
Es sei denn, er hätte sich vorher schon im Haus versteckt.
Genau.
Und Justus hat aber dann so einen Geistesblitz und sagt, ja, hier hat jemand ein Handy geklaut. Moment, ich, ne? Und dann rennen die los und gucken beim Schloss und das wurde mit Sekundenkleber unbrauchbar.
Genau, die Eingangstür ist zu. Genau. Das heißt, sie haben zwar einen Schlüssel, aber sie können nicht zur Tür raus.
Ja.
Also bis zum Morgen hilft ihnen da erstmal niemand, sie sind eingesperrt.
Richtig.
Und dann schreit schon wieder einer.
Und da Bob und Peter und Justus ja den Schrei kennen, den Eingangsschrei, und aus dem stehen sie ja gerade auch am Eingang, und das kann man, glaube ich, auch bestimmt nur beim Aufschließen mit dem Schlüssel auslösen, ist denen klar, okay, das ist hier, gehört hier nicht zum Spiel. Und sie versuchen dann dem nachzugehen und treffen da auch ein paar Leute, die das auch gehört haben. Also ich glaube, die Frauen haben das auch gehört, aber nicht alle, ne? Also,
ja,
ne?
Genau.
Und dann treffen sie sich im Esssaal, den man übrigens auch mit 3S schreibt, wenn man nochmal zu unserer Rechtschreibreform geht.
Ja.
Fand ich auch schön, ne?
Und es sieht ganz
total,
komisch aus, dieses
total.
Wort, ne? Weil dieses dreifache S, das doppelte A, also so, ich habe so das Bedürfnis, ich muss unbedingt einen Bindestrich setzen. Also ich liebe ja Bindestriche.
Das ist gut.
Das liegt aber auch ein bisschen am Job. Also wenn ich halt schwierige Namen oder schwierige Begriffe habe, ich male mir überall immer irgendwie Striche und Bindestriche dazwischen, weil sonst geht da im Gehirn schon mal gerne was durcheinander. Und hier, also das macht mich ganz kribbelig,
also wirklich,
wenn ich das
sehe. Es besteht ja auch im Endeffekt nur aus 4 Buchstaben, verschiedenen, aber alle kommen doppelt und dreifach vor. Ja? Also das ist ja wirklich irre.
Das stimmt. Und das erkennt auch, ich weiß gar nicht, ob das mein Rechtschreibprogramm erkannt hat, aber müsste es, ist ja richtig. Das hat mich so erinnert, als ich meine Abschlussarbeit damals für mein Kunstgeschichtsstudium geschrieben habe. Da kam das Wort Rotton öfter vor und das habe ich halt nicht mit Bindestrich geschrieben und dann heißt das also Rotton. So, da denkst du erst, wenn du das liest, was heißt das? Aber es heißt halt Rotton. Und
da gibt es so viele schöne Wörter, die man eigentlich auf die Schnelle nicht ordentlich lesen kann. Da gibt es so eine ganze Übersicht. Jetzt habe ich gerade keine Beispiele im Auge, aber ich habe das letztens erst wieder irgendwo gesehen. Herrlich.
Irgendwas mit Blumentopf und Pferdchen.
Ja, Blumentopferde. Genau, also die Blumentopferde. Das, weißt du, was man dann Blumentopferde, ja genau, sowas. Cool.
Siehst du, so einen Rest habe ich auch noch im Hinterkopf, aber das ist auch schön.
Ja.
Das haben wir doch bei manchen 3-Fragezeichen-Sachen ja auch. Oder war das nicht bei unserem letzten oder vorletzten Fall, wo Bob einfach nur meinte, so ein Leerzeichen zwischendurch wird ja auch schon ein bisschen
beim
was
letzten,
helfen.
Ja, genau, richtig. Geil, aber vollkommen
ja, so
richtig.
Ja, Satzzeichen und Leerzeichen sind nicht zu unterschätzen.
Satzzeichen können Leben retten, gell? Komm, wir essen Opa. Ja.
Stimmt, auch so ein Komma an der richtigen Stelle gesetzt ist was Feines. Und deshalb, das nervt mich ja halt auch, wenn Leute so sehr rudimentäre WhatsApps oder früher SMS geschrieben haben. So, also so ein bisschen, so ein kleines bisschen
Rechtschreibung. Könnte ich Geschichten aus der Arbeit erzählen, du. Wir kriegen da auch immer sehr spannende E-Mails. so ohne ja. Satzzeichen und das ist jedes Mal ja sehr kryptisch, aber so langsam kommen wir dahinter, ja. Auf jeden Fall, das würde jetzt zu weit führen. Sie treffen...
Entschuldigung, wir sind abgeschwiffen, geschweift, geschworfen.
Sie treffen sich auf jeden Fall alle im Esssaal und am Ende fehlt Scavenger.
Genau, und dann überlegen sie schon, ist der jetzt ein Opfer? Mhm. Aber wenn, dann wäre er das falsche Opfer und dann wird auch noch geklopft.
Also ein wirklich hammerähnliches Klopfen, ja. Und damit werden wir auch wieder entlassen aus dem Kapitel.
Genau, das finde ich cool. Sowohl im Buch, das finde ich halt super gemacht, weil mit dem Schrei und das Seltsame, was da los ist und dann kommt ja schon Dynamik, dass sie halt anfangen, durch dieses Haus zu rennen. Ich muss ein bisschen nörgeln übers Hörspiel, das ist auch gut, aber ich finde, das Klopfen hätten sie ein bisschen lauter machen
Das nimmt man kaum wahr.
Vielleicht kommt, danke schön, dann liegt es nicht an meinen Ohren. Ich dachte, vielleicht hätte ich es mit Kopfhörern hören müssen, aber da dachte ich, also das hätte man etwas offensichtlicher machen können.
Das kriegst du nur darüber so also richtig raus, weil sie drüber reden. Ne? Und ich finde es aber auch ziemlich geil, dass man auch im Buch so merkt, dass Justus, Peter und Bob natürlich auch total irritiert sind. Ne? Weil die wissen ja jetzt auch nicht, was ist jetzt hier Phase. Ne? Also das ist...
Und die kennen das halt anders. Und plötzlich ist halt alles, was sonst, also ne, sonst wissen sie ja, also sonst sind, haben sie so die Strippen in der Hand. Und jetzt plötzlich ist nichts mehr so, wie es vorher war. Und das, sie merken schon, das ist jetzt hier auch scheinbar kein Spaß.
Und das können sie aber den anderen erstmal noch gar nicht so offerieren, weil Nolan ist ja auch gleich so, was, ihr habt einen Schrei gehört, wieso habt ihr das nicht gesagt, hier ist Teamwork angesagt und bla. Und, warte mal, reden sie im nächsten Kapitel dann schon drüber, gell? Es hat jemand geschrien. Und warum sagt ihr das nicht? Das ist Teamwork. Und für Nolan ist ja überhaupt nicht, der denkt ja, okay, Scavenger ist das Opfer und wir sind jetzt hier und müssen jetzt gucken, wer es war. Ne? Also das kann man ihn auch wieder verstehen, ne? Dass der jetzt so ein bisschen, natürlich macht das auf eine sehr unsympathische Art und Weise.
Aber die sind alle noch die sind ja dahin, um an diesem Spiel teilzunehmen. Denken, oh, jetzt passiert ja hier voll die Action, jetzt ist schon einer weg, jetzt wird hier geschrien und geklopft. Richtig. Und die Jungs sind so ein bisschen zwischen Baum und Borke, weil sie merken, da stimmt was ganz und gar nicht, aber sie wissen noch nicht, wann ist der richtige Zeitpunkt, um das jetzt mal den anderen zu erzählen. Und deshalb suchen sie jetzt erstmal, bevor sie da was erklären, dann rennen sie erstmal durchs Haus und suchen diese Quelle dieses Klopfens.
Genau.
Und das ist super, weil das zieht sich ganz schön so durchs Haus.
Das stimmt, ne? Die sind ja erstmal ganz schön unterwegs und verdächtigen zwischendurch auch Scavenger, ne? Und sagen, naja, vielleicht hat der das Handy geklaut und sind da eigentlich auf einem ganz guten Trichter, aber sie verwerfen die Theorien ganz schnell wieder, sagen, nee, das kann nicht sein und was hätte der für einen Grund und das ist doch Schwachsinn, ne? Also irgendwas.
Und sie haben ja auch gar keine Zeit, weil sie werden ja schon durch die Ereignisse, also sie haben ja gar nicht wirklich mal die Zeit, so stehen zu bleiben, in Ruhe zu beratschlagen und zu überlegen, sie müssen ja rennen.
Richtig. Und dann kommen sie irgendwann zu diesem Zimmer, ne, wo dieses Fenster im Boden ist, ne?
Und das ist auch toll beschrieben, also dass das in diesem seltsamen Haus halt in einem Boden eingelassenes Fenster ist. Drumherum ist noch so eine Art Gerüst, ja, Handlauf. Genau. Also wie so eine Art Brunnen.
Ja, genau, so habe ich mir das auch vorgestellt.
Stelle ich mir das so ein bisschen vor.
Richtig.
Und man kann so ein bisschen durchgucken, aber da ist dann auch eine Spiegelung. Und anders als, also so im Buch haben sie keine Taschenlampe, im Hörspiel schon. Aber das ist eigentlich letztendlich auch egal, weil plötzlich sehen sie halt unten durch dieses Fenster einen Raum tiefer, sehen sie halt plötzlich so in diesem Lichtkreis, der von oben durch die Scheibe fällt, sehen sie, dass da unten sich irgendwas windet.
Ja, da habe ich auch eine Gänsehaut gekriegt. Also da hat das Buch echt abgeliefert. Ne? Also da windet sich was so aus dem Schatten ins Licht. Also irgendwie kommt da doch schon ein bisschen Licht irgendwie dahin. Und dann erkennen sie Scavenger, der sich da unten irgendwie rumwindet und...
Wie so ein Wurm. Und jetzt ist also diese Assoziation mit einem menschlichen Wurm, fand ich auch. Also das macht auch was mit mir. Das ist kein schönes Bild. Scheint wohl auch irgendwie gefesselt, vielleicht geknebelt zu sein. Und sie merken, sie wollen direkt das Glas kaputt machen. Alle sind ganz aktionistisch drauf. Aber dieses ist halt bruchsicheres Glas.
Also gar keine Chance. Ne? Sie wissen auch gar nicht, wie schnell sie jetzt irgendwie da runterkommen sollen. Also das überlegen sie auch noch gar nicht. Sie sehen ja dann, wie ganz entkräftet. Und dann kommen wir wieder hier zu unserem Klappentext-Beispiel. Ne?
Sehr gut.
Genau diese Szene, die sie dann zum Schluss vom Kapitel sehen, ne? Wie er da in die Finsternis geschleift wird.
Und dann ist er halt weg und sie sehen nichts mehr. Und dann ist dieses Kapitel zu Ende. Und das ist richtig unheimlich.
Das ist super.
Und das finde ich in, das finde ich im Buch super, das finde ich aber auch super umgesetzt im Hörspiel. Da haben wir halt auch noch diese Mrs. Ja. Parsley, die halt schon richtig, also nicht nur nervös ist, sondern die ist richtig ängstlich und also die dreht noch für mich so ein bisschen an der Schraube, weil sie so leicht ins Hysterische schon so ein bisschen kippt.
Ja, die bringt die Stimmung einfach voll ins super rüber, ne?
Ja.
Braucht man da auch.
Also die, genau, und das geht dann weiter, Kapitel 7, die drei Fragezeichen greifen ein, dass Mrs. Parsley mittlerweile richtig am Rad dreht und Nolan sagt aber,
der geiles ist Spiel. Ball in, das ist aber auch so geil, der sagt, ey, jetzt geht's ja mal richtig ab, der ist richtig aufgeregt, der ist richtig, also so wie er vorher total blasiert war, ist er jetzt so kindlich aufgeregt, ne, finde ich, ne, so richtig, oh geil, jetzt geht's los, jetzt lasst uns überlegen, ne, und das ist jetzt der Moment, wo Justus sagt hier, halt, stopp.
Nee, bevor Justus halt Stopp sagt, finden sie ja noch blutige Schleifspuren.
Sind die denn schon unten?
Ja, sie haben diese Küche gefunden, wo scheinbar, also da, wo sie hin wollten.
Ja, ah, da haben die das schon gefunden,
da,
ja.
Wo scheinbar, ja.
Achso, er sagt, das ist da relativ also Tomatensuppe und sowas, ne? Nur Ketchup und so, ne?
Ja. Genau, aber mittlerweile ist auch Peter, der halt diese blutigen Schleifspuren findet, sehr verunsichert, denn die enden halt in der Wand. Und das ist ja nichts für Peter.
Geister, Geister.
Und Mrs. Parsley, die beiden unterstützen sich da ja. Sind ja zwei, die beiden Richtigen, die sich da im Geiste gefunden haben. Und jetzt merkt auch so Justus, okay, also jetzt muss er hier mal ein bisschen was sagen. Hier die alle langsam irgendwie alle ein bisschen überschnappen.
Richtig. Ja, Justus klärt es ja auf, ne? Er sagt hier, passt auf, jetzt geht's hier nicht mehr mit rechten Dingen zu. Wir kennen uns alle. Ne? Er überreicht Nolan die Karte, die er im Buch auch mal wieder, das ist auch wieder immer unterschiedlich, tatsächlich auch textmäßig vorliest. Ja?
Ist das, ist ach nicht so, immer so? Ist das nicht so?
Okay. Da muss ich auch mal recherchieren. Macht das jetzt nur Herr Sonnenleitner? Macht das jetzt nur Herr Sonnenleitner und noch jemand? Mhm. Also es gibt ein paar Sachen, die ich noch mir mal mehr, sage ich immer wieder und dann mache ich mir doch keine Strichliste. Gibt es nämlich noch was, da komme ich später dazu, was auch meiner Meinung nach fast nur Herr Sonnenleitner macht und noch ein weiterer Autor.
Okay.
Genau, aber dass die Karte nochmal auch textlich nochmal abgedruckt wird. Also, doch, der Herr Minninger hat das auch gemacht in der Puppe.
Also ich habe es jetzt in dem einen oder anderen habe ich es auch schon also wirklich gesehen, dass das dann auch wirklich abgebildet wird. Aber das ist doch auch was zum Beispiel nochmal für unsere Community und für Martin und so. Und wenn ihr das, wenn vielleicht hat sich da ja schon mal jemand mit beschäftigt, dann müssten wir das gar nicht erst nochmal
separat machen. Da würde ich mich sehr freuen, weil das interessiert mich einfach. Ne? Weil manchmal hast du...
Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die sehe. Es ist total
ich meine, die Karte ist immer da. Die Karte als Bild ist immer da. Das gehört immer dazu. Aber es gibt Unterschiede, dass dann auch im Text nochmal die Karte vorgelesen wird. Also Nolan liest die Karte dann auch nochmal textmäßig vor. Ganz oft hat man das so, dass die Karte einfach abgedruckt ist und dann geht's weiter. Ne?
Ja,
der nickt oder sagt, ja, schön. Aber es steht wirklich Wort für Wort drin. Die drei Fragezeichen, las er erstaunt. Ne? Wir übernehmen jeden Fall. Dann hat er auch vor allen Dingen auch die drei Fragezeichen gelesen. Ist ja vielleicht auch sogar schon falsch. Eigentlich müsste er die drei Detektive vorlesen. Ne? Also... Gell, wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Zonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherche und Archiv Bob Andrews. Na, eigentlich hat er es ja komplett falsch gemacht. Herr Sonnenleitner, was ist hier los? Das ist mir so vorher aber auch noch gar nicht aufgefallen.
Das ist ja, genau, hast du gemerkt. Mhm. Cool, ist mir auch nicht aufgefallen. Ja, und die anderen schalten sich ja auch ein. Also Jacqueline fragt halt, ach, ihr kennt euch und so. Genau. Und dann können sie nochmal erzählen, Detektivbüro und so. Für alle, die es noch nicht wissen und erklären halt auch, dass sie halt zu diesem Krimispiel dazugehören.
Genau, und das ist jetzt wirklich, das ist ja natürlich für die anderen auch total schrecklich, ne? Wenn ihr sagt, okay, ihr seid eigentlich eingeweiht und das mit Scavenger war jetzt nicht geplant. Was zum Teufel ist hier eigentlich los, ja? Und genau, und dann erzählen sie eben, gell, deswegen kennen sie sich auch so gut im Haus aus und da sagt aber Peter, ja, wir haben hier eigentlich irgendwie noch ein Problem, denn der Mr. Kittel ist irgendwie auch weg. Upsi!
Sag mal, wie so ein Haufen Flöhe. Also dauernd ist einer weg und also wirklich. Die haben es auch nicht leicht.
Ist schon wieder einer verschwunden, ja.
Genau, aber es ist super, weil es ist sehr kurzweilig, es ist ein Inhalten in diesem Kapitel und die erklären mal kurz so, wie hat das mit dem Spiel, was hat das da mit sich auf sich und auch mit ihnen selber. Und dann aber auch geil, wo ist ein Mr. Kittel?
So geil, ne? So. Klar, die sind alle in voller Aufregung, da kriegst du natürlich nicht mit, ob alle Schäfchen jetzt da sind. Die haben vorher nicht alle nochmal durchgezählt hier. Ne, die wollten.
Und zehn Leute ist halt auch eine relativ große Gruppe. Ne? Und das kann halt schon mal sein, dass da ja irgendwie einer mal abhanden kommt. Und schon sind wir in Kapitel Nummer Nummer 8, Schritte in der Wand. Würde ich sagen,
ja, Jane, guter stimmt. Titel. Im Zuge dieses Buchs, gell, ist das natürlich, ne, also allein auch vorher schon, ne, irgendwie die Geister melden sich und sowas, ne, da kommt Grusel auf, ne, und aber Schritte in der Wand, das ist dann schon nochmal, okay. Also das Gute ist, Kittel taucht gleich wieder auf. Der hat nämlich einfach sich nur einen Schuh gebunden und hat sie irgendwie an der nächsten Ecke verloren. Ist in so einem großen Haus jetzt auch nicht unwahrscheinlich, ne? Mhm. Aber es ist zumindest wieder geil, dass man irgendwie trotz das Gefühl hat, ja, was ist denn mit dem Kittel? Ist der jetzt auch verdächtig, ne? Also man kriegt irgendwie nochmal so eine Person, ne, die auch ein bisschen undurchsichtig ist.
Stimmt, es wird einem nochmal angeboten und da müssen sie ihm nochmal erklären, ne, weil er hat das ja ganz gar nicht mitgekriegt. Und ja, und Nolan gibt sich dann halt auch so schön bescheuert so, ne? Ja. Also so auch wie der spricht, Jungchen und, ne, also er nimmt halt Justus auch überhaupt nicht für voll.
Nee, er ist ja wirklich genauso, wie er auch gezeichnet ist, die ganze Zeit durchweg, ne? Und genau, sie können halt, sie sagen jetzt immer noch, das erzählen sie natürlich auch den anderen, ne? Das Handy ist weg, das Schloss ist zugeklebt, wir können keine Hilfe holen, wir sind hier bis zum nächsten Morgen eingesperrt, dann fangen sie an, sich natürlich gegenseitig zu verdächtigen, weil es kann ja jetzt erstmal nur einer von denen sein oder es ist eben vorher jemand ins Haus gekommen und das finde ich auch eine ganz gruselige Vorstellung, wenn du dir überlegst, eigentlich sollten nur die 10 da drinnen sein, es könnte theoretisch noch ein Fremder sich vorher da versteckt
haben. Das findet auch Mrs. Parsley, glaube ich, die schwächelt immer mehr, wo ich auch zwischendurch dachte, die schwächelt mir so sehr, die ist auch schon wieder verdächtig, dass ich so dachte, vielleicht ist dies auch so, wenn es noch keiner weiß. Aber das ist schon cool. Übrigens sagt auch Mrs. Parsley an der Stelle, ich habe mal gezählt, die sagt im Hörspiel auch mein
ja,
Bitte.
Ja, genau. Aber richtig, richtig toll auch, ne? Also das, da muss ich auch an dich denken. Das war klasse.
Das muss ich auch wie so ein, ich muss mein Bitte-Tourette auch zwischendurch mal, also wenn ich es finde, habe ich mir immer so eine Notiz gemacht.
Bitte?
Das hat ja für die Geschichte, bitte? Das hat ja für die Geschichte nicht wirklich Bedeutung, aber für mich.
Ja, das ist toll.
Genau, und dann hören wir da schon Geräusche in der Wand?
Plötzlich hören die Schritte und Laute in der Wand. Also wirklich so, ne, so, ach, das kann man sich so richtig geil vorstellen, ne? So ein Schritte, Klopfen, irgendwelche Geräusche, ja, und dann hören sie Hilfeschreie, ne? Dann hören sie wirklich Scavenger. Also sie hören seine Stimme.
Und zu dem Zeitpunkt hat sich aber die große Gruppe in drei kleine Gruppen schon aufgeteilt.
Stimmt, im Buch auf jeden Fall.
Und wir sind bei den drei Fragezeichen und folgen denen dann und hören dann halt da, also im Buch diesen Hilferuf und ne, die Schritte in der Wand, das Röcheln und auch das Wort Geist wird gesagt und ein Kichern. Und da muss ich sagen, das ist echt im Hörspiel leider total verschenkt, weil auch das ist extrem leise. Also da hätte ich ja bei der Abmischung nochmal gesagt, da müssen wir aber nochmal ein bisschen an der Mischung drehen. Also ich glaube, das kannst du so toll machen, wenn du es einfach lauter machst, weil ja, es ist in der Wand. Okay, aber ich will das schon
hören. Ja, man kann es ja trotzdem lauter machen. Es darf halt trotzdem dumpf klingen wie hinter der Wand, aber es darf halt schon irgendwie geräuschmäßig schon etwas lauter sein. Ne? Obwohl das eigentlich ganz gut war, fand ich.
Und ich habe es aber wirklich erst jetzt gehört, als ich mich drauf konzentriert habe. Also ich bin bei der Folge, glaube ich, schon sehr oft eingeschlafen. Und ich glaube, ich wäre nicht eingeschlafen, wenn da halt dauernd ein Geist oder jemand um Hilfe geschrien hätte und rumgeröchelt hätte. Vielleicht ist es auch Absicht, dass es nicht so in your face ist. Aber wenn ich eine Gruselfolge machen wollen würde als Macherin, dann würde ich da noch mal ein paar Atü auf die Schreilautstärke.
Ja, aber vielleicht.
Aber das ist auf jeden Fall.
Genau, aber vielleicht ist es ja im Hinblick dessen, was letztendlich die Auflösung ist, vielleicht ist es dann doch auch geschickt gemacht gewesen.
Ach so. Auf die nicht doch. Ja, das müssen wir an der richtigen Stelle noch mal dann. Ach stimmt, vielleicht war das einfach ein technischer Fehler.
So, Scavenger ist in der Wand. Oh mein Gott, ja, wir sind so aus dem Kapitel entlassen worden und er sagt, Geist.
Also das ist so in Sachen Spannungsschraube schon mega, mega angespannt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre da, glaube ich, auch nicht cool. Nee. Also ich glaube, mir würde auch ganz schön die Muffe gehen.
So, wir starten ins 9. Kapitel, das Archiv. Und Kittel ist schon wieder weg. Das habe ich mir gleich aufgeschrieben. Der ist schon wieder weg.
Man muss hier immer auf alle aufpassen.
Die muss mal festbinden, der Kittel ist weg. Na, die haben sich doch irgendwie auch aufgeteilt und irgendwie kommen alle so wieder zusammen und der kommt schon wieder nicht wieder.
Ja, aber Justus meint halt, sind sie schon da im Archiv?
Nee, die haben sich nochmal getroffen wieder. Alle zusammen irgendwo haben sie sich wieder zusammengefunden. In irgendeinem Flur oder keine Ahnung, nicht im Esszimmer, aber
stimmt.
Die treffen sich im Flur und sagen, wir haben den Kittel gerade an der Wand gehört. Und dann, ne, und Mrs. Parsley dreht vollkommen durch.
Ja. und erwähnt das, ach, das sind doch die Geister, genau. Und dann bringt sie es ja erst ins Rollen und meint so, ah, hier sind ja Geister unterwegs. Und das
stimmt
und
alles.
Die haben sich Scavenger geholt und dann.
Der hat bestimmt einen erschossen.
Genau. Und Justus sagt so, so, jetzt bleiben wir mal schön zusammen und wir gehen jetzt ins Archiv und dann ist hier mal Schluss mit euren ganzen Fürzen im Gehirn, so mit Geistern und so. Ich werde euch das beweisen. Und sie gehen in dieses ominöse Archiv von Mrs. Marriott.
Da hat sie fein säuberlich abgelegt, Opfer und Täter. Also wirklich richtig schön, ne, mit Zeitungsartikeln, allem drum und dran. Wer hat hier wen erschossen, ne, schön geordnet.
Das ist auch ganz schön spleenig,
ne.
Total, so,
aber doch, aber das passt zu ihr, ne. Und ich finde Justus auch ziemlich geil, weil der ist ja so, ja, komm, ne, also ich beweise euch das jetzt und der ist sich seiner Sache so zu 100% sicher, so hat man es ja schon ein paar Mal, ne, Justus ist sich super sicher und verschätzt sich. Und sie gehen halt hin und sie gucken halt bei SC, ne, und wen haben wir da so, ja, Petra Skessic und ne, da gibt's doch, da wird's dann kein O. Upsi. Hier haben wir doch.
Ich habe mir auch Upsi geschrieben. Da haben wir ja einen Scavenger, einen Howard Scavenger.
Upsi, aber richtig schön mit Zeitungsartikeln und allem drum und dran. Ne, der angeblich in, was heißt nicht angeblich, also da steht das ja in dem Zeitung, das war ja sogar, also zumindest war es im Hörspiel ein Zeitungsartikel, es war da auch im Buch ein Zeitungsartikel.
Ja, es war im Buch auch.
Also ich würde mal sagen, das ist sehr aufwendig.
Sehr offiziell.
Sehr offiziell gemacht.
Genau. Dass halt ein Howard Scavenger einen erschossen hat, weil die Streit gekriegt haben bei einer Pokermeisterschaft 1893 in New Mexico. Und der eine hat den anderen des Falschspiels wohl bezichtigt und zack, ne, dann mal schön das Marriott-Gewehr, das Repetiergewehr rausgezogen und den anderen mal eben erschossen. Jetzt wissen wir, Justus ist auch ein bisschen überfordert mit dieser Information und wir wissen, Scavenger ist eine Geistergeisel.
Richtig.
Oh, so. Oh. Weil er ist ja der Nachfahre von Howard und da muss er jetzt scheinbar büßen, weil der Erschossene sich jetzt an dem Nachfahren
genau.
rächt.
Genau. Kommt ein Scavenger in mein Haus, dann ist es aus. Ja.
Hat er halt Pech gehabt, genau. Interessant ist auch, dass Scavenger in beiden, also dieses Archiv geht ja in beide Richtungen. Also sie finden
ja,
halt
das
auch.
Das ist auch ziemlich clever, finde ich, ne? Bei dem, wie heißt das denn? Eric gut. irgendwas? Nee. Nee, Ben also Krosky.
Krosky, genau. Sie finden sowohl bei dir im Täterarchiv als auch im Opferarchiv halt, ne, also das Ding ist schon, also dieser Zeitungsartikel ist da schon zweimal abgelegt
ja.
und so. Also das klingt sehr
plausibel.
Das klingt sehr
absolut
beweiskräftig.
Plausibel, ne? Und
das findet Justus halt, Mist. Da kann er nicht gut mit und jetzt kocht die Panik halt weiter hoch und.
Genau, wir sind im 10. Kapitel.
Ja, aber wir müssen noch kurz sagen, dass es im, also da gibt es noch einen Unterschied zum Hörspiel. Im Buch ist es so, dass, ich glaube, Jacqueline sich halt diese andere Karteikarte, von der du gerade sprachst, von dieser Petra das ist ein Name, den kann ich nicht lesen.
Skessic.
Der ist mir auch zu nah an Scavenger.
Ja, finde ich auch,
das ist mir alles.
Muss das ja, ne? Also es ist ziemlich gut gemacht, muss ich sagen, ja. Da würde ich gerne mal wissen, was zuerst da war. Ich denke, zuerst war die Skessic da und dann hat er sich den Scavenger geholt. Oh, mega. Ja. Genau. Und
siehst du, auf solche Sachen komme ich ja alleine nicht. Aber auf jeden Fall ist es.
Also, ich habe mir das erst im nächsten Kapitel erst aufgeschrieben. Mit der Jacqueline.
Ach so, dann warten wir bis dahin. Ja, bei mir ist ja so ein bisschen durch. Ich musste mir das ausdrucken und irgendwie hat meine. Wie heißt das noch? Mein. Das Layout hat ein bisschen gelitten und hier ist alles verschoben.
Das ist
von daher
richtig,
machen wir das
richtig
erst im nächsten
Nummer
Kapitel.
Ist das von deinem Drucker gewesen.
Da sind auch Geister im Drucker.
Musst du mal eine 13 draufschreiben auf den Drucker?
Vielleicht. Okay, wir machen mit dem nächsten Kapitel
ein
weiter.
Ein sehr komisches
was
Kapitel,
so
ja? Also der Name.
Ein sehr seltsamen Namen hat. Die Starre stört der Dauerregen.
Okay.
Habe ich mir auch hintergeschrieben. Hä, Jenny?
Verstehe ich auch noch nicht. Aber hätte mich auch echt hat mich auch verwundert, wenn ich mir so die ganzen Kapitel durchlese. Und so bei jedem kannst du dir irgendwas so ein bisschen denken und so. Und dann kommst du echt so ein paar Kapitelüberschriften, wo ich so denke, hä? Ja, auf jeden Fall, sie wollen sich auch wieder in drei Gruppen aufteilen und Scavenger suchen. Und hier finde ich es auch spannend. Das habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben als Unterschied zum Hörspiel. Im Buch machen sie es wirklich tatsächlich so, wie ich es auch gut finde. Die drei sind quasi jeder Gruppenanführer mit einem Walkie-Talkie
und einer Kreide
und nehmen zwei weitere Leute mit. Ne? Und das finde ich halt wirklich super.
Genau.
Und genau, wollen so ein Kreidezeichen überall hin machen, damit sie wissen, welche Zimmer sie schon durchsucht haben und wo sie überhaupt langgelaufen sind, damit sie sich nicht verirren. Oh, habe ich mich gerade versprochen, sag mal. Und genau. Und die Jacqueline sagt dann aber, sie hat sich diese Petras Gessage-Kartei nochmal angesehen, weil sie nicht glauben konnte, dass tatsächlich eine Frau jemanden erschossen haben soll, weil die war ja in der Täterkartei. Ne? Nicht in der Opferkartei, genau, sondern in der Täterkartei.
Und da war sie neugierig geworden und wollte sich gerne diese Karteikarte etwas genauer angucken und findet dann diese, oder hat diese Karteikarte, glaube ich, sogar eingesteckt und auf der Rückseite steht ein Gedicht.
Und das wissen wir aus dem Hörspiel nicht.
Nicht.
Cool. Genau.
Und da kommt mein zweites Bitte was. Also das benutzen sie halt im, es passiert auch immer mal wieder,
ja,
im Buch.
Ja, genau. Und da kommt was nicht in jedem Buch passiert, da nennt Justus Bob wieder Dritter.
Ja,
das macht ich habe Sonnenleitner mit nicht, am meisten.
Ach, das, okay. Ich habe es nämlich jetzt ein paar Mal gelesen, aber vielleicht waren das immer die Sonnenleitner-Bücher. Das hast du mal erwähnt, aber ich kann jetzt nicht mehr auseinanderklamüsern, wo.
Und ich muss es mal, also, ja, oder bitte Schwarmintelligenz, Martin. Ich würde gerne wissen, das machen tatsächlich wirklich nicht alle. Und ich finde es auch wirklich immer komisch. Also, es ist, weiß ich nicht, klar, Justus Erster, Peter wird Zweiter genannt. Ich kann mich mit dem Dritter nicht so wirklich anfreunden.
Ich auch nicht. Und ich kenne das auch. Du hast es, glaube ich, wir haben da mal an anderer Stelle drüber gesprochen. Ich glaube, außerhalb dieses Podcastes. Und mir war es total fremd. Ich glaube, in den Hörspielen kommt es auch nicht so oft vor.
Da ist es mir, glaube ich, in den Büchern noch nie aufgefallen. Das würde ich auch gerne mal wissen. Also wenn das jemand weiß, ob schon mal im Hörspiel Dritter gesagt wurde, was ich auch eigentlich absolut ausschließen würde. Ne?
Ja.
Und ja, an der anderen Stelle ist das mal vorgekommen, was du da gerade meintest. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, dass das komisch ist. Das passt nicht. Ne?
Ja.
Und da stolper ich auch jedes Mal wieder drüber, wenn das passiert. Ne? So, weil man denkt da irgendwie, weiß nicht, an die dritten Zähne oder sowas. Ich weiß nicht. Also das ist glaube ich, so mein Problem.
Ja.
Ja. So, naja. Genau. Und
müssen wir jetzt auseinanderklamüsern, wie das mit dem Gedicht ist?
Nee, ich glaube, das haben wir zu der Stelle auch noch gar nicht gesehen. Oder doch, haben wir.
Also da finden sie halt das Gedicht.
Ich glaube, das wird aber das da noch nicht abgedruckt, glaube ich. Das sehen wir hier noch nicht als Schriftbild. Die erzählt nur davon. Aber der, weil die nochmal den Namen sagt, hat Bob irgendwie eine Idee. Er hat gesagt, ja, aber irgendwas an dem Namen Petras Gessage hat
ihn. Ja, also ihn stimmt. So Bob grübelt und ist mit irgendwas beschäftigt, der kann das aber,
genau,
noch
aber
nicht.
Genau, aber er kommt
fassen.
Nicht drauf. Ist Bob so dieses, oh, gleich, es liegt mir auf der Zunge. Ich hab's gleich.
Dann besprechen wir das gleich. Okay, und dann sind wir im nächsten Kapitel, Kapitel 11, grauenvoll.
Das ist wieder mal sehr reißerisch, ja.
Dachte ich auch. Okay, und jetzt starten wir in Gruppe. Das ist ja auch sehr schön. Peter geht mit den Mädels los und sie finden erstmal einen offenen Besenschrank und dahinter ist ein kurzer Gang mit einer Treppe, die in die Decke mündet. Und da liegt ein zerfetztes Jackett und ein blutiges Taschentuch mit den Initialen LS. Und dann wird aber nichts erklärt, sondern wir hopsen einfach in die nächste Szene. Szenenwechsel habe ich auch geschrieben, sehr geil.
Genau, dann sind wir in der Zwischenzeit mit Justus, der mit Kittel und Nolan unterwegs ist, auf der Suche. Und
ja, super Hauptgewinn.
Oder? Also wirklich die zwei Flitzpiepen an der Backe, ja. Und durchkämmen da mehrere Zimmer und sind dann schon beim vierten oder fünften Zimmer und sind in irgendeinem Kaminzimmer, ja. Und Justus ist aber nochmal in so einem Nebenzimmer und kommt dann rüber in das Kaminzimmer und sieht, wie der, ist auch eine geile Situation, wie der Nolan kreidebleich da steht, total entgeistert und der Kittel mit Hand im Kamin hängt, ja, und irgendwie da wie reingezogen
in den Kamin gezerrt wird.
Szenenwechsel.
Und wir sind bei Bob und den Parsleys. Und Bob denkt die ganze Zeit, da war doch was mit dem Gedicht, da war doch was mit diesem Namen. Und währenddessen röchelt es dann hinter der Holzpaneele.
Wow.
Also so jedes Fragezeichen hat mal irgendwie so, hat so seinen eigenen Horror zu bewältigen. Und das ist also wirklich ein fantastisches Kapitel. Also das ist super geschrieben.
Das liest sich weg wie nichts, ne? Also das ist toll.
Fehlt leider im Hörspiel komplett.
Komplett, gell? Absolut eliminiert, ne? Also das haben wir gar nichts von denen dabei. Oder
da
haben sie doch das,
nee, da haben
das
sie,
Tuch gefunden? Auch
nein,
nicht.
Nein, also doch, das kommt nachher, dass Peter, glaube ich, irgendwie die blutige, das blutige Monogrammtaschentuch irgendwie vorzeigt, ja, oder genau. So. Aber die eigentliche Szene ist nicht da. Ich kann es aber auch verstehen, weil so wie sie es gekürzt haben, da kommen wir gleich zu, wenn wir nochmal über das Gedicht sprechen, das ist im Hörspielkonstrukt finde ich das schon gut. Außer sie hätten gesagt, komm, wir kriegen eine Viertelstunde mehr.
Ja.
Dann inszenieren wir das. Aber das sind halt, es sind 70 Minuten, eine Stunde 10 für das Hörspiel. Da, und dadurch, dass sie sich so viel Zeit nehmen für Situationen und so, ist diese Situation einfach komplett
gestrichen. Ist auch vollkommen in Ordnung.
Ja. So. Also das ist ja das Schöne
am Buch. Richtig, richtig. So. Deswegen lest die Bücher. Oder hört unseren Podcast, wir lesen sie für euch. Der Groschen fällt in Kapitel 12.
Ja, wir bleiben bei Bob.
Genau, der krümelt
der
immer noch.
Mittlerweile per Funk jetzt Justus und Peter anspricht. Und
genau.
Und also er und meint, und ja, dass er sich halt verspricht. Er sagt irgendwie, er hat den Gemeingang gefunden.
Genau.
Und ich überlese das im Buch. Also da steht halt Gemeingang, aber in meinem Kopf vervollständige ich das und da steht halt Geheimgang. Deshalb musste ich nochmal zurücklesen, zurückspringen, weil ich es überhaupt
richtig,
nicht
verstanden habe. Richtig, aber weißt du auch, warum das so ist?
Nein.
Es gibt so einen ganzen Text, den man flüssig lesen kann, obwohl nur erster und letzter Buchstabe an der richtigen Stelle steht. Weil das einfach dieses Phänomen ist, dass wir ganzheitlich lesen, ne, und nicht Buchstabe für Buchstabe. Deswegen kann der Kopf das Wort lesen. Und deswegen hast du auch das in deinem ganzheitlichen Lesefluss das gleich autokorrektiv als Geheimgang gelesen.
Was toll, was total toll ist, deshalb zum Beispiel merke ich halt meine eigenen Rechtschreibfehler oft nicht, also so Tippfehler. Ja. Und dass ich es dann erst laut vorlesen muss oder mir anders ausdrucken muss, aber wenn das so im Text steht, dann macht mein Gehirn einfach das, wenn da ein Buchstabendreher ist und so, dann macht mein Gehirn das automatisch richtig. Und erst wenn man einen fremden Text liest, sieht man, was denn da und da und da. Stimmt, das ist ein ähnliches Phänomen. Stimmt, und das ist bei Bob auch irgendwie so, nur dass ihm das auch wirklich über die Lippen kommt.
Genau, dass er und halt das auch tatsächlich merkt, sagt, weil ganz oft verspricht man sich ja und merkt das am 10. Mal noch gar nicht, ne? Aber er merkt das wohl und Justus aber nicht. Er sagt nämlich, du hast doch was vom Geheimgang gesagt und er so, nee, ich habe Gemeingang gesagt. Und da kommt Bob auf diese Anagramme-Theorie.
Genau, und er überlegt, ne? Petra Skessitsch. So. Und da ist doch irgendwie was. Und dann treffen sich alle im grünen Salon. Mhm. Und Peter bringt dann das blutige Taschentuch mit. Und jetzt suchen alle den Geheimgang und meinen so, da müsste doch irgendwie das Röcheln hergekommen sein.
Genau.
Und sehr schön, Justus kann auch aufklären, dass die Nummer mit dem Kamin und Kittels Arm Späßle war.
Das ist ja ein super Scherzkeks, du.
Boah, ich hätte den, also wenn der das mit mir gemacht hätte, ich hätte den
reingewamst.
Ja, den hätte ich ordentlich geschüttelt, so ein Idiot.
Wundert mich, dass der Nolan da nicht mal richtig aus seiner Haut gefahren ist. Gell? Stimmt. Sonst so hier jedem was erzählen, aber da hat er halt auch, da hat der Stift halt auch schon geguckt, ne? Das hat er dann auch nicht, der hat den auch nicht angeschnauzt, er hat sich nämlich auch fast eingemacht, weil er den so erschreckt hat, ne? Also nämlich so klein mit Hut.
Also Mr. Kittel ist scheinbar ein sehr überzeugender Schauspieler. Das sollten wir an der Stelle vielleicht auch nochmal notieren. So, und jetzt erklärt Bob, dass ihm ja durch diesen Versprecher übers Walkie-Talkie plötzlich die Schuppen aus den Haaren gefallen sind. Also und Justus muss so reflexartig sagen, ne, ergänzen, nee, von den Augenschuppen, von den Augen gefallen, egal. Und das ist halt das finde ich toll, das nennt sich Lettercare oder Letterwechsel oder Buchstabenverdrehungskunst. Und du hast es gerade schon gesagt, der Fachbegriff ist halt Anagramm. So ist
es. Ziemlich gut, habe ich heute erst an der Arbeit gemacht. Und immer wieder schön.
Das ist super, das ist toll. Man kann auch zum Beispiel sagen, ein Schüttelwort. Ja. Wenn einfach alles.
Ich sag auch gerne Buchstabensalat.
Auch schön.
Das stimmt. Da gibt es ja verschiedene Schwierigkeitsstufen. Ne? Also ich mache das ja immer manchmal gerne mit den Patienten und so, gell? Also auch so als kognitive Übung, ne? Hirnleistungstraining und sowas, ja. Und da habe ich heute erst wieder gemacht. Da ging es dann, ist es immer natürlich einfacher, wenn du dich in einem bestimmten semantischen Feld bewegst, in einem bestimmten Oberbegriff. Ne? Wir hatten heute Gemüse, ja. Und dann war natürlich die Einfachheit noch, dass der erste Buchstabe auch noch markiert war. Ne? Also das, du hast halt alle durcheinander gewürfelt, alle Buchstaben. Aber der erste Buchstabe war halt noch vorgegeben. Da ist es halt noch mal ein bisschen einfacher. Und wenn du dich halt auch, wenn du weißt, in welchem Feld du dich bewegst, ne?
Ach so, das heißt, ich sehe Buchstaben, die wild durcheinander gebuchselt sind. Und dann ist da zum Beispiel das E ist markiert. Mhm. und dann kann ich rumbasteln und dann kommt vielleicht
so
dabei
ist
Erbsen.
Sie war auch dabei raus. Tatsächlich. Ah. Genau. Richtig.
Ah, okay. Ah, oh, sowas liebe ich ja auch. Ich mache auch gerne solche Kreuzworträtsel, wo so Sachen sind. Und generell ist es aber auch, das ist aus dem Altgriechischen, also das Anagramm ist schon relativ alt. Zum Beispiel das Wort Erbgut und Betrug. Mhm. Das sind die gleichen Buchstaben, aber jeweils ein anderer Inhalt. Und dann eine Unterart davon ist noch das Palindrom, weil das wird nämlich rückwärts und vorwärts ist es gleich. Geiles Wort, Regallager.
Ja.
Muss ich sehr lange drüber nachdenken. Das könnte ich zum Beispiel akustisch nicht gut, wenn ich sehe, fällt mir es halt leichter.
Ja, genau. Das ist cool, ne?
Ne, und das sind so bekannte sprachliche Figuren, die seit der Antike schon benutzt werden. Also selbst Dante Alighieri hat zum Beispiel in seiner Göttlichen Komödie schon auf Anagramme gesetzt. Und heute also immer noch gerne beliebt in Knobelzeitschriften.
Ja, wie gesagt, ich mache das halt immer. Oder auch bei Dan Brown war das doch auch, bei Sakrileg, glaube ich. Da ging es auch um aber es war Palindrom. Ne? Also das war, war es nicht. Das waren auch Anagramme.
Ich weiß es nicht mehr.
Ja.
Ich weiß nur, dass der die Fibonacci-Folge mal hatte, aber das sind ja dann Zahlen. Ja. Genau. In der neueren Literatur macht das zum Beispiel Walter Mörs auch. Also der hat zum Beispiel eine Figur erfunden, die heißt Ojan Golgo van Fonteweg. Und das ist eine Anspielung auf Johann Wolfgang von Goethe. Also wenn ihr mal alle Buchstaben in die richtige Sache, an die richtige Ebene setzt. Oder auch Harry Potter. Denn Tom Wallost Riddle ist ja Lord Voldemort. Und das ist halt spannend, weil Tom Riddle heißt halt weltweit immer anders, weil es muss ja immer einen ganzen Satz ergeben. Und je nach Sprache, auf Englisch heißt es Tom Marvolo Riddle, I am Lord Voldemort.
Genau.
Ja? Und deshalb, also das fand ich auch total spannend. Oder man hört halt drei Fragezeichen, Abenteuer und Kassetten und Bücher und Geschichten und da kann man ja auch immer ein bisschen rätseln.
Genau.
Und wollen wir dann mal auf unseren, ich würde mal sagen, wir kommen mal auf unseren Teaser zu sprechen, wenn ihr bei Instagram uns folgt.
Ja.
Dann habt ihr vielleicht gemerkt, dass wir geteasert haben auf diese Folge, dass diese Folge ja präsentiert wird von Mary Jane Zinst und Stine Kobra. Und ihr euch vielleicht gefragt
das
habt,
was sind diese Frauen?
Und das sind halt wir. Das habt ihr mittlerweile bestimmt gemerkt. Aber das war so, während ich hier meine ganzen Notizen irgendwie zusammengebastelt habe und mit Petra
Sketchit
beschäftigt war, habe ich plötzlich gedacht, ich weiß auch nicht, was mich geritten hat. Auf jeden Fall hat es mich schön eine halbe Stunde mit was anderem beschäftigt. Und da habe ich angefangen, irgendwie lustig Anagrammnamen für uns beide, für Jenny und für mich zu erfinden aus unseren Vor- und Nachnamen. Und dann habe ich es ihr geschickt als WhatsApp. Und dann habe ich nur geschrieben, was hältst du von Mary Jane Zinst und Stine Kobra? Mehr nicht. Und du so,
was? Weil das Witzige ist, ich habe dann, bevor ich dir geschrieben habe, und dann dachte so, Moment, also ich konnte erstmal nichts damit anfangen und dachte, die Blöße gebe ich mir jetzt nicht. So, dann habe ich natürlich Dr. Google oder jede andere Suchmaschine eurer Wahl gefragt und dann habe ich nichts da gefunden. Obwohl witzigerweise bei Mary Jane Zinst habe ich tatsächlich etwas Ungarisches gefunden und dachte so, aber mit diesem Namen gar nichts. Und das habe ich dann geschrieben, ich weiß nicht, was du meinst. Und dann?
Und da habe ich mich ja so gefreut, dass das scheinbar aufgegangen ist, gerade weil ich nicht viel dazu geschrieben habe. Also wenn ich so, wie findest du das als unsere Anagrammnamen? Das wäre ja billig gewesen so. Aber dass du das auch noch googelst, auf die Idee wäre ich ja gar nicht gekommen und dachte so, oh wie toll. Und also wenn ihr zu Hause mal viel Zeit habt, ne, also und an so Knobelsachen Spaß habt, dann schickt uns doch vielleicht mal eure Anagrammnamen oder
geil.
So. Und wer weiß, wann man so einen Namen nochmal benutzen kann, wenn man nochmal, ne, für das nächste Buch, was wir schreiben oder...
Ja, eben. Ja, oder wenn man sich in der Disco nicht mit seinem eigenen Namen vorstellen kann. Ich glaube, ich werde das nächste Mal als Mary Jane gehen.
Ja, oder falls ich doch noch mal erotische Hörbücher spreche, brauche ich ja vielleicht auch noch irgendwie ein Pseudonym oder so. Man kann ja mal drüber nachdenken. Weil, also ich habe so noch nicht drüber nachgedacht, was ich als Kind öfter gemacht habe, dass wir unsere Namen rückwärts gesagt haben. Das hat, glaube ich, dass ich halt Nirtag Sreob fand ich halt schon ganz cool. So Nirtag klang auch irgendwie so Ureinwohner. Mäßig.
Das ist geil.
Also das war so, das habe ich in der Schule früher, das haben wir schon mal öfter gemacht und manchmal auch so unterschrieben oder das auch versucht, so rückwärts zu schreiben. Aber das war für mich auch eine neue Erfahrung und also da hatte ich einen lustigen Knobel Sonntag und es hat auf jeden Fall total Spaß gemacht.
Das war wirklich super. Und zu knobeln haben die drei auch, ne? Weil die haben sich nämlich jetzt dann doch mal die Kartei nochmal von Petras Gessetsch vorgenommen und haben dieses Gedicht. Und dieses Gedicht finden wir im Hörspiel auch nicht. Ne? Also das ist da tatsächlich gar nicht dabei.
Das ist auch sehr ausführlich. Und sie machen das aber ganz gut. Beziehungsweise wir kommen ja auch noch auf Petras Gessetsch und erkennen, ach, das heißt Secret Passage.
Genau, bis dahin kommt, dauert es ein bisschen, gell? Also dann, das haben die doch nicht ganz gleich schnell. Wohl doch, oder?
Doch, das kommt, glaube ich, an der Stelle. Und jetzt gehen sie so peu à peu. Also im Buch ist es so, dass sie dann so wirklich diesen Geheimgang mithilfe dieses Gedichts so stationsweise abgehen. Das fehlt halt alles im Hörspiel.
Das ist halt wirklich sehr ausführlich.
Und da gibt es, das fehlt im Hörspiel, fehlt das, genau. Im Buch ist es so, dass sie da wirklich ganz, also das finde ich auch toll im Buch, da kann man
also
so,
wirklich,
also man kann versuchen, ich versuche mitzurätseln, es gelingt mir.
Also ich finde es krass, also es ist krass schwer, ne? Also ich weiß ja nicht, ob wir mal das Gedicht mal vorlesen wollen.
Mach doch mal,
also
bitte.
Also das ist wirklich kurz und knapp und aber sehr kryptisch. Petras Gessetsch. Die Stare sitzen an den Wegen, doch stört sie sehr der Dauerregen. Das Schleifrad schwimmt im Milchkaffee, sag Eselchen, wo ist dein Tee? Im Liebesnest, im schönen Theben, wo Ochsen sinnen zwischen Reben. Dort Petras Gessetsch findet sich, indem ich selbst betrüge mich. Und man muss noch dazu sagen, das kann man natürlich auch nur im Buch sehen, es gibt kursiv geschriebene Wörter, es gibt normal gerade geschriebene Wörter. Ne?
Und das fällt auch Justus auf, dass die Sachen unterschiedlich geschrieben sind.
Genau. Und dann, genau.
Und sie wissen, dass es scheinbar um den Geheimgang geht. Und sie, oder das Justus meint so, das hat bestimmt die Mrs. Marriott geschrieben, dass sie selber sich auf die Art und Weise die Wegbeschreibung zu dem Geheimgang quasi selber verschlüsselt hat. Der Weg soll aber geheim bleiben, aber weil sie sich den nicht gut merken kann, hat sie sich den quasi selber verschlüsselt. Das hat meinen Logik-Alarm sehr beruhigt, weil ich dachte so, schreib's doch einfach auf. Aber wenn das wirklich geheim bleiben soll und wenn es so schwierig ist, dass sie so ein paar Hilfestellungen braucht, dann habe ich gesagt, okay, dann darf man auch so ein komisches Gedicht machen.
Ja, und dann,
weil oft frage ich mich immer, ja, warum macht man denn so ein Gedicht? Außer, wenn man drei Fragezeichen Abenteuer konzipiert.
Genau, ja, aber ziemlich gute Idee. Ne? In der Hoffnung wirklich, dass sie es danach auch noch weiß. Gell? Wenn ich mir überlege, dass man ja schon, also wenn sie es jetzt zu arg verschlüsselt, wenn sie dann gar nicht mehr weiß, was sie da eigentlich zurecht anagrammt hat. Ja, aber das war also so gut, dass es eben auch Außenstehende herauskriegen. Ne? Also sie sitzen halt wirklich da und versuchen diese in dem Fall nicht kursiv geschriebenen Wörter zu entschlüsseln. Ja, und kommen dann durch die Stare, wenn sie das vertauschen, auf Aster und gehen zur ersten Station, das ist das Esszimmerbild, wo sie erstmal als erstes hinpilgern, ne?
Genau, und sie müssen den anderen halt auch noch verkaufen, dass Bob und Justus jetzt quasi für die Anagramm- oder Rätsellösung zuständig sind. Die anderen sollen sich weiterhin in Gruppen aufteilen und weiter nach Scavenger suchen. Damit für den Fall, dass der Arme da irgendwo in der Wand ist und vom Geist irgendwie bedroht wird, die können jetzt nicht einfach alle hinter ihnen hertappeln. Und sie meinen auch, wir können das auch gut genug mit dem Rätsel lösen. Nolan meint so, versteht er nicht und so. Aber Justus sagt, nein, das, wir haben da schon die meiste Erfahrung und finde ich auch noch schön, dass Bob sagt, ja, und die andere Gruppe wird jetzt mal durch eine von den beiden Frauen angeführt, schon wegen der Gleichberechtigung.
Ja. Also.
Genau, und im Buch landen sie das bei den, also sie kommen darauf, dass Starenanagramm zu Aster ist, also der Blume, und dann fällt ihnen ein, ach, da gab es so ein Bild mit einer Blume, so ein Gemälde, was an der Wand hing, und da gehen Bob und Justus jetzt hin. Und das haben sie sich alles im Hörbuch im Hörspiel gespart. Da haben sie es aber ganz charmant gemacht, weil auf dieser Karte, auf dieser Archivkarte, ist einfach eine Blume draufgemalt.
Genau, und Peter erkennt das als Aster, gell, was ich ziemlich gut finde, weil also ich bin nicht blumenaffin, ich hätte das wahrscheinlich nicht erkannt. Ja.
Finde ich auch. Bob, Peter, unser kleiner Blume.
Ja, ziemlich cool.
Und da ist es dann so, im Hörspiel ist es so, dass alle da zusammen hingehen.
Genau, da sind sie nämlich gar nicht aufgeteilt, da machen die das wirklich alles zusammen und finden dann auch alle gemeinsam den Gang
Also die drei Fragezeichen.
Genau. Ja, genau. Die sind anderen, ja so zu die dritt, anderen als Gruppe unterwegs im Hörspiel. Ne? Dann da sagt der Nolan, genau. Ihr drei, ihr geht los. Ich gehe mit den Ladies und hier Kittel geht mit dem Ehepaar. Ne? Also er ist da wirklich da. Ja. Hat er ja dann da die Hosen an in dem Fall. Ne?
Aber da dürfen sie zusammenbleiben und die drei Fragezeichen dürfen zusammenbleiben und dann quasi zu der Aster halt gehen. Und da passiert, da ist im Hörspiel auch was ich auch immer mal wieder in einem Hörspiel höre und auch so einen ganz wichtigen Satz im Drei-Fragezeichen-Universum finde, ist, lass dich nicht lange bitten, Just. Ja. Das gibt es, glaube ich, nur in diesem Universum. Das habe ich so in meinem, also ich weiß nicht, ich benutze das in meinem Sprachgebrauch relativ wenig, wenn jemand nicht zu Potte kommt, aber es kommt ich finde in den Hörspielen
das
super
das ist,
oft
ja,
vor,
das
oder?
Stimmt, das ist so eine schöne Phrase. Ja, das stimmt.
Das sagt mal Peter, das sagt auch mal Bob, immer abwechselnd, aber
immer um Justus.
Es ist meistens Justus gemeint, der halt irgendwie immer Sachen für sich behält und so, aber das ist auch so eine etwas antiquierte Formulierung. Können wir auch mal zählen, wann uns das nächste Mal wieder begegnet? Und es ist auch immer so der gleiche Duktus, so ein bisschen wie mein Bitte.
Ja, richtig. Immer so die gleiche.
Ist das so, jetzt lass dich nicht lange bitten.
Richtig schön. Ja, eben auch, wenn es halt auch um was geht, ne? Wenn es irgendwo dann jetzt, beeil dich doch mal, jetzt wollen wir ja wissen, wo der Geheimgang ist, ne?
Ja.
Aber auf jeden Fall im Buch, Kapitel 13, 13, hier lebe ich.
Stimmt, ist mir auch gar nicht aufgefallen.
Und Justus und Bob checken das Gemälde und finden dann den Gang, gehen da rein und fangen an, die nächste Sache zu entschlüsseln, das wäre Dauerregen. Und das finde ich halt echt krass, ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht hätte, um aus Dauerregen grüne Ader zu machen.
Ja, okay, aber da bin ich sowieso, also mit dem Kapitel bin ich so ein bisschen, mal abgesehen, also die Hier lebe ich, das ist ja schon mal ein sehr komischer Titel.
In Anführungsstrichen.
Dann sind sie im Esssaal. Dann gibt es noch so einen komischen Hinweis auf Zuhause. Überhaupt wird jetzt mal überhaupt die Außenwelt mal genannt. Ja, und Justus denkt an Onkel Titus und Tante Mathilda. Und ne, der wohnt ja bei denen, weil seine Eltern bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sind. Wo ich denke,
wo kommt das denn jetzt plötzlich her?
Und an den Schrottplatz. Es hat so was Fremdkörperhaftes. Und nach dem Motto, jetzt habe ich die ganze Zeit nicht erklärt, was es mit den dreien auf sich hat, weil ich nach 130 Folgen einfach mal davon ausgehe, man weiß, wo es herkommt.
Rein.
Warum?
Es steht in der Serienbibel, keine Ahnung, es ist in jedem Buch drin.
Ja, aber das ist nicht die richtige Stelle. Das hätte ich woanders.
Wenn man jetzt wirklich mal überlegt, also die drei Fragezeichen werden ja sonst, es ist halt auch ungewöhnlicher Bucheinstieg gewesen, ne? Weil normalerweise sind auf den ersten Seiten Justus Jonas und Peter Shaw und Bob Andrews werden ja auch dann ganz oft im vollen Namen am Anfang benannt auf den ersten Seiten. Und da werden dann diese Infos sonst gedroppt, ne? Wie gehören die so zusammen? Das konnte man am Anfang nicht machen, weil da haben die sich ja nicht gekannt. Ja, so.
Stimmt.
Da war gar keine Gelegenheit. Es ist aber trotzdem, weil es halt rein muss, aber egal, wo er es reingemacht hätte, auch selbst wenn er es ans Ende geschrieben hätte oder ein bisschen weiter, es wäre immer deplatziert gewesen, weil einfach der Einstieg sehr ungewöhnlich war. Ich weiß eben nicht, ob es wirklich rein musste, oder ob man auch die Freiheit hätte, das rauszulassen. Dann wäre es cleverer gewesen, es rauszulassen.
Aber,
weil es macht überhaupt gar keinen Sinn, das zu erwähnen.
Also gut, sich an Tante Mathilda, sagen wir mal so, sich an den Schrottplatz an der Stelle zu erinnern, weil da verkaufen die ja auch Gemälde und Justus sagt, also das ist ja Kitsch, das kostet bei meinem Onkel nicht mehr als $20, wo wir ja wieder bei sowas, ne, ich schätze Kunstwerke ein, bin, das hätte ich mir ja noch gefallen lassen, aber dieses so, ja, und dann sind ja seine Eltern bei einem Unfall ums Leben gekommen, das kommt doch nicht in jedem Fall vor, das wird das immer erklärt?
Ja. Also eigentlich fast so gut wie immer. Also immer, wenn es über diese Sache gibt, was ist der Schrottplatz, warum lebt Justus bei Tante und Onkel, wird im gleichen Atemzug gesagt, die Eltern sind beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Ne?
Okay, das nehme ich an dieser Stelle mal mit. Egal, was wir als nächstes lesen, da lese ich aber genau
und
nach und gucke mal, ob das immer so
ist. Gelehnt. Wenn das nicht so ist, kriege ich ganz schön aufs Maul.
Nein, dann kann ich nur sagen, süße, ich hatte recht. Oder ich kann sagen, nee, stimmt, du hattest in der Tat recht. Genau.
Genau, aber
ach so, du warst beim Dauerregen mit der grünen Ader. Okay, ich finde aber trotzdem auch diese her. Also ja, Dauerregen, wenn man das neu sortiert, kann das grüne Ader heißen. Aber man
vor allen Dingen
auf grüne Ader. Und dann fängt einem nicht ein, dass da
ja,
so ein Teppich
richtig
auf dem Boden liegt, der aussieht
und
wie eine grüne
Ader. Und ich muss auch echt sagen, also das ist ja wirklich Anagramm hoch hier höchste Schwierigkeitsstufe, weil sie hat zwei Wörter in eins verschlüsselt. Also das ist schon, also
mit Leerzeichen, das ist ja, als wenn man plötzlich
Respekt.
Gut, okay, wenn sie natürlich
das
für sich
das
selber
halt
macht, vielleicht geschenkt. Aber da dachte ich, dass man da drauf kommt. Also da wäre ich, da würde ich immer noch stehen an der Aster in dem Geheimgang und würde sagen, ich Dauerregen, keine Ahnung.
Genau. Eine wichtige Sache haben wir am Anfang des Kapitels noch, bevor diese ganze Schrottplatzgeschichte kommt. Neben dem Asternbild hängt links daneben eine riesige Landkarte der USA. Die guckt sich Justus kurz an.
Ach, ich dachte, die guckt er sich erst kurz, bevor sie das Haus verlassen an. Egal, ja,
mag zumindest sein. Wird die da erwähnt. Also ob er sie da sieht, das stimmt. Das ist noch gar nicht gesagt. Also, aber auf jeden Fall wird die hier gleich erwähnt. Da hängt also eine Landkarte der USA neben diesem Asternbild. Aber wir sind ja schon im nächsten Kapitel und haben schon die grüne Ader im Teppich gefunden. Ja, ein gewebter, grüner, wow, ja.
Genau, und dann haben wir das Wort Schleifrad, was eigentlich Fischadler heißt. Und Milchkaffee heißt es auch schön, Affe im Kelch. Also da haben wir wieder was mit Leerzeichen, da kommt ja auch keiner drauf. Nicht. Und dann sehr hübsch, Sargeselchen heißt dann irgendwie Seeschlange. Und sie sind mittlerweile in so einem komischen Geräteraum. Und dann müssen sie rauskriegen, dass Liebesnest Besenstiel heißt. Und da stehen Besenstiele. Und dann finden sie ein Mosaik an der Wand.
Ja.
So, also mal im Kurzformat. Also das solltet ihr noch mal in aller Ruhe selber nachlesen, weil wenn wir das jetzt komplett aufdröseln, müssen wir euch das Buch vorlesen.
Richtig. Na, und dann ist es aber auch so, dass Justus schon noch mal weggeht, weil er dann doch, weil sie auf diesen Besenstiel kommen und da ist irgendwie so ein Loch. Also sie haben, ist so ein großes Bild von Landschaft und Bergen und der Sonne und in der Sonne ist ein Loch. Und sie versuchen halt mit dem Finger reinzugiekeln, aber sie kommen nicht weit genug rein, da können sie keinen Mechanismus auslösen. Ah, Besenstiel, klar. Also geht Justus noch mal zurück in diese Besenkammer, will sich so einen Besenstiel holen und hört, wie plötzlich jemand flüstert oder mit einer Stimme, verstellten Stimme sagt, hier lebe ich. Und dann ist er so,
Lebe hier.
Genau. Und ja, Justus natürlich, was ist hier los? Rennt raus aus der Kammer zurück und Bob ist weg.
Ja, was für eine
Schon wieder Scheiße. Einer weg,
also es ist, also also das da ist das Buch wirklich hervorragend, weil wir haben ein super Rätselkapitel, ob man dem jetzt folgen kann oder nicht, aber da habe ich wenigstens im Buch die Chance, also da kann ich ja anhalten und ganz lange auf Sargeselchen starren oder auf das Schleifrad und gucken, was dabei, oder mir selber mit Zettel und Stift so Notizen machen. Das ist ja oft, wenn solche Rätsel im Hörspiel, wo ich das auch liebe, aber wenn das dann einfach so schnell geht, da gibt es ja welche, wo die da durchrasen, wo ich denke, wenn das nicht so langsam für Doofe erklärt wird, wie, wo finde ich das denn?
Junge super? Mit Daumenei.
Nee, eine ganz frühe Folge, diesen Brief, den sie da haben, beim sprechenden Totenkopf, zum Beispiel. Wenn sie da wirklich so peu à peu hingehen und, also da kriege ich das sogar hin, aber manche Rätsel sind ja viel ausführlicher und dann in manchen Hörspielen ist es ja so, gerade so, ich glaube, irgendwo in den 100ern-Bereichen, dass dann da so durchgeackert wird. Und da wünsche ich mir immer das Buch dabei, wo ich dann mal Pause machen kann und sagen, das will ich selber ausfinden.
Das ist hier pro Buch, ja.
Genau, und am Schluss ist wieder ein Buch weg. Also das ist so, das also ist ja schon toll. Und dann geht's weiter mit Kapitel 14.
Punkt, Punkt, Punkt. Indem ich selbst betrüge mich. Punkt, Punkt, Punkt. Komisch. Also, wir haben doch nie bis auf Ausrufezeichen hatten wir sonst keine Satzzeichen in Kapiteln seltenst.
Also gehen wir mal davon aus, es ist ein Zitat und dann ist es auch noch mit dieser Umstellung so grammatikalisch. Also es ist nicht falsch, aber es klingt.
Wir haben es ja schon mal gehört.
Komisch. Stimmt, aber ich habe es nicht wirklich gemerkt. Genau, es war was aus diesem
letzte, letzte Zeile des Gedichts, ne? Und es muss ich halt reimen, ne?
Stimmt. Aber ich bin so in Panik erstmal, weil Bob weg ist. Und Peter ist nicht zu erreichen, weil das Walkie-Talkie halt nicht funktioniert. Und dann ist aber Justus, da mag ich ihn ja manchmal, wenn er sich so zur Ruhe zwingt und so schön analytisch irgendwo rangeht und denkt sich so, ich kann ja jetzt hier nicht hysterisch irgendwie rumeiern, sondern so, jetzt kümmere ich mich erstmal mit dem Stiel und das Loch.
Der Stiel muss erstmal in das Loch, ja.
Aber es passiert erstmal nichts. So, es klappt nicht sofort. Aber dann guckt er, glaube ich, auf die gegenüberliegende Wand, wo dieser Stiel hin zeigt.
Ja.
Und da sieht er dann ganz viele weiße Sterne, die alle 13 Zacken haben. Und dann verstehe ich es nicht ganz.
Na, bis auf einen. Ne? Also er geht dann die Sterne durch, zacken, 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 zacken. Und ein Stern hat nicht nur 12 Zacken.
Ja, aber er sagt, Aber wenn er sie alle angucken oder alle durchzählen würde, wird er total lange brauchen, weil das scheinbar ganz, ganz viele Sterne sind. Also er, ich glaube, er schielt so ein bisschen und sieht dann, glaube ich, irgendwie.
Ja, weil er nochmal drüber nachdenkt, genau. Und dann muss, ja, vielleicht fällt es ihm auch rein zufällig ins Auge. Er denkt ja nochmal drüber nach, warum hat sie denn, ich selbst betrüge mich, ne? Und dann betrügt sie sich halt selbst, weil alles muss ja 13 sein und plötzlich sieht er, der Stern sieht irgendwie komisch aus und dann, ah, es sind nur 12 Zacken und dann hat sie halt da einen weggelassen und das ist ihr Hinweis.
Genau, und wir können wieder irgendwo draufdrücken und dann kommt da wieder ein Gang und eine Treppe und plötzlich geht das Walkie-Talkie auch wieder und Peter ist zu hören und dann kann er dem erstmal erzählen,
wie der Bus. Peter ist in heller Aufregung, zu Recht, ja, wo ist der hin, ja, das ist das nicht gut, dass der weg ist. Und sie haben aber was.
Und der Scavenger, sie haben schon wieder was gehört. Der hat mal vor einer halben Stunde wie am Spieß geschrien und dann ist wieder
rum. Und in der Zeit ist auch der Bob verschwunden vor einer halben Stunde. Komisch. Ja, und Justus nimmt auf einmal auch schon Geräusche nochmal wieder wahr, die so klingen.
Auch wie Stöhnen.
Ja, und auch wie Regen irgendwie, ne? Also er sagt, er merkt da irgendwas, irgendwas stimmt, also irgendwas ist da komisch. Regen, aber die Wand ist zu dick, man könnte eigentlich nichts hören. Und dann hört er eindeutig jemanden stöhnen. Und das Kapitel ist zu Ende.
Genau. Und damit, also so, das macht er gut. Also die Enden von den Kapiteln sind immer so richtige Hammer. Und also es ist wirklich super, wie Justus nach Bob sucht und dieses Sternrätsel enträtselt. Und versucht Justus ja durch seinen Verstand nicht in Panik zu geraten. Das kann uns ja im wahren Leben auch mal helfen, ne? Uns besinnen auf das hier
richtig. Und jetzt. Richtig. Das passt auch so zu Justus, ne? Das ist ja erstmal ruhig bleiben und alles, ne? Jetzt hört er aber das Stöhnen, das ist ja wieder ein bisschen gruselig. Und Kapitel 15, es stinkt.
Gefällt dir das denn wunderbar. Als Titel?
Nein. Ich weiß nicht. Es ist so, nee.
Aber wir wissen ja jetzt, wer gestöhnt hat. Und es war halt unser.
Genau, der nämlich gefesselt und mit Sack über dem Kopf da im Gang hockt. Und Justus befreit ihn da, es geht ihm so Umständen entsprechend gut. Er wurde halt überfallen und da irgendwie in diesen Gang geschleift. Schon wieder eine Truff.
Pistole im Genick hat er gehabt. Und also wo ich mir denke, also zwei Haschemitenfürsten Momenten in einem, also der Arme kriegt es aber auch wirklich.
Knüppeldick und genau, so, er hat ihn wiedergefunden. Dann finde ich diese Konversation zwischen Justus und Peter ganz niedlich, ne? Weil die kommunizieren wieder übers Funkgerät und später erst. Weil vorher hören sie plötzlich wieder weiter diese komischen Geräusche, die sie nicht richtig zuordnen können, die so regelmäßig klingen. Und die wollen sie erstmal überprüfen und laufen erstmal den Gang weiter. Und dann geht es irgendwie so hoch und dann macht der Justus dem Bob eine Räuberleiter und sagt, kannst du mal hier oben mal gucken? Das gibt's ja dann auch im Hörspiel.
Ja, aber lustig ist ja, dass das im Buch Justus zu Bob sagt, mach mir mal eine Räuberleiter. Und Bob guckt ihn so an und denkt, was?
Stimmt.
Ja. Was ist falsch an dieser Konstellation? Und Justus sagt, ja, okay, ich mach dir die Räuberleiter. Und da muss Bob halt irgendwie da hochklettern und sich dagegen die Decke irgendwie stemmen. Und und dann kommt da irgendwie, dann hört man Hühner und es stinkt ganz doll und es kommt irgendwie Hühnerkacke runtergerieselt.
Richtig, und wir befinden uns tatsächlich da mitten im Pavillon, ne? Und
genau, ich frage mich allerdings an der Stelle, Justus meint ja irgendwie, Vogeldung wäre eigentlich geruchsneutral, nur wenn er sehr lange liegt, würde er stinken. Ich konnte das nicht in der Recherche verifizieren, falls das einer da draußen kann. Also ich würde sagen, Vogelkot stinkt immer ein bisschen. Natürlich, wenn er lange liegt, noch mehr. Ich hatte einen Wellensittich früher als Kind. Da hat es oft mal gestunken, allerdings habe ich den Käfig auch nicht so oft sauber gemacht, wie ich sollte. Aber falls ihr noch was über Vogelhinterlassenschaften wissen wollt, es sieht halt anders aus als beim Menschen, denn der Vogel hat anders als wir Menschen hat eine Kloake, also nur einen Ausgang für Pipi und für Kaka. So, und da kommt immer beides raus. Deshalb sieht das, was wir oft auf der Straße oder auf dem Auto oder mal auf dem Jackenkragen haben, halt eher immer so komisch weiß aus. Und das liegt halt daran, dass anders als beim Menschen, unser Urin, da ist Harnstoff drin und bei den Vögeln Harnsäure. Und Harnstoff ist eigentlich farblos bzw. transparent und die gelbe Farbe, die wir kennen, sind rote Blutkörperchen, die abtransportiert werden durchs Urin und sehr stark verdünnt werden. Deshalb kriegt es diese gelbe Farbe. Und das ist bei Vögeln halt anders. Die behalten ihre Blutkörperchen länger. Und bei denen ist halt Harnsäure drin und die hat einen weißen Grundton.
Cool, das wusste ich noch nicht. Das ist mega.
Also deshalb ist das eine weiß und das andere gelb. Hab dann noch ein bisschen was in der Sendung mit der Maus jetzt gelernt. So. Und wie gesagt, über den Geruch habe ich halt nichts gefunden. Aber Harnsäure ist halt auch extrem ätzend.
Genau,
deshalb
macht das auch
Sinn. Es halt so dumme Sachen auf dem Autolack.
Genau.
Oder so.
Und also haben Sie jetzt den Geheimgang, Ausgang quasi gefunden im Pavillon?
Also den gibt es wirklich, diesen Geheimgang, von dem auch Nolan immer mal gesprochen hat, dass es da ja scheinbar irgendwie
was. Und dann meldet sich Peter und dann ist es noch ganz niedlich, weil er erstmal als erstes wissen will, ob Bob wieder da ist und Justus sagt, ja, der ist gerade hier durchsichtig durch die Wand entschwunden. Was? Hat Peter gleich schon mal mitgegeben und sagt, nee, alles gut, ich habe ihn hier wohlbehalten wieder. Und sagt Peter, ja, schön, aber ich habe noch eine viel wichtigere Info. Scavenger ist wieder da.
Wow, also auch das Kapitel endet also mit Hühnern und mit einem wiedergekehrten Scavenger. Und von daher, lest auf jeden Fall das Buch. Und jetzt kommen wir, sind wir bei Hörspiel und Buch wieder auf gleicher Ebene und können aber zum Vorfeld noch erzählen, dass es also nicht nur dieses Gedicht nicht gibt im Hörspiel, sondern auch Bobs Entführung nicht.
Die hat es auch nicht reingeschafft.
Da bleiben sie halt die ganze Zeit zusammen und gehen gemeinsam in diesen Geheimgang und auch die Räuberleiter ist da ein bisschen anders.
Ja, das stimmt.
Da muss nämlich Peter die Räuberleiter, oder Peter macht die Räuberleiter. Genau, aber ich fand so, als ich es dann gehört habe, fand ich es in der Kürzung oder so, wie sie es gemacht haben, eigentlich gut.
Vollkommen in Ordnung, ne? Da ist auch alles drin, die müssen ja dann den Ausgang finden und so, ne? Also alles gut, man hat halt die ganzen Rätselsachen einfach weggelassen, ne?
Ich glaube, das wäre auch echt schwer, richtig, das umzusetzen. Und wenn man da nicht so durchknattern möchte, ist das, glaube ich, für, wie gesagt, für 70 Minuten haben sie da schon, es ist zwar eine total, sind schönes Stellen, aber ich glaube, da haben sie schon an der richtigen Stelle gekürzt. Und jetzt sind wir wieder gleich auf. Bericht aus der Hölle, das nächste Kapitel. Und das ist jetzt quasi vergleichbar wie.
Ja, also wirklich 1:1. Ne? Der ist total verstört und berichtet erstmal von den letzten Stunden. Er wurde von dem Geist entführt und da verschleppt und dann erzählt er ihm auch nochmal die Geschichte, ne? Baut dann auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt ein Howard oder ein Huey war und was weiß ich, ne? Und dass es halt auch zu der Archivgeschichte passt. Und dann überlegen sie halt, okay, was haben wir für Optionen? Peter könnte durch den See schwimmen, aber das will ja keiner, ne? Also er muss nicht.
Vor allem Peter
richtig.
Nicht.
Also es ist vollkommen okay, wenn ich jetzt nicht durch den See schwimmen muss, ja, schön. Also die 3 Stunden, diese oder 3,5 Stunden, die sie da halt noch jetzt ausharren müssen, machen sie, bis der Lowell kommt. Und Justus will aber noch weiter Nachforschung anstellen. Also der weiß schon, dass da irgendwas jetzt nicht so ganz stimmen kann. Und ihm fällt auch noch ein kleiner weißer Fleck in Scavengers Haarwirbel auf.
Genau, er lässt das aber zu dem Zeitpunkt noch komplett unkommentiert.
Genau so ist es. Und dann kommen wir vom Regen in die Traufe.
Genau, ich hoffe einfach, dass ich die ganze Zeit gut zu hören bin, weil mein Mikrofon macht sich irgendwie permanent selbstständig und macht mich zwischendurch ein bisschen leise. Ich weiß nicht genau, was das soll. Nur falls ihr irgendwie Tonschwankungen hört, ich versuche das nachher aber in der Postbearbeitung noch irgendwie zu anzuheben. So, aber wir sind jetzt, okay, Scavenger ist wieder da. Er hat erzählt, wie es da war mit dem Geist. Und genau, sie müssen jetzt irgendwie.
Das finde ich geil. Mr. Lowell kommt jetzt, ne? Und er will den Schlüssel haben.
Ja.
Und da sagt der Nolan, kann ich Ihnen jetzt hier durchgeben, aber das bringt nichts, weil das Schloss ist verklebt. Und der sagt, nee, das ist doch gar nicht wahr. Was willst denn du jetzt? Dann mach das. Und dann sagt er, ich komme wirklich nicht rein. Also müssen sie den Lowell durch den Geheimgang im Pavillon ins Haus reinlassen.
Ja, aber wir müssen auch noch dazu sagen, dass das Buch einen Zeitsprung macht. Und zwar ist es plötzlich 3 Stunden später und wir wissen nicht, was in diesen 3 Stunden passiert ist. Das wird noch so ein bisschen offen gelassen, sondern die 3 Detektive unterhalten sich halt irgendwie, da hätte ich ja jetzt gar nicht mit gerechnet und auf den, das hätte ich ja nie gedacht und so. Wir wissen also nicht genau, was da passiert ist. Finde ich einen total schönen Schreibmove, dass man denkt, was haben die denn da gemacht in den 3 Stunden? Justus sieht jetzt auch beim Gang in die Eingangshalle nochmal diese USA-Karte und guckt die sich da nochmal ganz genau an. Wir haben da auch mein drittes Bitte von Peter im Buch.
Stimmt.
Und genau, und Justus sagt, okay, wir treffen uns am Faunpavillon. Und dann gehen auch
alle durch den Geheimgang. Genau, die müssen ja alle durch den Geheimgang raus, weil das Schloss ist unbrauchbar. Die müssen alle durch den Geheimgang raus und fahren dann auch schon über den See und kommen zum Parkplatz. Mhm. Und da...
Genau, und da steht auch die Polizei, die Scavenger suchen. Und sagen, naja, also heute Nacht wurde in ihr Haus eingebrochen und da fehlt was, könnte ein Bild sein da über so einem Sofa. Ist so ein Fleck. Und Scavenger ist total fertig und sagt, oh, das kann nur mein Tobrero sein. Und auch schön, dass Bob meint so, oh, sie haben einen echten Tobrero, der kostet mindestens so 1 Million Dollar. Und Scavenger sagt, nee, 2. Ich sag gleich noch was zu Tobreros und so, aber wir machen hier erstmal.
Genau, und alle sind in heller Aufregung und oh Gott, der arme Kerl, ne, erst so eine Horrornacht, es ist auch noch eingebrochen worden und das teure Bild ist weg und damit wird man aus dem Kapitel auch entlassen. Jetzt musst du was...
Justus sagt noch, dass er, wenn sie ihm eine Minute Zeit lassen könnte, das Bild...
Ich dachte noch am Ende des Kapitels, ja, okay. Ja.
Das sagt er dann noch.
Ja, stimmt, das ist ja spannend, ne? Er sagt dann, ich kann ja ihr Bild wieder beschaffen. Hä?
Genau. Es ist im Hörspiel ein klein bisschen anders, ne? Da kommt ja. Moment, wie ist es da noch? Da ist es irgendwie.
Da habe ich das Gefühl, die Polizisten sind im Haus. Gell?
Ja, die kommen auch ins Haus. Lowell und die beiden Polizisten kommen durch den Geheimgang ins Haus, weil Justus hat sie durch den Geheimgang mit ins Haus genommen. Und im Haus sagen sie dann, okay, und jetzt fahren wir alle zurück und gehen da scheinbar wieder alle durch. Und im Haus erzählt die Polizei halt irgendwie so, scheinbar ist ihr Tobrero irgendwie weg. Da ist im Hörspiel auch nur die Rede von 1 Million Dollar. Und da haben dann auch alle Mitleid. Und dann haben wir einen Szenenwechsel und sie sind auf dem Boot am Hafen und wieder auf dem Parkplatz. So, und jetzt möchte Scavenger, eigentlich wollen sie sich jetzt alle trennen und dann sagt Justus, der möchte jetzt noch ein bisschen zelebrieren, weil der hat jetzt ein ganzes Kapitel Zeit für seine Rätselauflösung.
Das ist so schön. Jetzt wird alles aufgedeckt.
Genau, und er geht das richtig schön minutiös durch, dann auch, dass wir auch Doofe, die das nicht mitgeholt haben, nur so eine Ahnung hatten, genau, also erstmal hat Justus ja gesagt, dass ihm das Wort wieder aufgestoßen sei, weil Scavenger hätte mal gesagt, also es ist wieder so ein Effekt, so Schritte in der Wand.
Genau, und er hätte sich ja bei dem Schrei am Anfang bei der Tür auch überhaupt nicht beeindruckt gezeigt. Alle anderen haben ja halben Herzinfarkt gekriegt und Scavenger hat das interessiert wie nix, ja.
Genau, und wieder, also scheinbar war er da schon
das,
öfter.
Das bestätigt er ja auch, ne? Er sagt, sie haben das Spiel doch schon mal gemacht. Ja. Schon möglich.
Ja, das muss er dann auch irgendwie zugeben, genau. Dann sagt er, und dann gab es ja diese Karteikarte zu ihrem Vorfahr. 1893, Pokermeisterschaften und Bundesgefängnis werden beide erwähnt in diesem Zeitungsartikel. Allerdings, New Mexico wurde erst 1912 zum 47. Bundesstaat der USA. So, ich als Nörgelerin vom Herrn würde jetzt sagen, blöder
Fall. Das ist echt dumm gelaufen.
Also wenn er sich so um ein Jahr vertan hätte, denke ich so, okay, aber so viel. Und ich denke mir, so die Amis, also wir wissen ja noch nicht mal unbedingt, wie viele Bundesländer es in Deutschland gibt, wenn du mal genau nachfragst und wie da die Hauptstädte heißen. Aber die Amis haben so mit ihrer Geschichte, da wissen die relativ gut Bescheid. Und so, es ist einer der letzten Staaten, der dazugekommen ist. Und sie sind nicht so weit weg von New Mexico. Also, ich würde mal sagen, das war
dumm gelaufen. Da hat er sich so viel Mühe gegeben, an beide Karteien zu denken. Und das wirklich bis ins letzte Detail. Es wäre so hieb- und stichfest gewesen. Aber das war echt ein blöder Fehler.
Und er hat ja auch scheinbar so, also das sah ja auch aus wie ein Zeitungsartikel. Das, das musste er ja alles nachmachen. Also,
das war schon einfach vom Aufwand her, von der Idee her, war das schon echt gut gedacht. Aber dann
schlecht recherchiert oder gar nicht recherchiert. Und da, sowas ärgert mich ja.
Aber hat's gebraucht. Aber und geil finde ich jetzt auch, der dritte Clou, ne, das Auto, es steht jetzt ganz, und das verstehe ich nicht so ganz, ehrlich gesagt, weil am Anfang hat ja Justus gesagt, nachdem Bob sich, ich weiß, das war das im Buch auch so, ja, ich glaube schon, der kommt angefahren, parkt den Bob zu, Bob beschwert sich und Justus sagt, ja, aber es ist doch nirgendwo anders Platz. Und dann fahren wir doch gemeint. Ach, weil der Lowell noch mit dem Auto da war. Ha, der hat sich auf Lowells Parkplatz gestellt. Geil. Alles klar.
Aber da denke ich auch, also vielleicht war er halt auch durch.
Er musste sich beeilen, er musste wieder zurück in der richtigen Zeit. Und
aber auch, also wenn ich schon Verbrecher bin, dann muss ich mir wenigstens wissen, wo ich geparkt habe. Und das hat er, gut, am Anfang hat er das nicht mitgekriegt, weil sich Bob ja nicht bei ihm beschwert hat, sondern nur so am Universum.
Ja. Aber das da, sind halt also, da die Verbrecher, so, ne? Also du kannst noch so einen guten Plan haben, ne? Es gibt so gewisse Details, auf die achtest du wahrscheinlich dann nicht und dann bricht es dir das Genick, Entschuldigung. Genau.
Meinst du, dass wir nur so klugscheißerisch sitzen, so wie auch bei Quizshows, dass wir auf dem Sofa ganz entspannt sagen, natürlich weiß ich, dass
naja, die richtig. Hauptstadt von ja, Italien weil du, wir, ist. Man hat ja gar nicht diesen Adrenalinkick. Ich meine, wir müssen uns ja vorstellen, dass er jetzt echt sich das gut eingeklügelt hat. Ne? Dann, aber wenn er das dann umsetzt, ne, dann ist er schnell zu seinem Haus gefahren, hat den Einbruch begangen. Der wird ja so unter Adrenalin stehen, dass er in dem Moment nur dachte, oh, ich muss jetzt schnell wieder da zurück in das Haus. Und jetzt fahre ich schnell auf den Parkplatz. Und da ist ein großer Parkplatz, dann packe ich eben gleich da, wo der Lowell geparkt hatte mit seiner Karre. Und dann stelle ich mich dahin. Und verschwinde. Ne? Also so weit hat er dann, glaube ich, nicht gedacht.
Okay, vielleicht hast du da echt einen Punkt. Also ich habe noch nie so ein ausgeklügeltes Verbrechen begangen, aber ich bilde mir immer ein, ich würde mich total gut vorbereiten und ich würde auf alle Eventualitäten vorbereitet sein und wenigstens so dusselige Fehler würde ich nicht machen. So, also, aber vielleicht hast du recht. Vielleicht muss man die Situation immer irgendwie sehen und wir sind nur deshalb so schlau, weil wir ja von außen drauf gucken.
Auf jeden Fall fällt es auf. Der Bob ist nicht mehr zugeparkt. Der freut sich natürlich auf der anderen Seite. Ne? Und er kommt jetzt wieder rein, aber sie entlarven ihn auch. Und dann kommt natürlich noch der letzte Clou, den wir dann am Ende des vorherigen Kapitels gesehen haben. Er hat ja etwas Weißes am Haar, ja, was er eindeutig nicht aus dem Haus haben kann. Ne? Und da jetzt Geister auch nicht wie Vögel kacken, hat er ein bisschen Vogelkot im Kopf.
Okay, und da denke ich mir, das ist wirklich was passieren kann, dass er das nicht gemerkt hat in der Aufregung und sich nicht an den Kopf gepackt hat. Also das, das mit der Hühnerkacke hätte mir auch passiert.
Ja, genau. Na, so, also so ist es erstmal raus und
und sie präsentieren ja auch noch ein bisschen Equipment.
Stimmt, das haben sie dann in den anderen Zimmern so umhergefunden, ne? Dann, aber wahrscheinlich in den 3 Stunden, das als sie das nochmal nachgeschaut haben, ne? Genau.
Und deshalb, und dann haben sie halt Dinge gefunden wie CD-Spieler und Boxen und eine Fernbedienung. Also alles war verstrippt und war wohl hinter der Holzverkleidung gut für so akustische Geschichten.
Genau, deswegen präpariert. Denke ich mir auch, ist das vielleicht, wenn das jetzt Absicht gewesen wäre im Hörspiel, dass man das vielleicht nicht so, ne, weil der ja das ja nicht so, ich hatte das nicht so laut gestellt, ne, also da konnte man jetzt wahrscheinlich nicht so viel dran drehen. Fände ich ziemlich cool, wenn es das war, aber vielleicht. Sollte es einfach nicht so laut sein oder was weiß ich, ne? Auch wenn man das natürlich noch imposanter hätte inszenieren können jetzt fürs Hörspiel, ne?
Ja, jetzt stell mal vor, er hätte es noch leiser gemacht. Hätten es nicht gehört.
Das wäre richtig doof gewesen.
Also, wenn ihr das nächste Mal solche Sachen für euer Alibi bastelt.
Dreht den Pegel richtig laut.
Testet das vorher, das ist immer gut, so wie ich hier mit Mikro, ja, nein, vielleicht. Und dann merkt man es ja auch erst immer hinterher. Naja, gut. Und mittlerweile ist Scavenger auch, fühlt sich sehr ertappt und fängt halt an, Justus als Fettsack zu bezeichnen. Und da wissen wir, da muss was dran sein, weil wenn einer aus der Rolle fällt, die Schuldigen verraten sich immer, indem sie dann so
richtig. Wie redest du denn mit mir, du fettes Schwein? Da muss ich immer dran denken. Ich finde immer noch, also diese, es kommt aber auch nur im Hörspiel, das gibt es im Buch nicht, wenn man es mal ganz kurz einen anderen Exkurs machen, gell? Das war ja aus dem Krabben des Bösen, ja. Das fand ich auch so imposant, wie der da ausflippt und den Justus da rund macht, ja. So, aber das stimmt. Die werden immer ein bisschen ausfallend, wenn sie merken, jetzt geht mein Plan nicht mehr auf.
Genau. Und auch da, also scheinbar musste Scavenger ja auch seinen Plan sowieso noch irgendwie anpassen, weil er plötzlich irgendwie gemerkt hat, die Jungs sind ihm irgendwie auf die Schliche gekommen mit seiner ganzen Geschichte. Deshalb hat er halt relativ spontan wohl Bob in diesem Gang entführt, damit sie ihm da nicht irgendwie draufkommen. Er streitet natürlich alles ab. Und Justus sagt, das Bild kann nur im Auto sein, für was anderes war gar keine Zeit. Und dann, die Polizisten sind jetzt auch neugierig und wollen mal gucken und finden nichts.
Ist doch einfach nichts da. Kofferraum leer, Rückbank leer, nichts da. Scavenger freut sich schon. Da. Nee.
Ja.
Aber.
Genau, aber dann geht Bob nochmal gucken.
Lass mich doch mal unter die Abdeckung im Kartoffellaum gucken.
Und tada, so ein Tobrero. Jetzt ist der auch nicht wirklich groß. Es ist so was Kleines und Scavenger muss dann alles zugeben und sagt, ja, er hat Spielschulden und deshalb Versicherungsbetrug. Kurzer Exkurs in Sachen Kunst und Tobrero. Also Tobrero gibt, also den, einen Künstler namens Juan de irgendwas Tobrero gibt es nicht. Den hat Marco Sonnleitner erfunden. Und bei 2 Millionen Dollar für einen Stich werde ich schon ein bisschen stutzig, denn Stiche sind in der Regel nicht so viel wert. Ich kann jetzt nicht genau beziffern, wie viel jeder Kupferstich so wert, wie viel der wert ist, aber man muss halt auch wissen, Kupferstiche sind anders als gemalte Bilder. Also ein Kupferstich, das ist ein grafisches Tiefdruckverfahren. Das heißt, auf eine Kupferplatte in dem Fall wird mit einem Grabstichel, also mit so einem Kratzdingsbums, werden halt Linien in die Kupferplatte geritzt und so entstehen Linien, die nehmen dann Farbe auf, also das wird mit Farbe bestrichen und dann wird da Farbe drauf gemacht und mit einer Walze wird das auf Papier übertragen und deshalb kann man von so einem Kupferstich etwa 200 Abzüge in allerbester Qualität machen und 300 bis 400 in guter Qualität und dann noch welche mit etwas nicht mehr ganz so guter Qualität, weil diese Platte immer etwas flacher wird. Aber man kann mehrere Abzüge davon machen. Also von einem Stich gibt es immer mehr, also sei es jetzt ein Holzstich oder ein Kupferstich, gibt es immer mehr Abzüge. Und ein ganz bekannter seiner Zunft war zum Beispiel Albrecht Dürer. Der gehört halt dazu, der sehr viel Kupferstiche gemacht hat und dafür sehr, sehr berühmt geworden ist. Und da selbst seine versteigerten Drucke sind nicht im Millionenbereich, sondern die, also es gab zum Beispiel eins von einem Rhinoceros, das hat so um die 800.000 Euro bei einer der letzten Versteigerungen gebracht. Wo ich jetzt aber auch nicht weiß, ob es wirklich ein Abzug
wollte ich mich
war
gerade fragen.
Oder die eigentliche genau. Platte. Das kann ich dir nicht wirklich sagen. Und das bei diesem Tobrero scheint ja dieser wahrscheinlich.
Das hätte ich jetzt auch gedacht, ne?
Wie, aber also quasi das Original. Wie auch immer, wir gehen einfach mal davon aus, es ist was sehr Wertvolles und das hat halt Scavenger und da wollte halt die Versicherung betuppen.
Was ja eigentlich so an sich so aus seiner Warte her ein ganz guter Plan war. Also wirklich,
das ist ein
also
sehr guter Plan, das kann ich
wirklich wahr, gell, wo du sagst, du hast den dann noch, gell, hast ihn ja selbst geklaut, kriegst das Versicherungsgeld und bist aus dem Schneider, ne?
Kannst ihn vielleicht unter der Hand sogar noch verkaufen, dann hast du zweimal Geld. Wenn du ihn jetzt an irgendeinen Sammler heimlich verscherbelst, dann könnte es vielleicht reichen, um aus diesem Schuldensumpf rauszukommen, weil eigentlich denkt man, der hat doch total viel Geld und er ist doch total erfolgreich als Musik.
Er ist halt auch spielsüchtig und hat sein Geld beim Pokern verloren. Das passt wieder zur Pokerweltmeisterschaft, ne? Also er hat das da schon so auch ein bisschen mit einfließen lassen, seine Schande. Ja.
Genau. Was ich ganz nett finde, die Polizisten sind total beeindruckt und bedanken sich auch nochmal bei den drei Fragezeichen, dass sie ihnen die Arbeit abgenommen haben und so. Und
dann damit hätten die auch nicht gerechnet. Die haben gedacht, die kümmern sich hier um einen stupiden Einbruch, ne? Und hätten nicht gedacht, dass sie gleich den Täter auf ein Tablett serviert kriegen, ja? Also.
Ja.
Richtig. Aber wir finden noch was heraus, was es im Hörspiel auch nicht gibt. Gell? Stimmt's?
Ja.
Denn es gab ja noch einen Verdächtigen.
Ja.
Noch irgendjemand. Und da haben sie sich nämlich vorher auch schon drüber unterhalten. Nämlich als sie auf dem Weg, glaube ich, zurück sind zum See und dann zum Parkplatz, sagen sie, der Mr. Kitty, das ist ein ganz schön freches Früchtchen. Ja, also irgendwas scheint mit dem auch nicht zu stimmen. Mhm. Ja. Und Justus lässt das dann auch so beiläufig eigentlich dann noch so raus und sagt, ja, und Dr. Jasper Kittle, seines Zeichens nämlich Psychologe, hat die missbraucht für ein Experiment, ja, wie sich die Menschen in einer Gruppe in Ausnahmesituationen verhalten und wollte da seine Studien machen, hat nämlich was verloren. Ne, hat einer seiner Notizzettel irgendwo liegen lassen und Justus hat das gefunden und da waren sie natürlich da auch unbedacht Probanden.
Ja. Und jetzt wissen wir auch, warum sich Kittel an manchen Stellen so seltsam benommen hat. Also nur die Nummer zum Beispiel, wo er dann halt irgendwie in den Kamin gezogen wird, um halt diese Panik
oder mal abzuhauen zwischendurch. Er kommt nicht mit wieder zur Gruppe zurück.
Genau. Das hat er sich alles zunutze gemacht, um da so ein bisschen zu gucken, na, wie verhalten sich denn meine Versuchskaninchen, wenn man ihnen mal richtig Angst macht und wie setzen sie sich auch zusammen? Und das hat ihm natürlich gut gefallen, glaube ich, dass dann auch immer neue Figurenkonstellationen und Gruppen gebildet wurden, um nach Scavenger zu suchen und so. Da konnte er ganz viele Beobachtungen machen und ich finde das ganz lustig, dass Jacqueline es eigentlich richtig macht und ihm einmal fest
vorschiebt. Genau, das war echt super. Aber echt auch krass, gell? Ich meine, der hat sich das ja vorher überlegt und konnte überhaupt gar nicht ahnen, dass der Scavenger da so eine Nummer abzieht. Ne? Der wollte einfach so in das Gruselhaus, wollte da mitmachen bei diesem Krimispiel, wollte da gucken, ne, wie die da so agieren und hat natürlich mit so einer Inszenierung, das hat ihm ja nochmal richtig in die Karten gespielt. Wie geil wäre das gewesen? Ne? Oder ist das auch für ihn? Er kann das ja, weiß nicht, ob er das dann, wird das ja trotzdem verwenden. Ne? Ich meine, er hat ja trotzdem genug Notizen gemacht, sag ich mal, gell?
Ja, aber wahrscheinlich ist das auch nur so für den Hintergrund. Das ist ja nicht wirklich auswertbar. Das musst du dann bei sehr vielen Gruppen immer wieder gleich machen, damit das halbwegs,
aber für ihn war das bestimmt total interessant, ne, da seine eigenen Studien zu machen. Ne? Das nochmal dann zu entlarven, war eigentlich ziemlich gut. Und dann kriegen wir noch etwas aufgelöst.
Ja, die zwei unterschiedlichen Socken, das ließ ja Justus scheinbar keine Ruhe. Ich hatte es an dem Punkt im Buch schon wieder vergessen. Und ich musste echt nach vorne.
Was war da?
Was zur Hölle? Genau. Und also da wurde ja Peter, als er das erklären wollte, ganz am Anfang, als er Justus quasi ermorden wollte in seinem Zimmer und Justus ihn dann schon nach den zwei Socken gefragt hat, wollte das ja schon auflösen und wurde ja dann durch den blutenden Bob unterbrochen. Und jetzt erklärt er, dass er, und dann zeigt er das auch in seiner Tasche, er hätte ja jetzt deshalb, also er hat eine schwarze und eine rote Socke an und dann sagt er, ja, und jetzt hat er ja noch ein paar, was aus einer schwarzen und einer roten Socke besteht. Und ich verstehe es nicht.
Er hat halt einfach zwei verschiedene Socken an, ja, mein Gott. Ne? Und er hat halt einfach natürlich dann die anderen, die rote zur roten und die schwarzen zur roten, hat er auch noch mal. Ja, ich habe...
Aber wenn er jetzt das rote Paar am Anfang angehabt hätte, dann hätte er das schwarze für später gehabt.
Und vielleicht hat er, weiß ich nicht, er wird es ja zusammen gehabt haben. Ich meine, also ich habe eine liebe Freundin, die trägt bewusst immer verschiedene Socken. Ne? Also die hat ihre überhaupt gar nicht in Paaren zusammen. Sie hat nur unterschiedliche Socken. Sie trägt auch immer nur unterschiedliche Socken. Ja, und es gibt ja auch den Welt-Down-Syndrom-Tag am 21. März. Da trägt man auch unterschiedliche Socken. Das hat sich irgendwann mal so etabliert. Ne? Also es wird am 21. März den Down-Syndrom-Betroffenen gewidmet. Und da hat man irgendwann auch mal angefangen, unterschiedliche Socken zu tragen. Ne? So. Und ich weiß nicht, ob das, vielleicht finden wir noch heraus, warum Herr Sonnenleitner das so gerne mit den unterschiedlichen Socken reinbringen wollte, ob es da irgendwie was gibt. Ne? Ich habe natürlich heute, das war aber eher ein Zufall, das muss ich dir jetzt zeigen. Warte. Habe heute auch unterschiedliche Socken an.
Ah, ich sehe was mit Blau-Türkis. Oh, und was mit Melonen. Ja. Oh, wie schön. Das könnte aber
ist
auch
sein. Also ich habe ein paar Socken. So diese Happy Socks mäßig. Also das gibt ja noch andere Firmen, gell? Aber ja. Genau.
Ich habe auch eins, da sind Otter drauf. Und einmal sind es kleine Otter. Und auf der anderen Socke, also es ist so braun und türkis. Und also beide Farben sind in beiden Socken, aber unterschiedlich verteilt. Und deshalb denkt man, ich habe zwei verschiedene Socken an. Eine braune, eine türkise. Und auf der einen sind kleine Otter drauf. Und auf der anderen ist ein großer Otter. Und auf die passe ich auch sehr gut auf. Weil die fand ich auch sehr süß, weil Otter sind auch coole Tiere.
Das stimmt. Eben cool. Ja, aber das ist so eine kleine Szene, die am Anfang, ja, nicht wirklich am Anfang, also eigentlich ist es ja schon erst das Drittel oder so, ja.
Ja, aber schon ziemlich am Anfang.
Das Ende bildet, ne? Und dann auch eigentlich auch den Abschlusslacher bestimmt, ne? Also den es dann am Ende gibt, ne? Ja. Die Sockenfrage ist geklärt.
Und da. Also die Sockenfrage müssen wir vielleicht dann nochmal weitertragen. Das fände ich ganz gut. Ansonsten, gut, es ist immer schön für so eine Klammer. Aber sie haben es auch im Hörspiel weggelassen. Wahrscheinlich aus gutem Grund. Da gibt es auch den Mr. Kittel nicht. Da wird nicht erklärt, dass der ja auch noch irgendwie Böses im Schilde führt. Finde ich aber auch
verzichtbar. Okay. Es ging ja letztendlich um Scavenger. Ne? Und dann ist es absolut weglassbar. Keine Frage.
Genau. Und im Hörspiel ist es ja eher so, also während im Buch die auch Bob und Peter noch ein bisschen mehr Anteil an der Auflösung des Falls haben, wird im Hörspiel das komplett zu Justus gegeben. Und da endet es ja so, dass Justus halt, Bob sagt, du hast in allen Punkten recht gehabt und Justus so der Held ist und Justus dann sagt, ihr habt ja auch wohl nichts anderes erwartet und Peter, das finde ich ja dann ganz charmant, sagt, das wäre aber mal was Neues gewesen und dann sagt,
genau.
Also ich habe aber immer gedacht, wenn ich an das Hörspiel gedacht habe, dass die nachher alle über die Kacke auf dem Kopf
lachen. Ja, das wäre auch lustig gewesen, aber das hatte ich tatsächlich so, auch so, warte mal. Nee,
die Kacke, ja, die kommt vorher, etwas vorher.
Ja, aber vielleicht sagt, aber Justus sagt doch aber irgendwas so, zur Kacke. Kann das sein?
Er sagt was zur Kacke.
Das kann, warte mal. Doch.
Die, ja, dass ihm das Huhn auf den Kopf gekackt hat, aber das sagt ja, er so in genau, dieser ganzen aber, Erklärung mit und dann falsch geparkt und da falsch die Pokermeisterschaft. Genau, aber
vielleicht
aber
die Kacke. Aber nochmal irgendwas Kleines so als, weiß ich, das müsste man nochmal, aber ja, ne? Oder sie lachen halt, weil Justus halt, weil er halt,
weil Peter sagt so, das wäre mal was Neues gewesen, aber naja, wäre auch mal schön gewesen. Also das ist ja, aber auch
absolut,
stimmig
absolut
an der Stelle. Und also ich finde, es funktioniert eigentlich beides, wenn ich das mit der Socke besser verstehe.
Ja, richtig, genau.
Aber auch da ist, finde ich, schön, dass viele Teile, sind sehr, folgen ja wirklich wortwörtlich dem Buch im Hörspiel. Das mag ich auch, weil es einfach total gut geschrieben ist. Und dann gibt es ja so ein paar Sachen, die so ein bisschen anders sind. Und da mag ich, dass wir das genauso machen, wie wir das hier machen, dass wir halt das Buch lesen und das Hörspiel uns anhören und auf solche feinen Unterschiede, dass wir die so rausfummeln.
Und
das
vor allen Dingen diese Extra-Szenen einfach genießen dürfen und euch auch ein bisschen präsentieren dürfen, ne, die dann im Hörspiel natürlich ja auch zu guten Gründen keinen Einzug finden und es da immer diese kleinen Extra-Abenteuer gibt oder diese kleinen Extra-Geschichten, wie doch mal bei Bobs Entführung oder diese ganzen Sachen, ne? Und aber insgesamt, wenn wir jetzt schon wirklich beim Abschlussresümee sind, ein rundum gelungener und durchdachter und bis zuletzt, also wir haben es ja schon am Anfang gesagt, wir hatten echt Schwierigkeiten, nochmal Fragen zu finden, irgendwas, was uns unklar war oder wo wir uns, bis auf die Sockensachen, ne? Also ich hoffe sehr, dass, ne?
Hallo aus dem Schnitt und grüß Gott aus der Postproduktion. Ich grätsche an dieser Stelle in das Fazit der Folge Nummer 6 des Podcasts mal rein. Und zwar, also ihr habt ja schon gemerkt, es ist uns schwer gefallen, Fragen zu finden. Wir hatten fast nichts zu kritteln und das ist ja auch schon ein Kompliment eigentlich an den Autoren. Und trotzdem sind uns natürlich Fragen an Marco Sonnleitner eingefallen und wir haben sie auch gefunden und wir haben sie ihm auch gestellt und er hat sie uns auch beantwortet. Und jetzt müsst ihr dazu wissen, das ist immer so ein Zeitmanagement-Ding bei Jenny und mir. Also das Einzige, was ja fix ist, ist, dass immer am 1. des Monats die neue Folge erscheint. Das heißt, irgendwann vorher müssen wir uns treffen und die Folge aufzeichnen, die wir zusammen machen. Und vorher müssen wir uns ja entschieden haben, welches Buch, dann müssen wir das Buch gelesen haben und so weiter. Und ich muss meine 100 Millionen Mitschriften gemacht haben. Also es ist ein relativ eng getakteter Zeitrahmen. So, und irgendwann müssen wir da ja auch mal den Autoren Fragen stellen. Und da wir uns immer von Monat zu Monat für eine neue Folge entscheiden, wissen wir halt auch nicht 10 Monate vorher schon, welches Abenteuer wann dran kommt und können dann dem Autor schreiben. Also es ist relativ kurzfristig. Umso toller, dass Marco Sonnleitner sich nochmal die Zeit genommen hat, unsere Fragen zu lesen und zu beantworten. Da wir das aber zum Aufzeichnungszeitpunkt noch nicht so genau wussten, ob das auch wirklich klappt und ob der wirklich Zeit hat, dazwischen war noch Pfingsten und man weiß es ja immer nicht, konnten wir es zu der Zeit noch nicht in unsere Aufzeichnungssession einbauen. Deshalb jetzt hier im Nachhinein aus dem Schnitt. Und deshalb habe ich das jetzt gerade mal an der Stelle, ich sag mal, dazwischen gebaut. So. Und da passt es ja auch gerade, dass wir so uns überlegt haben, welche Fragen können wir noch stellen? Welche Fragen hatten wir denn noch? Und Jenny druckst da so ein bisschen rum. Und da habe ich gesagt, da ist der richtige Zeitpunkt. Da integriere ich jetzt die Fragen. Also nochmal Marco Sonnleitner, der so nett war und unsere Fragen beantwortet. Und hier kommen die Fragen und die tollen Antworten.
Hallo Katrin, hier ist der Marco von den 3 Fragezeichen. Ich habe von euch eine Mail bekommen, dass ihr in eurer nächsten Folge das Haus des Schreckens von mir besprechen wollt, beziehungsweise auch vorstellen wollt. was ich natürlich schön finde, worüber ich mich freue. Und daher beantworte ich euch gerne eure Fragen dazu. Die erste Frage: Wie bin ich auf die Idee gekommen? Das ist ganz einfach. Ich war in San Jose und habe dieses Winchester Mystery House live gesehen. Ich habe eine Führung gemacht in diesem Haus und wusste vorher gar nicht, was auf mich zukommt. Aber nach dieser Führung war ich absolut geflasht und wusste, dass da unbedingt eine Drei-Fragezeichen-Folge draus entstehen musste. Also insofern war das eine sehr, sehr direkte Herleitung zwischen Idee und Buch, weil ich das eben live gesehen habe, dieses Haus. Und das ist wirklich toll. Es ist gruselig, es ist fantastisch, es ist absolut abgefahren und ist eine fantastische Kulisse. Es gibt sogar einen Film, glaube ich, über dieses Haus, also einen Spielfilm. Das ist sehr bekannt eigentlich. Die zweite Frage: Was steckt hinter der Sockengeschichte von Peter und Justus? Da steckt nicht viel dahinter. Ich brauchte einfach einen Gag, den ich am Schluss bringen konnte und der sich so ein bisschen durch die Geschichte zieht, wo man eben immer darauf wartet, warum hat jetzt Peter zwei verschiedene Socken an? Und das war der Grund oder das steckt hinter der Sockengeschichte. Ansonsten gibt es da keinen tieferen Grund für diese Sache. Eure dritte Frage: Hast du einen besonderen Bezug zur Kunst? Ja, unbedingt. Das bietet sich natürlich schon allein deswegen an, weil ich Bücher schreibe, aber auch insbesondere zu Musik, auch zu darstellender Kunst, Malerei, aber da vielleicht noch weniger als Musik und Literatur habe ich unbedingt einen Bezug, weil Kunst für mich eine Art ist, sich auszudrücken, wie es keine zweite gibt. Es ist einfach möglich, hier Dinge zu sagen, die man anders nicht sagen könnte, die man anders nicht darstellen könnte. Es macht einfach einen Unterschied, ob ich sage, irgendetwas ist gruselig oder ob ich ein Buch mit 400 Seiten lese, wo ich diesen Grusel auch spüre. Und das Gleiche ist mit Schönheit, mit Liebe, mit Verzweiflung und das in der Form darzustellen kann, zumindest meines Erachtens nur die Kunst. Daher ist der Bezug auf alle Fälle sehr eng. Und eure letzte Frage: Gibt es ein Buch, welches dir von all deinen Werken am besten gefällt? Das ist natürlich schwierig, hier jetzt eine Entscheidung zu treffen bei über, ich weiß es gar nicht, 35 Büchern, die ich geschrieben habe. Aber Haus des Schreckens ist tatsächlich einer der heißesten Kandidaten dafür. GPS Gangster ist auch noch dabei. Ich könnte jetzt noch zwei, drei andere nennen, aber das sind so zumindest im Moment meine beiden Favorites, Haus des Schreckens und GPS Gangster. Okay, dann hoffe ich, dass ihr eure Fragen so beantwortet habt, dass ihr damit was anfangen könnt. Freue mich, wie gesagt, dass ihr diese Folge besprecht. Und wenn ihr wieder was von mir braucht, dann gerne melden. Bis dann. Tschüss.
Ah, lieber Marco, vielen, vielen Dank für das nette und schnelle Beantworten der Fragen. Das hat uns wirklich noch mal ein Stück weitergebracht, würde ich an der Stelle sagen. Also, dass du halt wirklich ja in Winchester House auch warst. Auf die Idee sind wir so gar nicht gekommen. Von daher, also das hilft uns total, wenn die Autoren sich bei uns dann wirklich auch melden und uns antworten. Das ist ein großes Geschenk für unseren Podcast. Marco, an dieser Stelle vielen, vielen Dank und vielen Dank auch für dieses tolle Buch und diese tolle Vorlage letztendlich ja auch für unseren Podcast. Hoffentlich bis ganz bald. So, und jetzt geht's dann weiter mit unserem eigentlichen Resümee und ich hoffe, ihr kommt auch wieder zurück in unser Fazit. Alles klar. Bis dann. Danke für die
Ja.
Sache. Also sonst wäre ja alles zu perfekt
Richtig,
gewesen.
ne? Also, weil sonst ist es wirklich komplett durchdacht. Also, man kann am Ende auch alle Motive nachvollziehen. Man kann den Scavenger nachvollziehen, warum der das gemacht hat. Das ist natürlich auch, also Hochachtung an diesem Plan, ne, den er sich dann doch auch da überlegt hat, ne? Weil das sonst echt, also wenn die drei Fragezeichen nicht gewesen, wäre das durchgegangen, ja. Keine
Ja.
Frage, ne? Die anderen hätten das nicht geschnickt und dann wäre der damit durchgekommen.
Und ich meine, dass er das relativ aufwendig gestalten muss, ist schon, ich meine, wenn es jetzt hier um 2 Millionen geht, wenn wir das jetzt mal so nehmen, ne, dann kann man sich da auch mal ein bisschen Arbeit machen und da mal irgendwie so ein bisschen Schauspiel ne, so an Tag legen. Weil also da haben die im Drei-Fragezeichen-Universum teilweise mehr Aufwand für weniger schon
Absolut.
gemacht. Also da finde ich so, da lohnt sich das, wenn diese Fehler nicht wären. Also da denke ich mir auch so, ne, also so diese Fehler mit der Karteikarte und mit New Mexico, was ich halt auch, und dass er halt, also einerseits legt er da eine schauspielerische Leistung hinter der Wand ab mit, ich werde entführt und der Geist ist hinter mir her und es wird geröchelt und gekichert, aber andererseits erschreckt er sich nicht an den richtigen Stellen, wo ich denke, da spiele ich doch die ganze
Ja,
Zeit
also
mit,
da.
oder? Oder ist ihm das nicht aufgefallen, dass er einfach so abgeholt war
Genau,
und dachte, das
genau.
schreibe
Also
ich mir
vielleicht war das
auf?
auch wieder so, ne, da war er gar nicht, an sowas hat er gar nicht gedacht. Ne, der ist ja auch kein super Bösewicht Mastermind, ne? Also es ist einfach nur ein verzweifelter Mann, der jetzt schnell zu Geld kommen muss. Klar, auf der anderen Seite hat er natürlich echt krasse Ideen, ne, sich überhaupt so ein Zinnober einfallen zu lassen und da irgendwelche Sachen zu verstecken in den Gängen, damit es dann am Ende sich so anhört, als würde er da gerade hier durch die Hölle gehen, ne? Also Chapeau, muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Und aber auf der anderen Seite dann wirklich da, wahrscheinlich, es ist ja auch, glaube ich, ganz oft so, wenn die denken, sie haben den perfekten Plan, sich ihrer Sache wirklich zu sicher sind, dann passieren eben solche
Ja.
Fehler. Und aber das hat auch nur Justus gemerkt. Wäre da kein Justus dabei
Ja.
gewesen, Nolan hätte das nicht gemerkt. Ne? Nolan wäre nicht auf die Idee gekommen, dass der an der Karte, weiß man vielleicht nicht, seitdem der ist auch so patriotisch veranlagt und weiß auch, dass New Mexico erst 1912 dazugekommen ist. Oder das Auto parkt jetzt woanders. Ich glaube nicht, dass die anderen vielleicht, ne, wie nennt man das? Ha, jetzt komme ich nicht drauf. Aufmerksam, nee. Ah, was Sherlock Holmes auch hat, dass er eben dann alles so sieht, ne? Was da Auffassungsgabe ist es
Ja.
nicht. Was meine ich? Du weißt, was ich
Ja,
meine.
gut, jetzt sind unsere drei, jetzt sind gerade Justus ist ja auch geschult, dass der einfach
Richtig.
immer auf sowas achtet. Der sucht ja auch immer was, wo gar nichts ist. Und vielleicht, wenn du jetzt einfach so konzentriert auf dieses Krimispiel bist, dass du erstmal mit deinem eigenen Schrecken beschäftigt bist und du höchstens denkst, boah, der ist aber
Richtig.
abgebrüht. So, und dann denkst du, warum hat der sich denn? Also dann denkt man vielleicht so, okay, der ist
Ja,
halt so ein
das haben sie ja am
Cooler,
Anfang ja auch
warum macht
selbst
der hier
gedacht, ne? Am
überhaupt
Anfang haben sie
mit?
ja auch gedacht, boah, der nimmt das hier echt locker, ne? Und ein anderer denkt da nicht weiter drüber
Ja.
nach, aber ein Justus Jonas natürlich schon, ne?
Ja. Auch ansonsten ist es halt total gut geschrieben, jede Szene in sich, das haben wir auch schon gesagt, ne, dass immer hinten so ein Cliffhanger ist und dass man irgendwie denkt, oh, also wenn jetzt das erst nächste Woche weitergehen würde, ich bin froh, wenn es jetzt gleich sofort ins
Richtig.
nächste
Das
Kapitel
wäre auch mal
geht.
geil. So eine Story, die sich dann immer erst später dann weiterentwickelt oder sowas.
Wie früher diese
Ja,
Fortsetzungsromane, die in den Zeitungen standen und immer nur so ein
das ist
Kapitel
auch
hatten.
geil.
Ja, also dafür wäre das, vielleicht hat Marco Sonnleitner sich auch an sowas erinnert, weil du könntest das rein theoretisch so kap oder wie in einem für einen Adventskalender jeden Tag ein Türchen. Also das macht er wirklich toll und das nutzt sich auch nicht ab. Also ich habe jetzt nicht gedacht, oh, jetzt ist schon wieder einer weg, jetzt ist schon wieder, also so, nee, ich gehe da mit und denke, ach, wie
Ja.
spannend. Und ich finde auch seine Rätsel, die sind durchaus zum Mitraten. Ob ich das jetzt gut kann oder nicht, das ist ja dann mir überlassen, aber ich mag ja generell, deshalb höre ich ja oder deshalb mag ich ja drei Fragezeichen, weil da noch gerätselt und geknobelt wird. Und ich kann das schon, ich wäre selber nicht drauf gekommen, aber ich kann ja überprüfen, das sind zum Beispiel
Genau,
die
man
Buchstaben.
kann es halt alles super nachvollziehen. Ne? Du wirst dann doch auch richtig mitgenommen. Es ist nicht so, dass Justus sich ins Bett legt und auf den nächsten Tag die Antwort weiß und hat nur mal kurz drüber geschlafen oder so, gell, wie es manchmal ja auch so ist, sondern man wird halt mitgenommen, wie sie halt überlegen und dann klar, sicherlich auch, ah, das ist das. Ne? Aber dann kann man es nachvollziehen. Und das ist halt immer wichtig bei solchen Rätselgeschichten.
Ja, und ich muss sagen, so, es ist auch ein ganz gutes Ensemble. Also ich kann sie im Buch sehr gut auseinanderhalten, die verschiedenen Figuren. Ich mag auch zum Großteil den Cast im Hörspiel. Die beiden jüngeren Frauen hätte ich, glaube ich, also die hätten mir gerne, da hätte ich ein bisschen mehr Profil gebraucht, um die voneinander unterscheiden zu können. Vielleicht braucht man
Nee, die
das
spielen
aber
ja
auch
so an
gar
sich
nicht,
keine Rolle, ne?
während
Ich
ich
meine,
das.
also im Hörspiel ja auch gar nicht. Ich meine, im Buch hat die Jacqueline wenigstens dieses Gedicht gefunden und sich die Karteikarte noch mal genauer angeguckt. Im Buch ja gar nicht, ne? Da sind die einfach nur Statisten.
Nee, dann sind die mal ein bisschen ängstlich, dann sind die ein bisschen ängstlich und laufen so ein bisschen mit. Ich habe im Hörspiel ein bisschen Schwierigkeiten, die Männer auseinanderzuhalten. Also Nolan, Scavenger und Kittel kann ich nicht gut auseinanderhalten. Also Mr. Parsley schon. Der spricht anders und
Ja.
Lowell auch. Aber diese drei, da weiß ich gar nicht, von wem was kommt. Und deshalb, das würde ich dem Hörspiel, also wenn ich ein bisschen was ankreiden würde, würde ich das ankreiden, weil dann weiß ich teilweise nicht, was sagt denn jetzt Scavenger? Vielleicht hat das auch einer von den
Ja,
anderen
genau.
gesagt. Weil die Stimmen relativ ähnlich sind. Also Nolan kriegt Profil, weil er halt so garstig und ätzend und so herablassend ist. Aber stimmlich, finde ich, hätte ich da etwas anders und ein bisschen unterschiedlicher
Das stimmt.
besetzt.
Das stimmt, die sind sehr ähnlich. Aber er bringt das
Ja.
trotzdem richtig gut rüber im
Und
Hörspiel,
an.
finde ich. Also ich finde ihn im Hörspiel auch trotzdem ätzend. Also das macht er von der Intonation echt
Ja.
super, ja. Also da denke ich mir auch, oh, Kotzbrocken.
Und Scavenger, wenn er halt so fertig ist und nachher so seine Geschichte erzählt und auch nachher so als Gegner, finde ich ihn auch gut. Aber als er noch dabei ist, da kann ich die drei nicht
Das
gut
stimmt.
auseinanderhalten. Und da dann werfen die auch immer nur so einzelne Satzfragmente mal ein, als sie noch alle zusammen sind und da irgendwie durch die Gegend laufen. Ansonsten ist es ja auch insofern ein besonderer Fall, weil sie sind zwar weg von zu Hause, aber sie sind ja noch in der Nähe, aber wir haben nichts Vertrautes, bis auf die Visitenkarte und den Käfer. Ansonsten, sie sind nicht in der Zentrale. Tante Mathilda und Onkel Titus werden nur kurz erwähnt, aber diese Morton ist nicht da, der Rolls-Royce ist nicht da. Diese ganzen Standards, kein
Ja,
Kotter,
fremde
fremde
Polizisten, richtig.
Polizisten. Und sie sind sehr auf sie, sie
Ja.
sind komplett auf sich allein gestellt. Und das finde ich eigentlich auch gut, weil da müssen sie haben keine Hilfsmittel. Sie können nichts recherchieren, sie haben kein Handy, sie haben keinen Strom, sie können keine
Ja, das ist alles
Fragen.
rein, was sie
Und
sich aus dem Gedächtnis oder aus dann zusammenreimen und kombinieren. Und es ist halt richtig schöne Detektivarbeit, ne? Wirklich dieses Nach und nach Aufdröseln des Rätsels, den Scavenger suchen, dann ist er wieder da, dann aus diesen ganzen Parameter das zurückzuverfolgen, ihn zu entlarven, ne? Nach allem, was sie so nur gesehen haben, ne? Toll.
ja. Und auch wieder auf eine sehr kurze
Ja.
Zeit komprimiert. Also sie kommen da am späten Nachmittag, schätze ich mal, an. Dann haben sie eigentlich
Genau.
nur die Nacht. Und morgens um 7 Uhr bei Sonnenaufgang treffen sie sich wieder. Also wieder das, was wir im letzten Fall auch hatten, wieder so
Genau,
ein
der 24-Effekt, ja,
24-Moment,
geil.
so.
Ja, richtig.
Und es kommt halt auch überhaupt keine Langeweile auf. Und dieses Haus ist ja eigentlich auch eigentlich der eigentliche
Ja.
Protagonist. Und das ist halt total super. Ich krieg im Hörspiel wie im Buch ein total gutes Gefühl für dieses Haus. Und mein Mikro wird immer leiser, aber ich hoffe, ihr hört mich noch.
Ja, also wirklich, also das überhaupt diese Szenerie und dann diese ganzen Menschen, wie die da zusammenkommen, ja, aber auch diese Idee dieses Krimispiels, ne, also das ist alles so stimmungsvoll und ja, also einfach, man liest es einfach so einen hintereinander weg, ne? Es fesselt einen richtig. Man kann es nicht weglegen.
Und es ist auch ein tolles Hörspiel. Also jetzt, wo ich auch wirklich noch mal ganz gezielt gehört habe, auch der Anfang ist so atmosphärisch gemacht mit dem Regen und so. Oder auch zum Beispiel, wenn die ins Archiv gehen, auch die Atmosphäre in dem Archiv ist sehr klein, sehr dumpf. Da ist überhaupt kein Hall mehr drauf. Und also ich glaube, das lohnt sich wirklich noch mal mit richtig guten Kopfhörern zu hören. Wer weiß, was man da noch, und wenn man dann auch wirklich auf diese Schreie und das Röcheln noch mal genauso hört, also das ist, glaube ich, richtig, richtig toll.
Das mache ich auch noch mal. Das ist eine gute
Vielleicht
Idee.
geht das so ein bisschen unter, wenn man das jetzt irgendwie, je nachdem, aus was man das so hört oder ob man das übers Handy jetzt irgendwie nur so hört. Vielleicht ist das noch mal eine Empfehlung. Also ihr guckt euch das Buch vielleicht echt noch mal an und hört das Hörspiel, weil ich habe das auch vor einiger Zeit meiner Schwester empfohlen und sie sagte, sie hatte das gar nicht auf dem Schirm und meinte, was für eine geile Geschichte. Und man kann, finde ich, ziemlich gut, obwohl ja viel geschrien und geröchelt wird, ich kann da gut bei schlafen. Mrs. Parsley ist ein bisschen
Das geht
grenzwertig, aber
noch. Ich
es
finde, sie
geht
bringt
noch.
das halt wirklich sehr authentisch auch rüber. Ne? Sie ist da auch nicht overacted oder irgendwas, gell? Dass man sagt, oh mein Gott, jetzt übertreibt sie aber mit ihrer Hysterie. Ne? Aber sie, man,
Ah, sie ist schon nah für mich an der Grenze, aber so, ich nehme ihr die
ja, also ich
Angst
finde,
halt auch
sie
ab,
bringt das
ne?
wirklich
Und dass sie
richtig
denkt.
gut auch rüber. Also als würde sie das wirklich richtig so empfinden. Ne? Es ist nicht so, dass es dann, dass man sagt, oh ja, ne, jetzt schwindelt die aber oder meint das nicht ernst oder irgendwas. Ne? Also das ist richtig gut gemacht.
Ja. Und auch Lowell, wenn der einfach
Ja,
erzählt diese Geschichte, der könnte mir auch ganz viele von diesen Geschichten
das ist
erzählen.
so ein Geistergeschichterzähler, so am Lagerfeuer, wie man sich so
Ja.
vorstellt, ja.
Ja. Also doch, da bin ich alles in allem, bin ich sehr zufrieden, auch nach dem
Ja, also eine sehr, sehr
Auseinanderklamüsern.
schöne Folge, die du da ausgesucht hast. Ja, das muss man ja auch mal da sagen, dass du da den Anstoß gegeben hast zum Haus des Schreckens. Ja, dass das gleich so eigentlich mit auf der Liste schon gleich mit auftauchte, als wir uns mal so Gedanken gemacht haben, was wir so besprechen wollen. Und ich die gar nicht so auf dem Schirm hatte. Zumindest wusste ich von diesem Haus und ich wusste, dass die da wie so eine Art Krimispiel machen, aber ich konnte mich nie an die Auflösung erinnern. Also ganz am Anfang noch, bevor ich es jetzt wieder gelesen und gehört habe. Und hätte dann auch nicht gedacht, dass es sich halt so geil auflöst und so nachvollziehbar und dass er eigentlich eine richtig geile Idee hatte, der Scavenger. Ja.
Ja, und auch generell mit der Inszenierung bin ich auch ganz zufrieden. Oft meckern wir ja irgendwie, dass es gegen Ende so hoppla hopp geht. Und ich finde, da nimmt sich aber auch das Hörspiel an den richtigen
Ja.
Stellen auch Zeit, um auch wirklich diese Atmosphäre zu schaffen, um durch dieses Haus durchzulaufen, weil sie sind schon mit Laufen
Ja.
viel beschäftigt in irgendwelchen Gängen und dann teilen sie sich wieder auf und so. Aber ich habe komischerweise auch nie die Übersicht verloren, wo sie jetzt gerade so sind. Das funktioniert
Ja.
relativ gut. Also da gibt es manche Fälle, die so ein bisschen auch so sind, dass es plötzlich diffuser ist. Und das
Richtig, und
ist da
es
gar
kommt auch
nicht.
kein lang, elendlanger Infodump, ne, wo irgendwie ganz viel, ne, es wird auch am Anfang, was der Lowell da erzählt, kurz und knapp über das Haus, ne, klar, ein paar Fakten, ne, die aber äußerst interessant sind, aber die wirklich auf einen Absatz komprimiert sind, ne, auf eine ganz einfache, tolle Art und Weise, und nicht hier seitenlanges irgendwas, irgendeiner erklärt irgendwas, sondern man erlebt einfach alles mit, ne, man ist live dabei.
Ja, und das letzte Kapitel, wenn Justus dann nochmal so seinen Justus-Moment hat und dann nochmal alles wirklich aufklärt mit allen Beteiligten, das finde ich aber gut, weil ich kann dann wirklich so Stückchen für Stückchen mitgehen und denken, ach, das ist mir aufgefallen, das habe ich jetzt gar nicht so gemerkt. Und dass sich dann wirklich so der Verdacht so erhärtet, dass Scavenger da auch gar nicht
Ja.
mehr rauskommt.
Also ein ganz, ganz durchdachter, toller, super Fall von Marco Sonnenleitner. Vielen Dank dafür.
Vielleicht lässt man einfach mal den
Ja, da
Fußball
klappt
weg
das
und
schon.
dann, obwohl ja auch die Fußballfalle ein spannender Fall ist. So, aber also das ist halt so das, was ich mir von den drei Fragezeichen verspreche und erhoffe. Und das ist ein richtig, richtig toller Fall. Ich glaube, das Hörspiel werde ich
Ja,
noch
also das ist
oft
eins,
hören.
was man sich immer wieder vornimmt, ne? Auf jeden Fall. Schön. Ach, es war wieder mal ein wahres Vergnügen.
Das haben wir gut gemacht, gut gemacht.
Darfst dich auch mal selber loben hier.
Ach, Blackie gab es
Ja,
auch
nein,
nicht in
natürlich
der
nicht. Ne?
Folge.
Der stimmt.
Aber ich erinnere dich dran, also im nächsten Buch
Puh, du
werde
musst
ich mal
drauf
gucken,
achten, wann gedroppt wird.
wann die Bibel gedroppt
Wenn sie
wird
da
und
überhaupt in Rocky Beach sind. Aber
vielleicht.
das muss ja trotzdem erwähnen. Waren sie ja jetzt auch nicht. Waren sie ja jetzt auch nicht. Ich bin auch gespannt. Ich
Genau,
werde auch
da werde ich
drauf
mal auf jeden Fall
achten.
darauf achten und mal gucken, ob auch wieder
Ja, da
bitte
achte ich jetzt
gesagt
auch
wird
immer drauf.
und
Das ist so schön.
ob sich Justus jetzt noch
Genau.
bitten lässt.
Ah, schön.
Ach, das war toll mit
Kann
dir.
das nur zurückgeben. Vielen Dank. Es macht immer Riesenspaß. Und ja, die nächste Folge steht ja tatsächlich auch schon in den Startlöchern. Wir sind da schon ganz fleißig. Und ich weiß nicht, wollen wir schon einen kleinen
Also wir sagen
Mühehinweis
vielleicht
geben?
noch nicht, einen Mühhinweis kannst du mal geben. Also wir verraten
Auf
vielleicht noch
keinen
nicht die Folge,
Fall.
aber wir haben, also es wird ja unsere
Richtig.
Sommerfolge, während andere Leute ja in den Sommerferien einfach mal irgendwie so 3 Monate Podcast-Pause machen, ziehen wir ja knallhart durch. Also es gibt auch dann am 1. Juli eine neue Folge. Aber da wird was anders
Richtig. Wir haben
sein.
uns nämlich was überlegt. Und haben gedacht, so nach dem Halbjahresjubiläum, was wir jetzt im Juni hatten, können wir ja für unsere Sommerfolge unseren Kreis mal etwas erweitern. Und ja, haben jemanden eingeladen. Aber wen wir eingeladen haben, wird auch noch nicht verraten. Aber wir haben dann einen Gast.
Genau, auf den wir uns schon
Ja.
unfassbar freuen. Und jetzt haben wir ja auch 6 Folgen und eine Nullfolge ein bisschen mit uns geübt. So, und jetzt können wir uns auch langsam mal der Außenwelt öffnen, dass dann jemand mal zu uns
Ist,
kommen
was
kann.
einige
Und
wahrscheinlich sehr, sehr freuen wird, sage ich jetzt mal. Also viele,
ja,
die uns hören. Also alle
alle.
sowieso und einige ganz besonders. So.
Genau, aber das nur mal so als kleiner Appetittappen fürs nächste Mal, dass ihr auch wieder reinhört. So, und ihr könnt uns überall da hören, wo ihr auch sonst Podcasts hört, auf Spotify, auf Google, auf Apple und was es da sonst noch so gibt. Ihr könnt uns auch auf YouTube hören oder angucken. Also da kann man immer das Coverbild angucken, wenn man was angucken möchte. Ansonsten kann man uns da hören, aber halt auch auf YouTube. Wir sind aktiv auf Facebook und auf Insta. Und wenn ihr noch nicht geguckt habt, könnt ihr da noch mal auf unsere tollen Anagrammnamen gucken. Und ihr könnt uns auch schreiben, wenn ihr uns mitteilen wollt, was euch so bewegt. Das könnt ihr auch über Facebook oder über Insta machen, aber natürlich auch über unsere Internetadresse.
dgdb@freenet.de.
Genau. Und seid dabei auch in der kommenden Episode. Die kommt ja dann am 1. Juli. Und bis dahin.
Wir lesen
auch.
Den nächsten Fall.
Den nächsten Fall.